Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen bei Binärgewitter Talk West Coast Edition Folge. Wir sind noch nicht so sicher, welche Folge das sein wird. Es gab schon mal eine West Coast Story.
Zwischen 0 und 1 irgendwo.
Wir sind irgendwo zwischen 0 und 1. Also im Zweifelsfall sind wir Folge 1. Wir haben das schon eine ganze Weile geplant. Oder uns vorgenommen, es zu tun und es dann nie getan.
Richtig. Wie so viele Dinge.
Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal da noch ein weiteres Sendeformat bei Binärgewitter zu produzieren und schauen mal, dass wir das irgendwie halbwegs regelmäßig tun.
Was ist denn unser neues Sendeformat?
Das ist eine gute Frage. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal drüber reden, wie es dazu gekommen ist oder warum wir eigentlich jetzt hier West Coast Edition sind oder so. Weil vielleicht
dann,
wissen
dann
das
reden
Leute
wir darüber.
Willst du mal anfangen? Du bist nämlich als Erster weggezogen hier.
Ich war ja an der Ostküste erstmal noch eine Weile und dann bin ich ja erst an die Westküste gekommen. Ich bin irgendwann mal in die USA ausgewandert. Nee, ich bin gar nicht ausgewandert. Darf man gar nicht sagen, wenn man keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hat. Aber ich bin auf jeden Fall in die USA gezogen und es war an der Ostküste, ging das noch so fast mit dem Überlappen von Zeiten. Dann konnte man da irgendwie zumindest am Wochenende das noch so halbwegs sinnvoll machen. Aber an der Westküste mit nochmal 3 Stunden mehr ist es fast nicht mehr möglich, dass man da einen guten Sendezeitpunkt findet, wo man sich da remote einklinken kann, außer wenn hier mal ein Feiertag ist oder so.
Ja, oder man hat Leute, für die es total okay wäre, was weiß ich, morgens um 8 oder so aufzunehmen. Oder abends um was auch immer. Was für eine Zeit haben wir jetzt gerade in Deutschland? Es ist gerade, ich glaube, 23.15 Uhr. Also ja. Wir sind quasi, wir müssen nicht mal mehr aus Wolgograd senden.
Nee, richtig. Wir dürfen jetzt auch sagen, was wir wollen. Wegen
ja,
der Zeit.
Ja, wir dürfen jetzt. Also ist komplett egal, weil in Deutschland ist jetzt eh immer nach, was war es, 22 Uhr?
Ja, wahrscheinlich.
So, ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Mist. Ich wusste jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Nee, auf jeden Fall ging das dann nicht mehr so richtig mit dem beim Podcast mitmachen. Und irgendwann ist dann der Sven hier, der Pfleidi, auch mal auf die Idee gekommen. Er könnte ja auch mal in die USA ziehen. Weil der hat immer die Bilder gesehen, die ich gepostet habe und hat gesagt, das ist ja geil, will ich auch hin.
Ja, könnte man mal so tun. Ja, so ähnlich. Ich würde das jetzt einfach mal unkommentiert dastehen lassen.
Wunderbar.
Ich weiß nicht, ich war ja auch schon so ein paar Monate, als ich noch in Deutschland gelebt habe, letztes Jahr so ein bisschen abgemeldet, was Podcasten angeht, weil Dinge. Also, keine Ahnung, ich habe geheiratet, ich habe irgendwie den ganzen Umzug geplant, ich habe irgendwie das Ganze in die USA umziehen, managen müssen und dann noch nebenbei irgendwie arbeiten und Job und es war alles ein bisschen viel. Und dann bin ich erstmal letzten Sommer, also ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, 7 Monate hier oder so, zum lokalen Standort, ich lebe und wohne in Seattle. Und arbeite auch hier.
Ich bin im Silicon Valley, bedeutet, wir sind immer noch ein paar Flugstunden voneinander entfernt, aber immerhin in derselben Zeitzone.
Ja, ich glaube, es sind immer noch irgendwie so 800 Kilometer oder so, die zwischen uns liegen, aber wir sind immerhin in derselben Zeitzone. Das heißt, deswegen ist es auch irgendwie möglich, dieses Format zu machen und dann schauen wir mal, was wir denn tun.
Genau. Und was ist es denn für ein Format jetzt, wo die Leute wissen, was los ist?
Das ist eine interessante Frage. Also ich meine, wir beide haben, glaube ich, irgendwie so, jeder hat so seine Vorstellung, was es denn sein könnte. Ich glaube, wir sind uns dessen einig, dass wir vielleicht mehr so uns weniger auf News konzentrieren und vielleicht mehr über irgendwelche technischen Themen reden wollen oder über Artikel oder Papers, die wir gelesen haben, solche Sachen.
Also quasi der, was in der, in Anführungszeichen, normalen Binärgewitter in den normalen Binärgewitterfolgen der Lesefu ist, der aber durch das Proletariat ja auf drei Teile nur begrenzt wurde. Pro Person.
Ja, ich glaube, am Anfang waren es sogar 5 und dann haben wir zu lange über Lesefu geredet und dann wurden es irgendwann nur noch mal 3.
Ja.
Das heißt, hier in diesem Format sind wir jetzt nicht begrenzt und können dann vielleicht ein bisschen tiefergehend über Dinge reden, die uns irgendwie interessieren oder die uns irgendwie lustig vorgekommen sind oder
quasi unser eigener Vergnügungspark mit Blackjack und Lesefu.
Ja, Lesefuhr ist ein Service quasi.
Richtig,
Lesefuhr ist ein Service. Also wir lesen Dinge und dann reden wir vielleicht drüber und ich glaube, so Sachen wie Mimi mit der Woche oder Picks oder sowas werden wir wahrscheinlich auch weiterhin beibehalten, weil das irgendwie so ganz gut kommt, so einfach mal über Dinge zu reden, die einen irgendwie, die man toll findet, die man scheiße
und
findet.
So gibt's dann auch keine wirkliche Überschneidung mit den mit dem Rest quasi des Podcasts, weil die Chance, dass die mit drei Lesefuß dann auch noch eins picken, was wir hatten, ist ein bisschen geringer. Nun hingegen, ich meine, da was dann auch immer auf Gulli.com oder was, nein.
Oder Hacker News oder...
Ja. Hacker News schaut mir wirklich. Gulli, weiß gar nicht, gibt's das noch? Ja.
Ich weiß nicht, Gulli News gibt's bestimmt noch. Oder was gab's denn dann sonst noch, so golem.com, genau. was.com.de, Dinge.
Dinge. Genau, ja. Auf jeden Fall ist das so der Gedanke, dass wir ein bisschen über Blogposts und Paper und sonst was reden und die entweder so ein bisschen vorstellen, so hier habe ich gelesen, darum geht's, deswegen fand ich's gut, oder wirklich ein bisschen, keine Ahnung, auch vielleicht ein bisschen unseren Senf dazu abgeben, je nachdem.
Ja. Ansonsten können wir auch an der Stelle mal Hörer dazu aufrufen, sollten sie irgendwelche technischen Themen, Interesse an technischen Themen haben, die wir vielleicht besprechen wollten und wir sehen uns dazu in der Lage, das zu tun, dann können die ja mal in den Kommentaren irgendwie hinterlassen, was sie denn interessiert.
So. Ja, keine Garantie, wenn jetzt einer sagt, ich würde gerne über, keine Ahnung, CNC-Fräsen, Mods reden, dann sind wir da wahrscheinlich beide nicht so gut.
Ja. Sollte es jetzt allerdings über Quadrocopter-Mods gehen, könnte ich zumindest drüber reden. Also ist auch so irgendwie so ein Hobby, was ich seit ich hergezogen bin, angefangen habe. Ich baue seit neuestem irgendwie lustige Quadrocopter zusammen. Mhm. Wenn da irgendjemand dran Interesse hat, könnte ich mich da bereit erklären, drüber zu reden. Ich weiß nicht, ob du da so viel
nicht, erzählen nicht im hast. Geringsten. Ich hatte einen Quadrocopter, den ich dann aber auch direkt wieder verkauft habe, weil ich ihn nie benutzt habe. Und dann
verstehe.
Aber zuhören tue ich. Das blöd fragen kann ich auch. Mhm.
Ja, also ansonsten, wir haben schon so ein paar Ideen, was wir denn irgendwie an Themen in der Zukunft mal besprechen könnten. Es könnte allerdings auch gut sein, dass es so ein auf Binärgewitter-Talk altes Format rausläuft, dass wir eine lange Liste von Themen haben, wo sich nie jemand irgendwie bereit erklärt, tatsächlich mal die Arbeit reinzustecken, Dinge zu recherchieren oder sich Sachen anzulesen oder dann tatsächlich mal drüber zu reden.
Ja, und generell ist auch so wie nennen wir es denn, die normalen Folgen Binärgewitter-Talk?
Wir könnten es einfach Binärgewitter-Talk nennen nennen uns einfach West Coast Edition.
Wie wäre das? Genau, die eurozentrische Edition von Binärgewitter-Talk. Gibt's ja auch etwas regelmäßiger. Ich weiß nicht, ob wir denselben Zyklus einhalten könnten wie die, allein schon, weil, ich meine, so Paper und Blogposts gibt's wesentlich weniger als News. Also wir haben jetzt Gott sei Dank einige Wochen schon Zeug gesammelt, aber ich glaube, so jede Woche wird's auf jeden Fall nicht passieren.
Ja.
Vielleicht mal einmal im Monat oder so, weiß nicht. Sehen wir dann ja, wie viel zusammen.
Ja, also ich habe mir jetzt mal im Kalender alle zwei Wochen einen Sonntagmittag geblockt und wir werden ja mal gucken, wie das dann funktioniert. Wir garantieren momentan noch nichts. Wenn es gut ankommt, dann können wir das ja mal irgendwie zu irgendwas Regelmäßigem machen. Wenn es nicht gut ankommt, müssen wir nochmal drüber überlegen, ob wir es einfach weiterhin senden, um Leute zu trollen.
Besonders wenn es nicht gut ankommt, würde ich da sehr viel Arbeit reinstecken.
Ja, auf jeden Fall. Also sollte es nicht gut ankommen, dann werden wir sehr motiviert, das weiter zu tun, allein um Leute zu trollen.
Ja, wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag und wenn zu viele Leute zuhören, dann kann das ja gar nicht so zur Bildung beigetragen haben.
Nee, auf gar keinen Fall.
So ein bisschen so wie die Öffentlich-Rechtlichen.
Mhm. Wir wollen ja in unserer Nische bleiben.
Richtig, deswegen auch Musikantenstaat, was im Endeffekt ja keiner wirklich sehen will. Glaube ich. Glaubst du, Leute?
Weiß ich nicht. Ich bin da, glaube ich, nicht die Zielgruppe, aber vielleicht ist niemand die Zielgruppe und das ist einfach nur eine erfundene Zielgruppe.
Das ist der Trick.
Genau.
Okay.
Ja. Genug geplänkelt. Ja, wir haben auch keinen Stream, oder? Übrigens.
Ach so, ja, nee, ist ja eh, wobei, ich habe keine Ahnung, sind ja doch eher Nerds, die sind ja auch nachts manchmal wach, aber aktuell haben wir keinen. Wenn einer von euch nach 24 Uhr wach ist und denkt, das ist eine super, da würde er gerne seine Zeit mit uns verbringen, dann, Könnt ihr mal einen Kommentar geben, aber.
Ja, und das andere Problem ist, es ist technisch schon so ein bisschen eine Herausforderung, einen Remote-Podcast zu produzieren und den gleichzeitig ins Internet zu streamen. Ich weiß, da gab es dann diverse Experimente, was Mumble und Xenim.com angeht, dass die dann irgendwelche Xenim-Bots haben, die einen dann währenddessen den Voice-Chat quasi ins Internet streamen können. Aber ich weiß nicht, ob sich der Aufwand lohnt, wenn da irgendwie zwei Leute zuhören würden.
Event. Naja, vorerst mal nicht. Vielleicht irgendwann mal gesehen dann. Okay, sollen wir mal anfangen?
Wir können mal anfangen. Wir springen jetzt quasi direkt zum Lesefu. Direkt aus der Sendungsformatsdiskussion in den Lesefu.
Du steigst in den Hauptbahnhof ein und zwei Minuten später bist du im Lesefu.
Quasi direkt, du steigst in den Lesefu ein.
Richtig. Wir steigen jetzt in den Lesefu ein. Und zwar steigen wir ein mit einem Medium-Post.
Ja, ist auf jeden Fall schon mal schön formatiert und ist auf Medium, deswegen muss er gut sein.
Richtig, solange die noch nicht bankrott sind, was ich denke mal in ein, zwei Monaten werden sie dann auch weg sein, aber bis dahin.
Also, ja, also solange Medium als Plattform noch existiert, könnt ihr den Artikel noch lesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie deren Geschäftsmodell so aussieht. Weißt du das? Also verbrennen die momentan noch Venture Capital oder?
Die haben, glaube ich, neulich angefangen, einen Premium-Account für $60 im Jahr zu machen, der dir keinerlei Vorteile bietet. Oh. Das ist auf dem Level bewegen die sich gerade grob. Okay. Und ich glaube, sie könnten, also ich meine, Medium, das ist ja, keine Ahnung, so eine komische Blog-Plattform und Static Content Hosting. Das kannst du wahrscheinlich für $100 im Monat aufziehen, aber ich glaube, die haben 80 Mitarbeiter oder so. Da gab es auch irgendwo einen. Vielleicht finde ich den Link, aber bis dahin können wir den Artikel noch lesen.
Genau.
Um was geht's denn?
Es geht um Modern Software Over Engineering Mistakes. Und ja, also es ist ein Artikel, den ich interessanterweise dann zweimal gelesen habe, wobei ich mir ich habe den, als er rauskam, irgendwann im Juli 2016, habe ich den letztes Jahr schon mal gelesen und vor kurzem ist er mir nochmal vor die Füße gefallen und dann habe ich gedacht, ey, das klingt interessant und habe dann in Instapaper gesehen, ey, den hatte ich schon mal gelesen.
Ja, kenn ich.
Ja, also das ist so, um was geht's in dem Artikel? Es geht um die schlechte Angewohnheiten von Software-Engineers, die ich, wie soll man sagen, auch schon im einen oder im anderen in meinem persönlichen Umfeld beobachtet habe und die halt zu schlechten Ergebnissen führen. Und ich meine, Overengineering, sollte man das mal so, wenn wir das mal so kurz definieren wollten, was wäre denn da so ein gutes Beispiel oder was wären da so Sachen? Ich würde mal sagen, Overengineering sind generell Dinge, wo man Entscheidungen trifft, um für Sachen zu optimieren, bei denen man überhaupt nicht sicher ist, ob man sie jemals brauchen wird.
Ja, denke ich auch.
Ist das eine gute Definition?
Komplexer als nötig. So,
ja.
Da läuft es, glaube ich, drum rum. Und das ist so, eine Auswirkung davon ist halt, wenn Leute Sachen zu komplex bauen, dann machen die das halt, um Sachen sehr generisch zu haben. So, ach ja, wir, keine Ahnung, der Klassiker ist dann immer so, sowas wie Active Record zum Beispiel, wo es dann heißt, ja, aber wir können ja nicht direkt auf die Daten, also es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber immer so, ja, wir können ja nicht direkt auf die Datenbank gehen. Was wäre denn, wenn wir einfach unsere Datenbank auswechseln wollen? Und irgendwie grob 0% aller Projekte wechseln dann wirklich die Datenbank aus. Und selbst wenn die das wollten, dann wäre das wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht so schwer, wenn die da direkt irgendwie den MySQL-Driver benutzen würden. Aber das ist so der Klassiker, nur dass es
ja
halt,
also ich glaube, der Klassiker ist so, ja, ich meine, es gibt viele Gründe, also ich meine, in dem Fall gehe ich jetzt davon aus, dass du Active Record die Ruby on Rails Bibliothek meinst und nicht das Design Pattern.
Das Pattern, richtig.
Aber ja, letzten Endes ist halt so zum Beispiel so eine Sache, du baust dir vielleicht jetzt ein Projekt, um, keine Ahnung, einen, was soll man denn sagen, Download-Statistiken auszuwerten, wo du vielleicht alles in eine Tabelle reinschreibst und da vielleicht relativ komplexe Queries gegen eine Tabelle fährst. Mhm. Da wäre es vielleicht nicht besonders sinnvoll, einen ORM drüber zu stülpen, weil das ORM eigentlich eher darauf ausgelegt ist, generische Use Cases wie so Create, Read, Update, Delete von bestimmten Sachen in Models zu packen und dir da halt eine Abstraktion drüber zu bieten, die du vielleicht in dem Sinne gar nicht brauchst oder die dir vielleicht noch im Weg ist.
Mhm.
Ja, und da geht's halt, da sind so, wie viele Gründe waren das? 10? Da gibt's jetzt halt 10 solche Dinge, die heutzutage vielleicht mehr als früher gemacht werden, so dass man sich jetzt versucht als Engineer für Use Cases zu optimieren, die von denen dein Geschäfts- oder dein Geschäftsmodell überhaupt noch nichts weiß oder vielleicht auch niemals was wissen wird oder vielleicht nichts tun wird, dass du versuchst, cleverer zu sein als die Leute, die eigentlich die Entscheidungen treffen, wo es mit dem Produkt hingehen soll.
Genau. Beispiel wäre da zum Beispiel, wenn du sagst, ja, wir, anstatt dass wir jetzt nur einen Server haben, wo das Zeug jetzt halt mal läuft, machen wir von Anfang an komplette Georedundanz in 5 Datenzentren und mit Replikation zwischen den Datenzentren und bla bla bla. Und teilweise ist es einfach völlig unnütz. Denkst du so, ja, Dude, wenn das Ding 2 Stunden down ist, dann interessiert das absolut keinen.
Ja.
Einen Blog zum Beispiel. Du brauchst im Normalfall deinen Firmenblog. Da muss keiner daran arbeiten, dass das Ding, also Backups wären ganz nett, aber dass das irgendwie georedundant verfügbar ist, wahrscheinlich eher sinnfrei. Und du hast dann halt so viel Overhead, nur um das Zeug da zu managen, dass es sich absolut nicht lohnt und dass auch der Businesswert, den dieses Blog hat, dass das so ein paar Leute lesen.
Ja.
Verlangt einfach gar nicht diese übrige Komplexität.
Ja,
natürlich macht es Spaß, sowas zu bauen, aber
Ja, ich meine, das ist ja natürlich wahrscheinlich, wenn es um Over-Engineering geht, ist ja halt auch ein großer Punkt, der hier recht ausschlaggebend ist, dass sowas zu bauen und sagen wir mal irgendwie coole, komplexe Lösungen für vielleicht viel zu komplexe Probleme, die man jetzt gar nicht lösen muss, ist ja auch irgendwie cool, das zu tun. Also ich meine, das ist ja schon eine interessante Herausforderung, aber die ist halt vielleicht eher Zeitverschwendung und macht dir das Leben halt auf Dauer härter oder wie sagt man im Deutschen? Es macht einem das Leben schwerer, als jetzt irgendwie eine Straightforward-Lösung, die du dann später ausbauen kannst, wenn du genau weißt, was du denn tun möchtest.
Ja, das sind auch so, keine Ahnung, 100% Unit-Test-Coverage ist auch sowas, wo das ist schon ganz nett, aber im Normalfall gibt's halt irgendwelche Dinge, die du, selbst wenn du nur irgendwie bei 90% Unit-Test-Coverage bist, reicht es meist aus und du kannst dir die 1,5 Tage sparen, in denen du versucht hast, irgendwas da noch reinzufribbeln. Ja.
Also ich habe da jetzt ganz konkret, das Projekt, was ich so hauptberuflich maintaine, das hat so irgendwas um die 95% Test-Coverage, wovon nicht alle Unit-Tests sind, sondern wo auch ein Haufen Integration-Tests sind, die zum Beispiel auch einfach von außen die API ansprechen und testen und gegen eine tatsächliche Datenbank gehen. So. Und die paar Prozent, die nicht getestet sind, das ist irgendwelcher Setup-Code, der nur in der Produktionsumgebung läuft. Das sind irgendwelche Configs zum Beispiel, die nur in der Produktionsumgebung ausgelesen werden. Und das sind einfach Dinge, wo es nicht so super viel Sinn machen würde, die zu Unit testen oder generell zu testen, weil wenn diese Dinge nicht funktionieren würden, dann deployst du deine Applikation in irgendeine Integrationsumgebung und dann knallt's dort schon.
Ja.
Also das sind dieser Setup-Code, wenn der nicht laufen würde und wenn der nicht funktionieren würde, dann würde so, dann würde die Applikation schon explodieren, wenn du die erstmal in irgendeinem Early Stage, in irgendeinem Early Stage Release Environment deployen willst.
Mhm. Und er versucht da auch so ein bisschen drauf einzugehen, dass dieses ganze, die Business-Anforderungen, und das klingt immer so ekelhaft, ich kann mich erinnern, wir hatten noch so, keine Ahnung, irgendwelche komischen IBM-Days an der Hochschule, wo halt irgendjemand mit blauer Krawatte dann erzählt hat, dass er wie die Business Requirement Analysis machen und bla bla bla. Das war alles ein bisschen hochgestochen und deswegen ist diese Business Requirements auch immer so, ich weiß nicht, mir läuft es immer noch so kalten Rücken runter, aber prinzipiell ist es halt so, irgendjemand kommt an dich, an deine Abteilung ran und sagt, wir wollen da XY bauen oder deine Abteilung denkt sich das selber aus und da ist es dann halt wichtig, dass du immer im Blick behältst, welches Ziel du denn verfolgst. Dein Ziel ist nicht 100% Unit-Tests, weil für 100% Unit-Tests gibt dir keiner Geld. Dein Ziel ist, irgendwas stabil zu bauen, und sobald es stabil läuft und du es stabil maintainen kannst, dann hast du genau exakt richtig viel Unit-Tests. Also
ja.
Selbst.
Ja, also ich hab ja auch schon Projekte gesehen im Laufe meiner Karriere, die irgendwie in die komplett andere Richtung gelaufen sind, wo sich keiner mehr getraut hat, irgendeine Zeile Code zu ändern, weil es einfach sehr schwierig ist, rauszufinden, ob du damit irgendwelche Dinge kaputt machst, weil du halt keinerlei Testsuite hast, die irgendwie belegen kann, dass existierende Funktionalität nicht kaputt gemacht wird. Und ich fand es auch immer interessant, ich habe vor kurzem auch mal so ein paar Podcasts gehört, wo es so um so Mobile-App-Entwicklung geht, wo sich zwei Leute unterhalten haben und dann irgendwie so beschrieben haben, wie sie ja, dass sie ja überhaupt keine Lust haben, wegen irgendwelchen Deprecation-Warnings von Apple ihre Software anzufassen, weil sie so sehr Angst haben, dass was kaputt geht in bestehender Funktionalität. Und das ist halt das andere Extrem, wo man halt sagen muss, okay, vielleicht ist es ganz gut, mal so anzufangen und dir mal vielleicht einen Prototypen zu bauen, rauszufinden, wo du denn hin willst. Aber ab einem gewissen Punkt ist es, sobald du anfängst, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht von Anfang an in einem Projekt beteiligt waren und auch nicht von Anfang an wissen, was wie wo zu funktionieren hat, ist es eigentlich, würde ich es behaupten, verantwortungslos, keine Tests zu haben.
Klar, und also da ich ist es auch ein Business Requirement, weil wenn jemand sagt, wir deployen das einmal, danach fassen wir nie wieder an. Also erstmal lügt er natürlich, aber wenn er nicht lügen würde, dann ist es okay, dann machst du keine Tests, dann machst du das einmal richtig, machst du irgendwie so ein paar Smoke-Tests, dass es zumindest so grob läuft. Aber sobald du als Software hast, wo irgendjemand sagt, ja, die wird auch irgendwann wieder verändert, dann brauchst du Tests.
Natürlich.
Er bringt da einige schöne Beispiele, er geht so über diese 10 Dinge drüber.
Ja.
Und
also auch schön fand ich halt immer so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so ganz kleine so Dinge, die man zum Beispiel gegen eine API ausführen kann, die irgendwelche Aktionen auslösen, und man hat dann ein riesen monolithisches Framework, was dann deine Business-Logik darstellt, wo man versucht, sehr viel generische Funktionalität zum Beispiel in Models reinzustecken. Wenn man jetzt, sagen wir mal, in einem MVC-Pattern arbeitet, dann einfach in den Model-Layer super viel Komplexität reinzustecken, die dann nachher super hart mit anderen Models oder mit anderen Komponenten verschlungen ist, verknotet ist. Wo sich auch Leute so sehr krass auf dieses Do not repeat yourself einschießen, ohne tatsächlich, wie soll man sagen, zu verstehen, welche Wiederholung sie eigentlich vermeiden wollen. Weil manchmal gibt's halt auch einfach so Sachen wie jetzt Boilerplate-Code in zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, du hast jetzt eine Web-API und du hast halt, keine Ahnung, fangst halt mal an, ein Projekt zu bauen, und dann sehen alle deine Controller am Anfang irgendwie gleich aus, weil sie halt einfach nur simple Logik, sie nehmen irgendwelche Daten entgegen, serialisieren die oder deserialisieren die in irgendeiner Art und Weise und schreiben sie irgendwie in eine Datenbank oder erlauben dann die Daten wieder auf irgendeine Art und Weise abzudaten oder auszulesen. Wenn du so anfängst, dann ist natürlich auch der erste Instinkt ist dann vielleicht, oh, das sieht doch alles gleich aus. Wenn man so den Code von so ein paar Meter Entfernung sieht, dann sieht der irgendwie immer gleich aus. Und dann denkt man sich, okay, das kann man ja alles wegabstrahieren und so sagen, okay, da baut sich auf sein MVC-Framework nochmal ein Framework draus, was deine Controller quasi total entschlackt und du dann jede Aktion in irgendwie einer Zeile oder so definieren könntest.
Ja, das so Sachen wie, wenn deine API immer JSON zurückgibt und halt jeder deiner Controller am Ende sagt irgendwie JSON.dump und irgendwie einen Hash reinnimmt, dann ist es zwar nicht so super elegant, aber es ist eventuell die elegantere Lösung als ein generisches Return Parameter Type Annotation Framework zu bauen, der dann je nachdem, was zurückgegeben wird, irgendwie einen großen Hickhack draus macht.
Ja. Naja, das Ding ist halt auch, wenn du eine Anwendung baust, entwickelt die sich ja weiter und dann bekommen irgendwann mal die vorher genannten Business Requirements dazu, die vielleicht mal eine komplexere Logik erfordern, wo dann plötzlich dein super tolles generisches Framework, was du ein paar Tage davor gebaut hast, einfach, wie soll man sagen, in die Knie geht, weil du diese Komplexität damit nicht mehr in den Griff bekommst.
Genau, zum Beispiel, wenn du immer nur JSON zurückgegeben hast und auf einmal sagt einer, ach, wir müssen jetzt übrigens auch Streaming-Responses machen. Zum Beispiel. Also, ja, Mist, mein Framework akzeptiert aber nur Input und Output und kein Streaming. Das, ja.
Ja, oder wenn man jetzt dumm mal gelaufen, sagt, okay, ne? Du hast jetzt zum Beispiel deine komplette Logik sah bis jetzt so aus, dass du einen JSON-Datentyp entgegengenommen hast, den irgendwie validiert hast und dann so in eine Datenbank geschrieben hast und plötzlich sehen die Business Requirements vor, dass du noch drei andere Datentypen erstellen musst und die dann in Abhängigkeit von dem Input, den du bekommst, in andere Tabellen der Datenbank schreiben musst, dann ist es plötzlich halt auch ein bisschen komplizierter, als man dann vielleicht denkt. Und dann ist es vielleicht so, okay, sind diese Gemeinsamkeiten, die man jetzt in irgendwelchem Code sieht, sind die vielleicht einfach nur, ist es Setup-Code, der sich vielleicht später verändern wird? Oder ist es vielleicht einfach, ich meine, es kann schon sein, dass es da generische Sachen gibt, die man extrahieren kann, aber zu dem Zeitpunkt muss man sich dann halt wahrscheinlich auch im Klaren sein, ob man das denn, ob es genug Gemeinsamkeiten gibt, damit sich das lohnt. Ja, ja, ich meine, was haben wir hier sonst noch? Alles generisch machen ist auch so ein Ding, was ich schon oft gesehen habe. Also ich habe auch schon solche Dinge gesehen, man benutzt schon ein ORM, also ein Object Relational Mapper und der bietet einem schon eine Abstraktion über die Datenbank an. Diese Sprache oder diese API, die man dann benutzt, um sich Datenbank-Queries zu schreiben, ist manchen Leuten dann vielleicht zu verbose und plötzlich sieht man dann solche Klassennamen in seinem Projekt, die nennen sich dann Query-Builder zum Beispiel, wo dann Leute sich noch eine eigene Leaky-Abstraktion überlegen, um das Datenformat für das eigentliche ORM zu generieren, was dann wiederum SQL-Code generiert, was dann wiederum in der Datenbank ausgeführt wird. Ist dann halt auch schon ein bisschen schwierig, wenn man da anfängt, sowas zu debuggen und dann erstmal durch drei oder vier Abstraktionslayer durchsteigen muss, ist halt dann die Frage, ab welchem Punkt lohnt es sich, sowas anzufangen ab welchem Punkt ist es einfach zu viel?
Ja, und es ist auch, also ich bin ganz erschrocken, nicht erschrocken, aber am Anfang, wenn man halt den ganzen Tag nur Hacker-News liest, dann weißt du natürlich, dass du irgendwie alle immer sofort den keine Ahnung, Microsoft Link geporteten Haskell sonst was Parser benutzen. Aber stellt sich raus, dass in echten Produktionssystemen gibt es halt noch viele, viele Leute, die einfach ihren SQL-String von Hand zusammenfrickeln.
Oh ja.
Und einerseits schlecht, weil im Normalfall escaped da keiner richtig. Aber andererseits, ganz ehrlich, wenn du dir irgendwie 38 Klassen Wrapper-Code sparen kannst und du sagst einfach irgendwie session.execute und du gibst es einem String, im Endeffekt macht der genau dasselbe, nur dass du im einen Fall halt noch 38 Klassen hast dazwischen, die dir irgendwelche Stack-Traces generieren, die eventuell nicht so damit klarkommen, wenn deine Datenbank, wenn dein Datenbank-Master mal irgendwie promoted wird in irgendeiner Master-Master-Replikation. Und auf einmal debuggst du halt diesen ganzen Scheiß, obwohl du eigentlich im Endeffekt nur ein einziges Insert-Statement machen wolltest. Und das ist auch so, finde ich, was so einen Senior-Engineer in Anführungszeichen ausmacht, der weiß dann halt, wann er einfach dieses session.execute macht und von Hand seinen Insert reinfrickelt und wann er halt schon anfangen muss, mal einen ORM zu nehmen. Also wenn du zum Beispiel 38 verschiedene Abfragen hast, eventuell willst du die nicht alle von Hand machen, sondern eventuell willst du da so einen Query-Builder haben, der dir halt das Ding da irgendwie der Reihenfolge nach auffrickelt und ein bisschen besser zu lesen ist, wo du auch irgendwie mit einigen Tools noch ein bisschen einen Linter drüber laufen lassen kannst, aber du darfst damit im Normalfall halt nicht anfangen, wenn du echt nur eine Query machen willst. Ja.
Also ich glaube, alles, was wir damit sagen wollen, ist es nicht, wir finden es nicht schlimm, Sachen zu abstrahieren oder da in weitere Indirektionen einzufügen, um Probleme zu lösen. Aber ich glaube, was wir argumentieren, ist, dass es einen guten Grund dafür geben sollte, weil eine Abstraktion halt immer noch zusätzliche Komplexität darstellt.
Ja, und Probleme lösen, ich glaube auch so der gute Punkt.
Ja.
Also ich würde sagen, viele Leute lösen keine Probleme damit.
Sie schaffen
so, warum nimmst du nicht einfach nur die Probleme damit? Genau, richtig. So, ja, prinzipiell ganz nett, aber jetzt hast du halt irgendwie, keine Ahnung, ist alles größer, ist alles schneller, ist alles langsamer, ist alles.
Ja, also ich habe auch, ich sehe das auch immer bei Leuten, die es eigentlich gut meinen, aber dann sich selber super oft Steine in den Weg werfen, weil jede Designentscheidung, die sie treffen, mit der Was wäre wenn Frage begonnen wird. Worauf sie im Zweifelsfall keine fundierte Antwort haben, weil dieses, okay, was wäre, wenn wir jetzt eine Geo-Replicated Data Centers einbauen müssen? Solange wir nicht wissen, dass wir das tun müssen, ist es halt vielleicht auch eine Optimierung an der falschen Stelle. Und wie wir schon von Donald Knuth wissen, Premature Optimization is the root of all evil. Also, ich meine, ich weiß nicht, ja, das ist halt so, das ist halt dann immer so am falschen Ende optimiert, was halt dann letzten Endes über die, wie soll man sagen, über die Laufzeit von dem Projekt schadet oder dir selber schadet, weil du halt einfach Dinge nicht mehr gebacken bekommst oder nicht mehr gedebuggt bekommst, weil zu viel Komplexität.
Was ich ganz interessant fand, war der achte Punkt bei ihm, In-House Inventions.
Oh ja.
Da redet er immer drüber so, ja, das ist am Anfang ganz cool, aber im Normalfall muss es halt auch maintained werden. Also du hast dann noch eine Software mehr. Mhm. Manche Sachen, also er spricht speziell an, also teilweise Libraries, also echt HTTP oder Caching oder Konfigurationsmanagement. Er spricht Frameworks an, also komplette Content-Management-Systeme oder Concurrency-Frameworks und geht dann auf Tools über, so Build-Chains, Deployment-Tools und so. Und das ist jetzt ein bisschen doof. Also ich arbeite gerade bei Facebook und es gibt halt teilweise, also wir haben nur so Zeug quasi. Also wir verwenden selten irgendwas, was irgendjemand anders gebaut hat in der Richtung. Aber bei uns ist es halt auch nötig teilweise. Wir können irgendwie Deployment-Tools und so weiter. Wir müssen halt Sachen haben, die mit unserer Authentifizierung klarkommen. Wir müssen Sachen haben, die irgendwie das Build-System, wir können nicht Make verwenden. Wenn wir Make verwenden, dann warte ich auf jede Build irgendwie 8,5 Stunden. Da ist es dann halt In-House-Inventions manchmal schon sinnvoll, aber für die meisten, je nachdem wie groß das Projekt ist, überschätzen sich die meisten halt und sagen, nee, wir brauchen unser eigenes HTTP-Framework, weil Performance oder so. Ich habe da mal einen Blogpost gelesen, dass der Standard Ruby HTTP Client ja so langsam ist und wir machen ja 18 Requests pro Sekunde, deswegen.
Ja, aber in dem Sinne muss man halt auch entschuldigenderweise sagen, du arbeitest halt bei Facebook und Facebook agiert halt auf einem Level wie wenige Firmen dieser Welt. Also ich meine, wenn du irgendwie über 1 Milliarde aktive User hast, die deine Infrastruktur benutzen, dann kannst du halt vielleicht auch keine generischen Open-Source-Produkte mehr verwenden, die schon bestehen, weil sie für Leute oder für Use-Cases gebaut wurden, die, keine Ahnung, auf den normalen, sag mal, auf eine Webagentur ausgelegt sind oder auf Leute, die vielleicht mal, keine Ahnung, so ein mittelständisches Unternehmen, was mal vielleicht ein paar hundert Mitarbeiter hat oder so. Oder,
wobei ich finde, also das bei fast allen Firmen, wo ich gearbeitet habe, gab es diese In-House-Libraries zum Beispiel. Was ich immer ein ganz gutes Beispiel finde, sind Retries. Im Normalfall, also gerade wenn du verteilte Systeme hast, irgendwann musst du halt eine Möglichkeit haben, bestimmte Operationen mehrmals zu versuchen. Sei es, dass der irgendwie kurz eine kleine Netzwerkstörung vorlag. Also wenn du zum Beispiel sagst, hier, der lädt jetzt sein Profilbild hoch und du kriegst halt irgendwie einen Timeout zurück.
Ja.
natürlich kannst du das jederzeit sagen, hier, ich mache das jetzt inline und schreibe irgendwie 12 times do und dann versuche ich das 12 Mal. Wenn es funktioniert, dann sage ich halt break. Aber im Normalfall willst du da, weil es halt doch recht oft passiert, eventuell schon eine Library haben, die das dir
abnimmt. Ja, aber was hinten?
Und im Normalfall bringen Programmiersprachen, also zumindest wo ich mich jetzt dran erinnern kann, selten irgendwelche anständigen Libraries mit, die einen Exponential Backoff mit einem bisschen ein Splay innen drin haben, dass die so anständige Retries quasi machen und nicht nur 10-mal versuchen
in einer Sekunde. Aber ich meine, was hindert dich jetzt daran, sagen wir mal, einen Open Source Ruby Gem, was schon irgendwie von diversen Leuten eingesetzt wird, zu benutzen oder irgendwie, wenn man jetzt Node macht, ein NPM-Package, was sowas tut. Ich meine, es gibt ja so, also gerade so für so Fehlerszenarien, es gibt ja da irgendwie, es gibt ja schon Implementierungen, die so Sachen wie Throttling oder was hat man denn noch, Exponential Backoff-Algorithmen oder solche Sachen wie Circuit Breakers, wenn man irgendwie so Dienste hat, von denen man abhängig ist oder zu denen man irgendwie durchrouten will, dass man die nicht überlastet, wenn sie gerade eh schon ein Problem haben. Da gibt's ja schon Pakete, die irgendwo auf GitHub zu finden sind, an denen man sich vielleicht bedienen könnte. Was spricht da jetzt dann dagegen, sowas zu benutzen, versus man macht es selber und muss es dann halt auch selber in-house maintainen und so weiter und so fort?
Ja, ich gerade bei so Sachen, da bin ich mir nie ganz sicher, weil gerade eine Retry-Library, die ist jetzt nicht so komplex zu bauen. Gut, du so ein bisschen Exponential Backoff, das kriegt man halbwegs leicht hin. Eventuell sagst du auch, nee, ich will aber ein Splay drin haben, das geht auch. Das ist wahrscheinlich weniger als 100 Zeilen Code. Da ist jetzt die Frage, will ich wirklich damit klarkommen, dass ich jedes Mal, wenn die Open Source Library ein Update bekommt, dass ich dann theoretisch nochmal schauen muss, ob all mein Zeug noch läuft, weil man weiß ja nie so genau, ob irgendein anderer Open Source Maintainer irgendwie Semantic Versioning anständig benutzt. Oder
weißt du das, ob das dann deine Kollegen tatsächlich tun? Also ich meine, im Zweifelsfall, wenn ich jetzt Felix zitieren muss, da greift halt dann das Punching Lamp.
Ja.
Wenn dein Kollege dir irgendwie Semantic Versioning nicht ernst nimmt und dann irgendwelche Breaking Changes implementiert, dann kannst du zu dem in den Schreibtisch gehen und ihm irgendwie auf den Tisch kacken.
Richtig,
oder?
Ja.
Ein Äquivalent davon. Wenn das natürlich jetzt irgendjemand im Internet macht, kannst du die natürlich auf GitHub anbrüllen, aber im Zweifelsfall ist es denen halt herzlich egal, weil sie mit dir nichts zu tun haben.
Eben.
Das ist natürlich ein Argument. Was ich oft schon gesehen habe, ist, dass so Inhouse-Libraries mehr oder weniger der Versuch sind, irgendwelche Probleme auf eine generische Art und Weise zu lösen, die dann manchmal vielleicht doch nicht so generisch sind, oder dass die In-House-Libraries auf die Use-Cases von dem Team, was sie maintained, optimiert sind und alle anderen quasi angehalten werden, dieses Projekt zu benutzen, aber letzten Endes eigentlich das, wie soll man sagen, es nicht generisch genug, die Library nicht generisch genug ist, dass andere Teams damit glücklich werden.
Gut.
Also das habe ich schon oft gesehen. Was ich auch schon oft gesehen habe, sind dann Leute, die halt nicht so besonders viel in ihrem bisherigen Leben mit Open Source und mit der Maintenance von Bibliotheken zu tun hatten und sowas wie Semantic Versioning jetzt nicht unbedingt verinnerlicht haben oder wo die Dokumentation daraus besteht, dass man sagt, ja, lest den Code. Habe ich alles schon gesehen oder alles schon mitbekommen. Und dann ist es halt so ein bisschen schwierig. Oder auch so eine Sache, wo dann Leute Bibliotheken schreiben und diese, einmal bauen, sodass es für sie funktioniert, mittelmäßig dokumentieren, vielleicht 2-3 Testcases dafür haben und dann halt liegen lassen. Und irgendwann findet man halt irgendwelche Bugs in den Bibliotheken und dann ist es halt so, ja, wer hat denn das mal gebaut? Ach so, ja, der ist übrigens schon wieder woanders, hat schon wieder gekündigt, keiner weiß, wie die Bibliothek funktioniert. Wenn du ein funktionierendes Open-Source-Ökosystem hast, dann würde ich halt sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gut gepflegtes Open-Source Produkt oder ein gut gepflegtes Open Source Projekt weiterhin existieren, wird es wahrscheinlich höher, als wenn das Leute tun, die mal quasi ein paar Stunden irgendwie Arbeitszeit überbrücken wollen und dann mal denken, ach, das ist, wäre doch mal ganz nett, da was Generisches.
Ich denke, da ist aber auch also der Unterschied zwischen Libraries, die, also so eine Retry Library, da passiert sowas nicht, weil ganz ehrlich, da gibt's nicht so viele Use Cases, das kann nicht zu generisch sein und die ist auch noch so klein, dass es, ich würde sagen, eigentlich immer eine okaye Idee ist, die eventuell intern zu machen, aber dann eine Dependency weniger zu haben, die dein Bildsystem irgendwie von GitHub runterladen muss. Wenn es jetzt Richtung ORM geht zum Beispiel, da würde ich eher meine Finger von lassen, weil ORM kannst du dir immer ziemlich fies versauen und da geht's um Daten und eventuell solltest du da was nehmen, was schon irgendwie ordentlich maintained wird, wo getestet ist, genauso CMS, keiner will ein Content-Management-System schreiben. Wobei natürlich, bin ja gewidert Talk, ein ziemlich aufgebohrtes Content-Management-System ist das, wir geschrieben haben.
Auf jeden Fall, dass wir auch nur dreimal neu implementiert haben und eigentlich immer noch Ideen für neue Dinge hätten.
Richtig, aber ich denke, da kommt es auf die Größe an. Also so Deployment-Tools und hallo, die Waldfee. Deployment-Tools und Build-Chains, das ist so, dann benutzt doch was Standardmäßiges. In-House-Libraries finde ich gar nicht so schlecht. Das ist auch so, wenn du gute Leute hast, die wissen, wie man sowas anständig baut und wenn du eine Möglichkeit hast, die gut zu includen. Also gut, bei uns natürlich, wenn wir da im Monorepo rumlaufen, dann ist die Library halt irgendwie, ist eine Datei, die du halt includest und dann funktioniert es. Wenn du sowieso irgendwie diese Library von GitHub oder so dir holen müsstest, dann kannst du auch irgendwas Offizielles nehmen. Aber ich fand so, das war so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, dem vertraue ich so halb, dass man da seine Hände von lassen soll. Alles andere war nicht recht gut, aber da war es so.
Also was ich halt sehe ist, oder was bei mir normalerweise die Herangehensweise ist, wenn ich irgendwelche Sachen denke, ach, da könnte ich was irgendwas Generischeres brauchen, dann habe ich da einen Lib-Folder in meinem Projekt, da schmeiße ich mal irgendwie eine Klasse rein. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten irgendwann mal, wir benutzen für Node-Geschichten eine Library, die nennt sich Supertest. Und Supertest ist halt quasi, das ist so ein bisschen sowas wie, es gibt Rack-Test in der Ruby-Welt. Das ist einfach, du kannst APIs in Process testen und da Requests gegen eine API fahren, ohne dass du da über einen HTTP-Layer gehst.
Also du mockst quasi einen Webserver.
Genau, du mockst quasi deinen Webserver in deinen Testzweck. Du kannst aber trotzdem direkt gegen deine Controller gehen, als wäre es jetzt ein tatsächlicher HTTP-Request. Mhm. Du machst diesen Request aber in Process.
Ja, so ein Integration-Test.
Die Tests schnell. Genau. Supertest ist halt, wie es bei Node-Bibliotheken ausgelegt ist, auf so einen Aktion- und Callback-Pattern ausgelegt, während wir halt hauptsächlich mittlerweile alles auf JavaScript-Promises umgebaut haben. Mhm. Haben wir halt jetzt in diesem Projekt, was wir da maintainen, einen Test-Wrapper gebaut um Supertest außenrum, der noch ein bisschen mehr Log-Informationen, wenn du irgendwelche Assertion-Failures hast und so weiter baut. Das lebt momentan in unserem Lib-Folder. Wir benutzen das für unsere Test-Suite, damit die einfach weniger verbose ist und besser lesbar ist. Wenn wir das jetzt eine Weile benutzen und wir der Meinung sind, okay, wir haben jetzt so alle Use-Cases, die wir so gerade haben oder die uns bis jetzt so vor die Füße gekommen sind, abgedeckt und das ist so stabil und wir müssen daran nichts mehr groß ändern, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das früher oder später in ein externes Projekt auszulagern, was man dann über irgendwelche internen NPM-Feeds verteilen kann. Aber im Anfang finde ich es immer, wenn man sagt, okay, man hat irgendwie was, wo man vielleicht ein bisschen mit rumspielen will, ob das jetzt irgendwelche Optimierungen in seiner Testsuite sind oder ob das irgendwelche kleinen Bibliotheken sind, um jetzt einen, was weiß ich, was hat man denn für Use Cases, um einen URL-Slug zu generieren oder sowas. Dann finde ich das immer ganz nett, dass man das sagt, okay, man baut es in sein eigenes Projekt ein. Wenn man mehrere kleine Repositories pflegt, statt dass man sagt, okay, man optimiert das schon mal für den Wiederverwendungsfall, der vielleicht nie eintreten wird. Also es sind einfach so Sachen, okay, das Ende des Leads ist, man muss seine Use Cases kennen, man muss ungefähr wissen, worauf man optimieren muss, weil ansonsten optimiert man in die Richtung, die einem später schaden wird.
Richtig.
Ja.
Gut. Ich würde sagen, damit haben wir es ja auch zu diesem Artikel weitgehend ausgelassen. Ja. Das ist jetzt schon, wie lange? 44 Minuten? Ja.
Ja, also wir reden jetzt schon eine Weile drüber.
Deswegen will ich sagen, nächster Artikel. Bam. Ohne Überleitung. Einfach knallhart rein.
Einfach knallhart. Marc hat
einen Artikel
auf der wunderschönen lwn.net.
Richtig, Seite. Die beste Seite, wenn ihr irgendwie so Kernel-Zeug oder Low-Level-Zeug wissen wollt. Da gibt es immer die besten Artikel. Und dieser Artikel hat den netten Titel The Bootstrap Process on EFI Systems. Und EFI Systems sind, was früher die Firmware eines PCs war, das hieß dann meist BIOS oder BIOS, nachdem, woher kommt. Und irgendwann haben die Leute halt rausgefunden, dass das ziemlich kreblich ist und haben diese EFI-Spec geschrieben, die riesig groß und super hässlich ist und das beinhaltet dann irgend so eine VFAT, FAT16, FAT32 Partition mit Dateien, die irgendwie einen bestimmten Namen haben und die lädt er dann irgendwie und da gibt es aber auch irgend so eine bestimmte API, dass du zum Beispiel Netzwerk Kommunikation mit deinem System machen kannst, obwohl du noch gar keinen Netzwerkkartentreiber hast und das ganze Zeug. Und das ist alles super viel zu lesen.
Darf ich da kurz noch eine Zusatzfrage stellen? Weil also ich kenne noch so, BIOS war dieses Ding, wo man früher seinen Computer übertakten
konnte.
Also das, so wie ich das kenne, war das ein relativ starres System, was man dann mit irgendwelchen proprietären Tools auf sein Mainboard drauf flashen und updaten konnte, was einem irgendwie ein komisches Benutzerinterface gegeben hat, wo man irgendwelche Prozessor-Features ein- und ausschalten konnte, wo man irgendwie Boot-Partitionen auswählen konnte und im Zweifelsfall vielleicht auch ein Menü für Overclocking hatte, um seinen Computer schneller und heißer zu machen.
Richtig.
Und weniger effizient.
So wie
ich das jetzt verstanden habe, ist EFI praktisch ein System, wo du sagen kannst, ey Computer, wenn du dich initialisierst, dann geh doch mal hier auf die Festplatte und lad da eine Datei und diese Datei ist aber halt auch schon einfacher updatebar und du hast dann zum Beispiel so Sachen wie, oh, du kannst jetzt vielleicht einen Backup-Image restoren direkt auf die Festplatte und von diesem EFI-Image booten und hast dann vielleicht schon WLAN.
Ja, das ist,
und so Sachen.
Ja, also EFI und auch BIOS sind halt mehr als, also es sind sehr viele Sachen. Es ist einerseits sowohl EFI als auch BIOS haben meist dieses User-Interface und dieses User-Interface ist ein kleines Programm, das halt ohne Betriebssystem auskommt, sondern so ein ganz krebliges irgendwie Low-Level-Gehacke ist und mit diesem Programm kommunizierst du quasi mit deiner Firmware, also mit diesem, und diese Firmware hat ein Interface und dieses Interface ist halt entweder dieses alte BIOS-Interface oder dieses EFI-Interface und das EFI ist quasi neuer.
Ja, und dieses Interface ist quasi, das ist Hardware, die oft, oder das ist, sagen wir mal, Funktionalität, die dein Mainboard bereitstellt. Sehe ich das richtig?
Richtig, genau. Da sind zum Beispiel so Sachen drin, wenn du Pixie booten willst, Netzwerkboot machen, dann erlaubt dir quasi das EFI oder BIOS die Spezifikation, erlaubt quasi deiner Netzwerkkarte und diesem Basis-Minimalsystem, das am Anfang läuft, erlaubt ihnen zu reden, weil du hast keine Treiber, du hast keinen TCP-IP-Stack, das gibt's alles ja noch nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, so Basissachen zu machen wie, ja, download doch mal diesen Bootloader und setz da mal den Function Pointer drauf und spring dann da mal rein. Und im BIOS war das halt alles noch ein bisschen kreblig, also gerade von der Festplatte booten heißt im BIOS halt, ja, du hast dieses Device und die ersten, keine Ahnung, 512 Bytes in diesem Device sind dein Bootloader. Bedeutet, das ist, du kannst da nichts Komplexeres reinmachen, sondern du hast so einen blöden Mini-Bootloader. Alles, was dieser blöde Mini-Bootloader macht, ist halt, er lädt einen ein bisschen größeren Bootloader, der Dateisysteme
halt
versteht oder halt auch nicht. Und der lädt dann quasi einen, der mountet dann dein Root Drive und dann im Root Drive lädt er dann irgendeine Datei rein und das geht dann halt so. Du musst dich halt von ganz doof nach oben durchhangeln. Und EFI hat ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen sinnvollere Basis-Funktionalität bereitgestellt, wie zum Beispiel EFI weiß, was eine FAT16-Partition ist. Und EFI kann diese Partition mounten und EFI versteht dann, dass auf dieser Partition irgendwie eine Datei liegt, ein Programm liegt, das quasi geladen wird. Bedeutet, du musst es nicht selber implementieren in deinem Bootloader, sondern EFI stellt das bereit. Und EFI stellt noch einige andere Boot-Services bereit, wie zum Beispiel, weiß nicht, anständige Grafikausgabe, dieses Netzwerkkommunikation. Und da ist quasi der Artikel, geht darüber ein bisschen, wie man denn mit diesen Boot-Services redet, wie die, wie ein Bootloader quasi das Handover ans Betriebssystem macht. Und das sind alles so recht kleine C-Programme eigentlich. Da gibt's irgendwie libEFI oder GNU-libEFI. Du kannst dann quasi ein eigenes Programm für diese Firmware bauen. Und dieser Artikel erzählte so ein bisschen, wie denn generell dieses Programm aussieht. Und du kannst dann zum Beispiel, also am Ende erzählen sie auch noch ein bisschen, wie in QEMU, wie du zum Beispiel direkt in den Kernel booten kannst. Dass du also nicht sagen musst, ja Gott, ich muss jetzt aber erst einen EFI-Bootloader laden, dieser EFI-Bootloader initialisiert ein paar Dinge und gibt es dann weiter in den Kernel, sondern du kannst direkt quasi in den Kernel springen. Weil der Kernel übernimmt die komplette Initialisierung ja auch nochmal. Also der ganze Ramsch, der am Anfang passiert mit, oh, jetzt müssen wir aber das Dateisystem und ein bisschen Grafikausgabe und bla bla bla, völlig für den Arsch, weil du am Ende wieder in den Kernel springst und der Kernel fängt halt von Anfang an und sagt so, ah ja, super, ist gar nichts initialisiert, jetzt gehe ich mal durch und schau mir alles nochmal an. Und so Pixie-Booten.
Halt, ja, okay, dann kommt der Kernel halt auch auf die Idee, okay, ich tue jetzt einfach mal alle so überall rumpieken, wo denn was zuckt und ich greife mal hier in die Hardware rein und da mal rein und guck mal, ob da vielleicht ein Netzwerkinterface da ist oder guck mal, ob da jetzt irgendwie eine Grafikkarte da ist oder ein, was weiß ich, ein Mass-Storage-Device, ein USB-Interface, sonst irgendwas. Und ja, letzten Endes darfst du es halt dann nochmal machen, weil der Kernel vielleicht davor...
Genau, und ja. da erzählen sie dir in diesem Artikel also so ein bisschen, wie diese, wie EFI das Ganze handelt und warum das ein bisschen angenehmer und ein bisschen sinnvoller ist. Und der Artikel ist gar nicht so lang, aber er ist ganz interessant zu lesen. Und selbst die Kommentare sind ganz interessant. Und EFI generell hat noch Unmengen an schrecklichen Dingen. Das ist auch so ein 1000 Seiten Standard oder so. Aber keine Ahnung, Pixie-Booten über IPv6 zum Beispiel ist Teil des Standards. Was oder HTTP-Downloads oder irgend sowas. Das ist schon mal also ein bisschen mehr Zukunft als dieses alte Krepelzeug. Und würde sagen, lohnt sich ganz gut, diesen Artikel mal durchzulesen, um so rauszufinden, was denn jetzt alles in dein BIOS gerutscht ist und was da alles nicht reingerutscht ist und wie der... Sie erzählen dir auch so ein bisschen, wie du Sachen, wie die Leute Bootloader bauen können, die sowohl EFI als auch BIOS irgendwie verwenden. Also da sagt EFI irgendwie, ja, hier die ersten paar Bytes, die ignorieren wir, aber du kannst da einen Kompatibilitäts-BIOS-Bootloader reinbauen. Und es ist ein echt netter Artikel, um dieses ganze Gehacke sich mal durchzulesen.
Das hört sich irgendwie sehr seltsam an.
Ja, das ist alles, was vor dem Betriebssystem passiert, ist sehr seltsam. Und Lügen.
Ja.
Alles Lügen.
Ja. Also ist halt auch noch interessant, dass du gerade diese Geschichte mit den 512 Bytes am Anfang angesprochen hast. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man noch Lilo verwendet hat, wo man noch jedes Mal, wenn man quasi irgendwas in seiner Boot-Konfiguration ändern wollte, musste man dann quasi den kompletten Bootloader rekonfigurieren und neu in den Boot-Sektor schreiben. Weil Lilo noch nicht in der Lage war, also Lilo war stand glaube ich für Linux Loader, saß irgendwie sowas in der Richtung. Und ist schon interessant, wie auch in so Low-Level-Geschichten Weiterentwicklung stattfindet, wo man es vielleicht gar nicht so erwartet, weil keine Ahnung, was ist denn jetzt irgendwie hat doch funktioniert. So.
Richtig, das war auch am Anfang so, ach, BIOS geht doch. Ist so, ja, außer du willst halt irgendwas auch nur ansatzweise Modernes machen. Ja. So, IPv6 wäre doch mal ganz nett. Nein, okay, dann nicht. Ja, ist schön.
Ja.
Cooler Artikel. Okay, bam, nächster Artikel. Ist wieder deiner.
Ja, On the Myth of the 10x Engineer and Reality of the Distinguished Engineer. Ist ein ziemlich interessanter Artikel, wo es so ein bisschen um weniger technische Themen geht, sondern mehr so um, okay, was kannst du denn tun, um jetzt als Engineer, sagen wir mal, deine Produktivität zu erhöhen. Das hört sich ein bisschen so zu sehr, wie soll ich sagen, es hört sich ein bisschen komisch an. Mir fällt gerade keine bessere Beschreibung mehr da ein. Also, um da ein bisschen auszuholen, es gibt ja diesen Mythos von dem 10x-Engineer, wo man sagt, ja, es gibt Menschen, die so, es gibt Leute, die kannst du einstellen, die haben vielleicht so einen normalen Einfluss. Und es gibt Leute, die kannst du einstellen, die willst du eigentlich überhaupt nicht haben, weil die sind echt scheiße und die haben negativen Einfluss auf deine Produktivität. Ob das jetzt um Output an Code angeht oder um irgendwelche Sachen, die man entwickeln möchte oder um Dinge, die getan werden müssen. Es gibt einfach Leute, die halt auch andere an der Arbeit hindern, weil sie entweder sinnlose Diskussionen verwickeln, ihnen ständig auf die Nerven gehen, sie ständig unterbrechen und so weiter. Und hier geht's halt um das Gegenteil so. Was gibt's denn für Leute? Also, ich war noch gar nicht fertig bei der Erklärung des 10x-Engineers. Ich glaube, dieser Mythos von diesem 10x-Engineer ist, soll halt allen anscheinend halt auch Leute geben, die so 10-mal produktiver sind als jetzt der durchschnittliche Entwickler oder so. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist irgendwie so ein Mythos, der sehr, wie soll man das sagen, es ist so ein Mythos, der schon mehrmals durchs Dorf getrieben wurde und wo sich die Leute immer noch in die Haare kriegen, ob das jetzt irgendwie der Wahrheit entspricht oder nicht. Und ich glaube, dieser Artikel, der geht da von der anderen Seite ran, der sagt halt, okay, du kannst halt selber, du kannst nicht irgendwie 10-mal den Output haben wie irgendjemand anders, der vielleicht auch gute Arbeit macht. Aber du kannst vielleicht daran helfen, dass du insgesamt, dass dein Einfluss, den du auf dein Team hast, sagen wir mal, der von einem zehnfachen, der von jemandem ist, der vielleicht zehnmal so produktiv ist. Also,
ja.
Und da geht's halt, der nennt es jetzt nicht Senior Engineer, sondern Distinguished Engineer, um vielleicht auch mal diesem Jobtitel des Senior Engineers aus dem Weg zu gehen.
Gut, wobei Distinguished Engineer auch ein Jobtitel ist.
Ja,
bei vielen.
Ja, okay. Aber, naja. Und letzten Endes geht's da um, wie soll man sagen, Qualitäten oder um gute Eigenschaften, die man so als Softwareentwickler haben kann, um halt auch insgesamt nicht nur seine eigene Arbeit zu tun, sondern vielleicht auch Zeit zu investieren, um dein Team um dich rum besser zu machen oder Verantwortung zu übernehmen und, sagen wir mal, Leute anzuführen, als jetzt, ob das jetzt irgendwie so eine Technical Lead Position ist oder was gibt's denn da noch in der Richtung, um irgendwie Teamleiter zu sein, solche Sachen, aber halt trotzdem noch technisch zu sein. Und es listet halt auch eine Geschichte, eine Menge von, ich würd's jetzt mal als Soft Skills bezeichnen, die einfach deine Umgebung produktiv oder mit denen du deine Umgebung produktiver machen kannst, ohne dass du jetzt selber alle Arbeit alleine machen musst. Macht das irgendwie so Sinn?
Ja. Ich denke, es macht Sinn. Es ist aber auch so ein bisschen, es zeigt halt immer noch, wie viele Leute einfach nicht wissen, was der Arbeitsalltag von so einem Software-Engineer ist.
Ja.
Also natürlich codet der nicht 10-mal besser als jemand anders.
Ja.
Ist gut, vielleicht codet er irgendwie ein paar Mal besser oder so, aber prinzipiell ist dein Job ist halt nicht nur zu coden. Dein Job ist Probleme zu lösen und du löst Probleme, indem du einerseits ja codest, andererseits aber auch entsprechend mit anderen Teams kommunizierst, dass die nicht irgendwie dasselbe Ding nochmal in grün entwickeln, sondern eventuell deins verwenden. Da gehört auch Überzeugungsarbeit dazu. Da gehört dazu, dass du den jüngeren Engineers in deinem Team auch so ein bisschen Mentorship anbietest, dass du quasi, indem du quasi, keine Ahnung, jede Woche eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit denen irgendwie dich aufs Sofa setzt und mit denen ein bisschen quatschst, dann sparst du denen vielleicht 10 Stunden Arbeit, weil irgendwie der hätte jetzt gesagt, ach nee, ich hätte das jetzt alles selber gemacht und du sagst einfach, nee, du red doch mal mit Team XY, die haben da schon eine Lösung für, fertig. Und das ist halt, da kommt schon, du bist dann 10-mal effizienter als der Typ, der gerade frisch aus der Uni rauskommt, weil du halt so viele Dinge machst, außer Coden. Und da ist es halt auch das Problem, das sollte so sein, aber bei vielen Firmen ist es halt einfach nicht so. Also gerade wenn du in irgendeine, jetzt ohne auf deutschen Firmen groß rumzureiten, aber wenn du in irgendeine deutsche Großfirma gehst, die irgendwie eine Softwareentwicklungsabteilung hast, dann siehst du da meist die gesamten Entwickler halt einen gesamten Tag nur entwickeln und dann gibt's irgendeinen Manager, der BWL studiert hat, der halt die komplette Kommunikation übernimmt mit anderen Teams, der alles all das andere Zeug übernimmt und da kriegst du halt so eine komische Monokultur von Leuten, die irgendwie sich persönlich nicht weiterentwickeln, sondern den gesamten Tag nur Code schreiben und sich dann immer aufregen, wenn sie jemand davon abhält, Code zu schreiben. Und es ist halt einfach dieses, kreiert auch ein komplett falsches Selbstverständnis von dem, was eigentlich dein Job ist. Und ist auch gut, man merkt halt, viele Ausbildungen, viele Universitätsstudien bereiten dich halt nicht auf diesen Job vor. Also wenn du Informatik studierst, dann hast du da so ein halbes Mathestudium mit drin im Normalfall, was im Endeffekt nicht dein Job ist. Du hast recht viel Softwaretechnik drin, was gut ist zu wissen und auch so Systemzeug, das ist alles gut zu wissen. Aber viele Leute kommen halt aus so einem Studium raus, ohne jemals eine Vorlesung über, keine Ahnung, Personalentwicklung gehört zu haben. Und das ist halt, ja, außer du hast vor, irgendwie dein Leben lang einen gesamten Tag nur Java-Code zu programmieren, brauchst du das halt. Oder du musst zumindest wissen, wie gute Personalentwicklung aussieht, damit du wissen musst, wie schnell du von deiner Firma wegrennen musst, wenn sowas nicht passiert. Und ja, ich denke, da ist der Artikel recht gut, dass der das ein bisschen darstellt, was es denn außer dem reinen Engineering noch alles gibt. Und ich denke, das ist auch ein guter Ansatz.
Ja, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch für uns beide der Grund, warum wir bei US-amerikanischen Firmen arbeiten und nicht mehr bei deutschen Unternehmen. Weil ich halt auch schon in vielen Firmen so diese Kultur gesehen habe, so man baut eine Mauer zwischen Abteilungen, oder zwischen Management und den Leuten, die dann irgendwie zwischen Management, Produktentwicklung und Engineering besteht immer eine Mauer und alles, was letzten Endes ist, okay, Management überlegt sich irgendwelche Requirements, was es denn haben will, wirft es über die Mauer zu den PMs, also was ist da die Langform von Produktmanager, genau, wirft es über die Mauer zu den Produktmanagern. Die Produktmanager versuchen dann da letzten Endes irgendwelche Spezifikationen draus zu machen, die dann die Entwickler implementieren sollen, und die werfen es wieder über die Mauer und keiner redet eigentlich miteinander. Mhm. Und das ist halt letzten Endes sehr kontraproduktiv, weil die Software-Engineers nicht wissen, was das Business-Value ist und von dem, was sie da eigentlich implementieren, wo da die Prioritäten liegen und worauf sie vielleicht optimieren müssen.
Ja, es ist ja auch,
also, ich weiß nicht.
Nicht nur zwischen denen, sondern ist ja auch noch die Mauer zwischen denen, die sie entwickeln. Und im Normalfall gibt es dann immer noch eine Operations-Abteilung, die das Zeug dann im Endeffekt in die Produktion rennt. Es gibt dann meist noch eine Design-Abteilung und die reden alle nicht wirklich miteinander, sondern das ist alles so. Das geht immer, da gibt's dann eine Gruppe aus Mittelmanagern, deren einzige Aufgabe ist quasi, also nicht zu verhindern, dass irgendwie die miteinander reden, sondern die denken halt, nein, das ist mein Job, dass ich mit den einen rede und mit den anderen rede und versuche, das denen dann beizubringen. Die können nichts wirklich von beidem und es, ja, ist halt immer nur Overhead und im Endeffekt sind alle sehr verwirrt. Und gerade bei so US-Firmen, also es gibt sicher auch deutsche Firmen, wo das nicht so ist, da gibt's sicher auch irgendwo, keine Ahnung, in Berlin ein Startup oder so. Aber selbst bei großen US-Firmen ist halt teilweise dieses ganze, dieses Dual-Ladder-System, dass du als Ingenieur quasi nicht nur als Coder gesehen wirst, sondern dass du auch dich weiterentwickeln kannst und auch ein bisschen Verantwortung quasi abbekommst, je mehr Erfahrung du hast. Das gibt's hier halt, es wird auch wesentlich öfter als legitim angesehen gegenüber irgendwelchen anderen Großfirmen, die, da gibt's halt den einen, die kennen das halt noch so, ja, da gibt's den einen, der montiert das Ganze, und dann gibt es den einen, der verkauft das Ganze, und dann gibt es den einen, der entwickelt das Ganze. Aber Software ist halt so maßgeschneidert im Normalfall, dass es fast nicht geht, dass du die Dinger so teilst. Und dann kommen halt so Sachen wie DevOps als Idee. Denken so, oh Gott, DevOps. Und dann gibt's so SecOps, wo Security und Operations zusammenarbeiten. Und diese ganzen neuen, in Anführungszeichen, Schlagwörtern, wo jetzt, ich bin sicher, IBM bietet ab sofort auch DevOps Consulting an oder so. Aber das Einzige, was das eigentlich bedeutet, ist, dass du sowohl Verantwortung als auch Entscheidungsgewalt einfach verteilt für alle Leute, die beteiligt sind. Der Programmierer muss dann halt auch wissen, wie das nachher in Operations läuft. Und der Programmierer muss halt auch im Endeffekt wahrscheinlich wissen, wie es mit den Designern zu gehen hat. Also wenn der dem irgendwie so ein Krepel HTML-Code zusammenfrickelt und im Endeffekt sagt, ja, jetzt mach doch da mal CSS drüber, dann ist der Designer scheiße drauf, weil er seine Klassen nicht anständig da reinbringen kann. Und der Programmierer findet es dann nachher scheiße, dass es so doof aussieht und immer so riesiges CSS wird. Und wenn man die alle mal miteinander reden lassen würde und nicht immer durch so ein Middle-Management-Layer abtrennen würde, dann wäre das ganz gut. Braucht natürlich auch Leute, die entsprechend kompetent sind, aber ja. Das ist so.
Ja, also ich glaube, was es vor allem auch braucht, sind halt Leute, die auch in der Lage sind, zu wissen, dass es eine Priorität ist und dass es zu ihrem Job dazu gehört, mit anderen Leuten zu reden. Und ich habe schon das Gefühl, es gibt sehr viele Leute, die sagen, ja, ich will hier meinen Code schreiben und ich schreibe jetzt meinen Code und ich sitze mich hin und ich möchte mir dann mit keinem reden. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen im Umbruch und ich glaube, dieser Artikel zeigt halt auch, wie es denn anders gehen kann oder wie man auch anders als Vorbild voran so andere Leute mitnehmen kann, um da irgendwie coolere Produkte zu bauen oder coolere Lösungen zu bauen. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube jetzt auch.
Passt gut. Das ist ganz netter Artikel, der jetzt auch mal ein bisschen darstellt. Ja. Bam, nächster Artikel. Wieder ohne Überleitung.
Nächster Artikel. Oh, wir machen das total gut. Irgendwann sollten wir uns vielleicht mal was überlegen, wie wir Überleitung machen. Aber wenn wir irgendwie 25 Artikel haben, die wir irgendwie in der letzten Zeit gelesen haben, dann wird es
halt schwierig. Das ist jetzt halt der MVP. Better Compression with Z Standard. Das ist ganz cool. Das ist der, wie heißt denn der Typ eigentlich? Gregory Zork. Ja, genau so heißt er. Der ist bei, ich glaube, der Mozilla Foundation angestellt und redet ein bisschen über Mercurial und Z-Standard. Und Mercurial, genauso wie Git, hast du ja irgendwie die ganzen Daten, die du da historisch lagerst, die willst du ja nicht als reine Textdateien rumliegen haben, weil die recht groß sind und Textdateien sich an und für sich.
Deutsch
ist schwer.
Seltsam.
Ne? Andere für sich lassen die sich auch recht gut komprimieren. Und der hat jetzt ein bisschen mit Z-Standard getestet und hat es für Mercurial implementiert. Und der Blogpost ist ganz gut. Er geht ein bisschen auf dieses Z-Standard ein. Dieser Jan Collette hat es geschrieben. Der hat zum Beispiel auch LZ4 geschrieben. Arbeitet gerade bei dieser Gesichtsbuchfirma. Und da geht er so ein bisschen drauf ein, warum er jetzt sich für dieses Z-Standard entschieden hat, welche Trade-offs du da haben kannst. Also das Coole an Z-Standard ist es, dass es du kannst es einerseits als okay komprimierende, sehr, sehr schnelle Bibliothek verwenden, aber du kannst auch die Dictionary Compression hochdrehen und dann hat es sehr, sehr gute Kompressionsratios. Und du kannst es quasi in beiden Modi laufen lassen. Und der hat mal ein paar Benchmarks gemacht, die er hier auch zeigt, gegenüber einerseits LZMA, also der Standard für hohe Kompression aktuell, aber auch so Sachen wie Brotli, was ja neulich von Google rausgebracht wird, und Zlib. Und ist ein echt.
Spricht man das wirklich Brotli aus?
Ja, Brotli oder Brötli, alles, was die machen, sind ja so Schweizer Kaffee, Zöpfli und was weiß ich.
Ja, ich habe mich damit, da gab es ja letztens, war das nicht auch dieser JPEG-Encoder?
Ja,
genau. Entschuldigung,
gab's schon, aber genau, auf jeden Fall. Ja. Der vergleicht es halt mit all diesen Dingen und ist ein echt großer, guter Artikel, wo er irgendwie Kompressionsspeed, Dekompressionsspeed, schöne Graphen und so weiter und so fort und kommt am Ende dann halt drauf, dass es einfach wesentlich besser als Zlib für so ziemlich alles ist. Und cool. Das ist schon ganz cool, weil gerade wenn du Client und Server kontrollierst, wie zum Beispiel Mercurial machen kann, oder wie auch, keine Ahnung, viele Leute, die, keine Ahnung, ihre App auf dem iOS laufen haben und irgendwie Daten von ihren Backends abrufen, selbst wenn es REST ist, kannst du da deine eigene Kompression reinfrickeln und das ist so ein ganz gutes Beispiel, wie dieses Z-Standard dir halt sowohl CPU spart, als auch eine höhere Kompression bietet und alles einfach ein bisschen schneller macht. Und ist schon ganz cool. Auch Kommentare gab es auch einige unter diesem Artikel, die man sich mal durchlesen kann. Also kann ich empfehlen. Ist recht gut.
Allerdings, wenn ihr irgendwelche Custom-Kompressionsverfahren benutzt, dann macht es bitte offensichtlich. Ich habe letztens mit einem Kollegen geredet und der hat dann irgendwelche Endpoints debuggt. Mhm. Und da war so ein Endpunkt, der hat irgendwas mit Kompression gemacht. Man wusste aber nicht genau was, weil er weder Header zurückgeliefert hat, noch irgendwie, also, und letzten Endes hat sich rausgestellt, er hat irgendwie einen, oder es war einen Deflate-Header gesetzt, aber als tatsächliche Komprimierung wurde irgendwie einen Headerless GZIP verwendet und das hat dann irgendwie mehrere Stunden Trial and Error gebraucht, um rauszufinden, was denn da für eine Kompression verwendet wird. In der Hinsicht, man kann schon Custom-Kompressionen fahren, wenn es cool ist. Man sollte das allerdings so machen, dass es irgendwie gut dokumentiert und offensichtlich ist, weil im Zweifelsfall ist dann zu Problemen kommt.
Ja, es klingt ziemlich doof eigentlich.
Ja, das ist nicht so besonders klug, aber ja, kann man schon machen.
Auf jeden Fall, ist auch Z-Standard, also selbst für Backups oder so kann man das gut benutzen, weil es halt super parallel skaliert. Also zum Beispiel GZIP oder so, da gibt's dann ja, was war irgendwie Parallel GZIP oder so, dass er auch mal mehr als einen Core benutzen kann. Und es ist halt, Z-Standard ist so ein schöner, neuer Algorithmus, der sowohl hohe Kompression als auch hohe Geschwindigkeit bieten kann und du kannst einstellen, was du haben willst. Und es bietet sogar so Möglichkeiten an, eigene Dictionaries zu generieren. Also du kannst ihm quasi deine Testdaten durchlaufen lassen und sagen, hier, wir generieren da einen Dictionary draus. Gerade wenn du so Sachen wie, keine Ahnung, deine Responses sind immer noch in JSON, weil du die gerne lesen würdest, aber du willst es halt auch komprimieren und wenn du immer und immer wieder dieselben Keys schickst und sich nur deine Values ändern, dann ist so eine Dictionary Compression natürlich ziemlich cool. Und ja, lohnt sich zu lesen, der Artikel ist schön, super, super ausgeführt. Auch mal schön, so ein Beispiel zu sehen, wie einer eine Technologie evaluiert und wie man das anständig machen kann. Ja. Genau.
Gleich mal nach Instapaper geworfen.
Bam. Bam. Ich will jetzt über die Reuse reden.
Die Reuse, ja, die Code-Reuse, da haben wir uns im Grundstudium furchtbar drüber amüsiert, irgendwie sehr lustig war, irgendwelche Reusen, in denen man irgendwie Krebse fängt. Ja, genau, und dann irgendwie da eine Code-Reuse draus zu machen, indem man irgendwie, was weiß ich, geschweifte Klammern drum macht oder so. Ja, es geht nicht um die Reuse, es geht um Reuse. Letzten Endes, ich weiß nicht, irgendwie ist da doch ein roter Faden drin, auch wenn es nicht so scheint. Es geht wieder um Themen, über die wir vorhin schon geredet haben, nämlich um so Sachen wie interne Bibliotheken und Coupling und Overengineering. Und letzten Endes geht's halt drum, um mal Beispiele, wann denn so Wiederverwenden von Code in mehreren Projekten vielleicht gar keine so gute Idee ist. Und so recht nett geschrieben, was denn wo passieren kann, wenn man vielleicht auch Reusability zu weit treibt oder indem man sie auf Dinge anwendet, wo es vielleicht nicht so super viel Sinn macht, wie so zum Beispiel Business-Logik. Weil irgendwie vor ein paar Minuten haben wir über solche Dinge wie generische Retry-Bibliotheken oder Exponential Backoffs oder sowas geredet. Hier geht's jetzt nicht um so, sagen wir mal, Komponenten, die man überall mal brauchen kann, sondern vielleicht auch um solche Dinge wie Business Logic. So, du hast jetzt einen Use Case für Business Logic und du denkst, ach, das könnte noch andere Teams auch mal wieder benutzen. Und du extrahierst diese Business Logic in eine Bibliothek und sagst dann, ey, anderes Team, du machst doch irgendwie hier was Ähnliches, benutzt doch das mal mit. Und du denkst halt nicht dran, dass es plötzlich einen Coupling zwischen diesen beiden Teams gibt, weil vielleicht beide Teams an dieser Bibliothek irgendwelche Dinge ändern wollten, weil sie bestimmte Funktionalität haben wollen, die aber dann sich negativ auf das andere Team einwirkt und man letzten Endes vielleicht auch so Sachen wie es seine Unabhängigkeit, was Release-Zyklen angeht, aufgibt. Ja, es ist ein ganz netter Artikel, der einfach mal also mit lustig gemalten Bildern erklärt, was denn da so Probleme sind, die da so auftreten können, wenn man so Dinge wiederverwenden möchte, bei denen es vielleicht gar nicht so die gute Idee ist, mhm, und was man denn stattdessen machen könnte und so weiter und so fort. Ist auch lustig, das ist, glaube ich, dieser Artikel, bei den, über den ich zum zweiten Mal auf diesen Modern Over-Engineering Mistakes Artikel gestoßen bin.
Okay.
Ich glaube, ich habe diesen Reuse-Artikel gelesen, habe dann auf den anderen weitergeklickt und alle dann irgendwie nach Instapaper hinzugefügt. Ja, ist auch geschrieben von Jessica Care, heißt sie, glaube ich, früheres Mitglied im Ruby Rogues Podcast, mittlerweile Mitglied im Greater Than Code Podcast, den, zu dem wir später noch kommen werden. Mhm. Ja, ist ganz cool, so.
Finde ich gut, ja. Ja. Noch, also, ja. Ich sehe den roten Faden ganz klar.
Die
brennt ja irgendwas auf der Seele. Ich sehe das schon.
Wir haben ja über Dinge irgendwie geredet, und
Dinge.
Worauf wollte ich jetzt eigentlich raus? Wir haben ja über Problematiken von Overengineering und von zu frühem Coupling und so weiter haben wir ja vorhin schon geredet. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr groß drauf eingehen.
Geht auch in die selbe Richtung.
Ja, auf jeden Fall interessant und mal gut zu lesen, einfach um sich vielleicht selber auch mal wichtige Fragen zu stellen, die man sich vielleicht sonst nicht stellt. So wie zum Beispiel, brauche ich das überhaupt?
Richtig.
Genau.
Was man auf jeden Fall braucht, ist Intel Optane. Die gibt's jetzt sogar kommerziell, also zumindest so ein bisschen. Das ist jetzt so halb News, halb Artikel. Also ist auf Ars Technica, also kann man schon ein bisschen was lesen. Und zwar Intel Optane ist dieses 3D Crosspoint Memory, was wir schon ein bisschen drüber geredet haben. Was ein bisschen langsamer als RAM ist, aber wesentlich schneller als SSDs. Also ich weiß gar nicht, was die aktuellen, die haben immer mit ihren Daten...
Da steht nur 10 times faster, das ist eine 10x SSD.
Genau, gegenüber, also es ist 10-mal schneller als SSDs beim Lesen und 3-mal schneller als die schon schnelle SSD beim Schreiben. Und die Quality of Service, also Latenz, also der Jitter, also manchmal schnell, manchmal langsam, ist halt noch besser. Und das sind so PCI-Express-Dinger, die kannst du dir an Server stecken und die können entweder ganz normal, also in Anführungszeichen normal als SSD betrieben werden, 375 Gigabyte, glaube ich, im aktuellen Modell. Oder, und ist auf jeden Fall wesentlich schneller als ein SSD. Oder sie können, wie nennen die das hier, irgendeinen Codenamen dafür, Memory Drive? Nee, was war's?
Memory Drive Technology.
Genau, Memory Drive Technology, das ist auch so ein Middleware-Layer, der bootet quasi, bevor der Server so wirklich hochfährt, bootet der seine kleine Firmware und tut so, als wäre RAM. Also du brauchst da auch einen, geht natürlich nur irgendwie mit Intel Xeon-Prozessoren, weil Intel und überhaupt, aber du hast dann auf einmal 370 Gigabyte mehr RAM. Und
ist jetzt mal nicht so schlecht.
Genau, und prinzipiell ist es alles, es ist langsamer als RAM, aber dafür hast du unendlich viel davon. Bedeutet, es gibt für so Sachen wie Datenbankserver, was du kannst quasi dein komplettes Datenzeug im RAM halten, in Anführungszeichen.
Oder ist das Ganze persistent?
Das ist persistent, ja, genau. Also das ist auch, wie gesagt, kann auch als SSD benutzt werden. Aber selbst als RAM-Replacement ist es ja schon mal eine ziemlich gute Geschichte. Oder du benutzt es halt einfach als SSD, in Anführungszeichen, knallst da deine Swap-Partition drauf. Wobei ich glaube, Swap-Partitionen auch Größenbeschränkungen haben. Ich weiß nicht, ob die... Wahrscheinlich musst du dann 2 Swap-Partitionen machen oder 3.
Ja, aber ich meine, du könntest halt auch einfach sowas machen wie, jetzt mal ein gutes Beispiel, Datenbankserver, wo du vielleicht bestimmte Dinge einfach nicht die ganze Zeit im RAM halten willst, könntest du halt auch einfach sagen, okay, du knallst da deine Datenpartition für dein, solange das von der Datenmenge her hinkommt, und dann hast du plötzlich halt einfach einen Datenbankserver auf Steroiden, der quasi agiert, als ob seine komplette Daten im RAM liegen, aber es ist halt tatsächlich persistent und auf einer quote-unquote SSD.
Ja, und es ist immer noch wesentlich billiger als gleich viel RAM kaufen. Ja. Also es ist gerade was,
ich habe jetzt gerade nichts gesehen, was den Preis angeht.
Nee, komischerweise sagt nur substantially lower than SSD.
Was zahlt man denn gerade für 375 Gigabyte RAM?
Viel. Das ist viel, ja. Wobei, also weniger als andere.
Früher.
Ja. Richtig. Also diese Optane SSD. Mist, jetzt kann ich wieder. Ah, komm, Google, erzähl mir. 3.500 ist es die? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie gibt schon so Limited Commercial Availability. Also es ist jetzt nicht nur, die verkaufen das wirklich, nur nicht sehr viel. Und ich denke, das wird eine ganz coole Technik. Und sie erzählen ja auch ein bisschen in diesem Artikel die Geschichte. So, ja, als sie es angekündigt haben sie von den Zahlen geredet. Jetzt sind es diese Zahlen. Hier sind noch ein paar Benchmarks und Slides, die man da rausbekommen hat. Und es ist auf jeden Fall super coole Technik. Und ich denke, man muss halt mal anfangen umzudenken, wie man denn so seine Applikationen strukturiert. Weil gerade an der Uni gab es halt früher dann so den Klassiker, so ja, in den First-Level-Cache, das ist so, als wenn ihr ins Wohnzimmer lauft, in den Second-Level-Cache zum Supermarkt und in RAM ist dann so, als würdet ihr zur Arbeit fahren und auf die Festplatte, ja, da ist es, als würdet ihr von hier zum Mond fliegen. Und jetzt gibt's halt noch dieses komische Zwischending, wo sehr schnell, aber auch sehr groß ist und wird, glaube ich, ganz cool. Ich würde sagen, es lohnt sich, den Artikel durchzulesen, nur dass man mal weiß, um was es da geht. Und ich habe auch verlinkt den Engate.com, was meine neue Lieblingsseite ist, Webshit Weekly, kommentiert Hacker News Artikel. Und da gab es auch Hacker News debates whether the hype is worth believing by exchanging third-party blog posts on the topic, all of which were written before the product was announced. Ist so, herrlich, Engate. Ich mag die Seite total.
Kannst du mir mal kurz erklären, um was es bei Engate geht? Ich bin da total...
Engate ist so, wöchentlich fasst er irgendwie die Top-Hacker-News-Artikel zusammen und die Kommentare auf eine sehr satirische Art, wo er halt immer so, keine Ahnung, sagt immer so Sachen wie, ja, es gab auch 18 Leute, die kommentieren, dass Lisp ja sowas komplett anders löst. Erstaunlicherweise hat keiner von diesen Leuten jemals Lisp benutzt, bla bla bla. Also so ein bisschen diesen Hacker-News-Circle-Jerk, der halt teilweise schon ziemlich, da kommen schon die komischen Leute unterm Stein hervorgekrochen manchmal. Der macht das so ein bisschen, so einen satirischen Wochenrückblick. Finde ich sehr gut.
Muss ich mir gleich mal, da gibt's ein Feed, oder? Gibt's ein Feed?
Ich bin mir nicht sicher, ich habe den Feed. Atom gibt Feed. Einen? Ich habe einen gesucht und habe keinen gefunden gehabt, aber.
Ich habe jetzt gerade einfach mal die Webseite in Reader reingeworfen und der hat dann mal die Seite gescannt, ob man einen Feed findet und da gibt's einen Atom Feed. Den abonniere ich jetzt gleich mal.
Würde ich dir
weil,
auch vorschlagen.
Weil es geht. Warte mal, Engate, wo schmeiße ich das denn?
Ah ja, Tatsache, er hat sowohl ein Atom als auch auf zum Atom.
Auf zum Atom.
Genau, ihr könnt jetzt live dabei zuhören, wie sowohl Fleidi als auch ich
Dinge in Feedreader abonnieren.
Richtig. Ich benutze ja Feedbin. Was benutzt du?
Ich benutze auch Feedbin, aber ich benutze Reader als Frontend auf Mac und auf iOS.
Oh, auf iOS benutze ich jetzt auch? Nee, was benutze ich? Keine Ahnung, ich benutze kein Frontend, aber sollte ich vielleicht mal. Wer weiß.
Also habe ich halt vor Ewigkeiten mal gekauft und das ist eine ganz nette native Mac-App und auf iOS ist halt dementsprechend eine native iOS-App, funktioniert ganz gut und ich benutze halt Feedbin als Sync-Backend hauptsächlich. Also ich meine, da gibt's natürlich auch einen Web-Frontend.
Mit JK-Navigation kannst du J und K drücken, das ist das Einzige, was ich eigentlich verlange.
Auf jeden Fall, mehr braucht man nicht.
Genau. Was haben wir denn noch? Westworld. Ich habe es ja immer noch nicht gesehen, also keine Spoiler-Flyde, ja?
Dann darfst du diesen Artikel nicht lesen.
Okay, dann doch Spoiler. Ich komme eh nicht dazu. Ich muss, keine Ahnung.
Ja.
Um was geht's denn?
Also Westworld ist ja eine meiner neuen Lieblingsfernsehserien. Da geht's, das ist eine HBO-Produktion. Oh Gott, ich bringe die Sprachen gerade durcheinander, ey. Da geht's so um in einer unspezifizierten Zukunft. Man weiß nicht genau, in welchem Jahr das Ganze stattfindet. Gibt's irgendwo so einen Western, wie nennt man das, Theme Park? Wo so sogenannte Hosts, also das sind quasi humanoide Roboter. Oder, ja, was ist da der Spezialbegriff für?
Androiden. Was auch immer.
Ja, vielleicht. Also wir nennen sie jetzt einfach mal Androiden. Im Zweifelsfall kommen jetzt gerade irgendwelche Menschen und sagen, wir sind falsch, dann berichtigt uns vielleicht. Ja, in Westworld geht es darum, dass so Androiden die Besucher bespaßen und eine Handlung, die in diesem Themepark stattfindet. Und da passieren komische Dinge und Sachen, die vielleicht nicht so sein sollten. Und die Gründe, die darauf zu, auf die diese komischen Dinge zurückzuführen sind, die lassen sich halt auch auf solche Geschichten wie DevOps zurück oder abbilden, sagen wir es mal so. Also da gibt's der Autor des Artikels hat da die Transferleistung geschafft, aus einer Fernsehserie Dinge für seinen Job rauszuziehen, was man da vielleicht dazulernen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viele unserer Hörer irgendwie Zugriff auf HBO haben und deswegen die Fernsehserie gucken oder sie sich sonst wo besorgen. Für Leute, die sie noch nicht gesehen haben, möchte ich sie jetzt auch nicht unbedingt spoilern. Ich habe euch vorgewarnt, wenn ihr den Artikel lest, da werden auch Dinge aus der Fernsehserie gespoilert.
Ich glaube so, wenn man drüber scrollt, es scheint so zu sein, dass es wahrscheinlich schon sinnvoller ist, das nur zu lesen, wenn man die Fernsehserie auch gekannt hat.
Ja.
Ansonsten sind es halt so sehr generische Sachen, mit denen man...
Ja, das ist so. Also ich meine, es gibt schon so Sachen, die man so in der DevOps-Welt irgendwie als ganz gut interpretiert, wie jetzt so Immutable Infrastructure und irgendwie Offsite-Backups.
Aber die Parallelen fallen halt komplett weg, wenn du...
Ja, die Parallelen versteht man halt nicht, wenn man die Serie nicht geguckt hat, ja. Das ist tatsächlich so. Ist übrigens auch eine Serie, die ich sehr weiterempfehlen kann. Ich habe sie zweimal tatsächlich geguckt, weil Dinge, die in der Serie passieren, einem auch das zweite Mal gucken interessant darstellen, weil einem plötzlich Dinge auffallen, die einem davor nicht aufgefallen sind. Also ich weiß nicht, wenn man in den USA ist, ich habe eine HBO Now Subscription, heißt das, glaube ich.
Richtig.
Kann man über iTunes, über den Apple Store sich irgendwie einen In-App-Purchase klicken und dann kann man das gucken.
Ja. Ich glaube, Pirate Bay geht aber auch in Deutschland, ja.
Ja, Pirate Bay geht wahrscheinlich auch in Deutschland oder andere Download-Plattformen eurer Wahl. Ich hab's mir mal geklickt, weil es geht.
Kann man mal machen.
Ja.
Ausgezeichnet. Ja. Was auch geht, ist ja Ryzen. Ich glaube Ryzen.
Können wir da irgendwie einen lustigen Namen draus machen? Ritzen? Nicht Ritzen?
Das gebe ich an ein Spezialteam weiter und komme dann wieder auf dich zu.
Ja, okay.
Auf jeden Fall ist der neue AMD-Prozessor. Und AMD war ja, also die waren ja mal cool so.
Ja.
Und dann haben sie aber einfach komplett über Jahre die Verbindung zu Intel verloren. Also da gab es dann weder waren die Prozessoren, also da gab es irgendwann diese APUs, die zumindest so ein bisschen energiesparend waren, aber die waren einfach nicht gut.
Ja.
Also du wolltest keine AMD-CPU in deinem Laptop haben oder in deinem Desktop.
AMD waren halt, sag mal in den letzten vielleicht 5-6 Jahren, war AMD halt so die Bude, die dir so die Billig-Schmuddel-Prozessoren gebaut hat.
Richtig.
Das ist so die ich weiß nicht, die so ein bisschen... Die waren immer so langsamer. Es gab schon ein paar, die haben weniger Strom verbraucht, aber waren trotzdem noch unfassbar viel weniger effizient als Intel-CPUs, weil sie einfach unfassbar viel langsamer waren. Aber haben nicht besonders viel gekostet. Also ich erinnere mich noch dran, dass so in den Zeiten von AMD Athlons, da waren die schon gut und waren auch echt eine ernstzunehmende Konkurrenz für Intel.
Mhm.
Ich erinnere mich noch dran, dass ich irgendwie mir mal irgendwie so ein Athlon X2 und sowas gekauft habe. Als es dann mit den Multicore-Prozessoren losging, haben sie dann irgendwie angefangen, so ein bisschen nachzulassen. Und ich glaube, danach ist auch, ich meine, die haben schon sich weiterentwickelt, aber so die ganzen Neuerungen von, wir haben jetzt irgendwie hier einen Die-Shrink nach dem anderen gemacht und
ja, so 14 Nanometer, nee, die waren halt immer noch bei 32 oder so.
Ja. Und genau.
Also da war Intel schon besser, aber jetzt gibt's ja den Ryzen.
Ja,
genau. Und das ist der neue Prozessor von AMD und aktuell sind es fast nur, oder ich weiß nicht, Ryzen oder Zen, da reden die Artikel auch ein bisschen drüber, was da der Unterschied ist und geht's jetzt, einerseits sind sie auf diese 14 Nanometer Fertigung runtergekommen, was cool ist, weil sie irgendwie halbiert haben, was sie bisher gemacht haben.
Jo.
Und sie haben wohl auch, was Performance angeht, irgendwie riesige Gewinne gemacht. Also sie haben irgendwie den alten, diese alten AMD-Designer wieder eingestellt und haben gesagt, hier, jetzt mach doch mal so einen richtigen Prozessor. Und der Artikel ist super lang und redet so ein bisschen drüber, einerseits über die Geschichte von diesem Ganzen, andererseits, wie er sich unterscheidet, was die Cache-Größen angeht, was die Größe der DAI angeht, was das alles bedeutet, Unmengen an Benchmarks, und dann auch richtig reingeht in die Details, wie sie irgendwie, wie haben die jetzt simultanes Multithreading implementiert? Wie sieht die Architektur der CPU aus und was bedeutet, was ist da der Unterschied zu den Dingen, wie sie Intel zum Beispiel macht? Sie haben am Ende, das war, glaube ich, als ich es gelesen habe, war das noch gar nicht drin, aber am Ende haben sie auch noch einen ganzen Haufen Benchmarks gegen die neuen Broadwell E oder Kaby Lake basierten Prozessoren gemacht und es sieht ziemlich gut eigentlich aus dafür, wie viel, also wie in Anführungszeichen wenig Strom der braucht und hat dann irgendwie AES-Encoding 10 Gigabyte pro Sekunde bei 95 Watt.
Nicht schlecht.
Und der beste i7 hat halt 140 Watt und nur 8,4, also da ist einiges. Auch Handbrake-Encoding haben sie ganz okay Resultate, wobei Intel hat Intel hat wirklich Leute angestellt, die Handbrake nur für CPU-Codierung auf Intel optimieren.
Und
da sind sie ein bisschen langsamer, aber ja. Sie kommen ran langsam.
Ja, also nee, was ich meine ist, die haben Leute, die konkret Handbrake optimieren und jetzt nicht irgendwie
X264. Nee, wirklich ja. Handbrake. Also gut, im Endeffekt verwendet Handbrake X264, aber ich weiß gar nicht, ob Handbrake wahrscheinlich so Resizing oder so haben, die eventuell eigene Filter.
Mhm.
Und nur der Encode ist dann das andere. Aber ja, Intel hat wirklich Leute oder hat einen ganzen Haufen Patch-Sets, die das Zeug auf Intel-CPUs schneller machen, weil halt jeder Handbrake als Encoding-Benchmark einsetzt. Und dann haben die gesagt, ja gut, entweder wir bauen schneller einen Prozessor oder wir lassen Handbrake besser auf unseren aktuellen Prozessoren funktionieren. Was, ich sag ja, ist jetzt nicht die schlechteste Entscheidung. Ja. Auf jeden Fall super detaillierte Benchmark und ganz cool zu sehen. Es gibt noch keine so Mobile-Prozessoren wirklich. Und auch was, also 95 Watt ist so, da können die richtig dran mitziehen, aber es gibt noch keine so, ich habe jetzt so ein was 35 Watt Xeon. Also der kann gar nicht so viel Energie verbrauchen. Aber da gibt's noch nichts, aber zumindest haben sie die Basis, sag ich mal, schneller Desktop-Prozessor ist vorhanden und die können dann immer noch ein bisschen Cache wegnehmen und ein bisschen Taktrate oder Kerne wegnehmen, um dann Mobilprozessoren daraus zu machen. Also das freut mich eigentlich ein bisschen, dass es jetzt wieder so halbwegs ernstzunehmende Konkurrenz gibt für Intel.
Ja, das ist kommt auch zu einem interessanten Zeitpunkt. Ich habe vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, dass Intel ja jetzt vor kurzem wieder angekündigt hat, dass sie ja quasi dieses Jahr kein Die-Shrink machen werden, sondern quasi nochmal zum zweiten Mal optimieren werden. Mhm. Also normalerweise, ich weiß nicht, diese 14 Nanometer, die geben quasi den Abstand zwischen zwei Transistoren an. Ist das richtig?
Ich glaube ja. Ich weiß auch nicht so genau.
Also ich bin mir auch nicht so richtig, mit dem Hardware-Zeug habe ich es nicht so direkt. Mhm. Aber letzten Endes, was man halt sagen kann, ist, so Prozessoren, die sind halt in ihrer Geschwindigkeit und in der Menge, die sie halt quasi oder in der Geschwindigkeit, diese Daten verarbeiten können, sind sie halt auch begrenzt durch die Lichtgeschwindigkeit, weil irgendwann die Prozessoren so schnell sind, dass ein Takt aufgrund des Abstands zu anderen Transistoren nicht mehr den äußeren Rand des Prozessorkerns erreicht, weil da irgendwann die Lichtgeschwindigkeit nicht schnell genug ist.
Ja.
Und was man dann halt macht, ist, okay, wenn die Geschwindigkeit dadurch begrenzt ist, wie soll man sagen, wenn die der begrenzende Faktor quasi der Abstand zwischen Teilen deiner CPU ist, dann musst du die CPU halt kleiner machen.
Ja.
Und das ist jetzt das, was wir mit einem Die-Shrink meinen. Also letzten Endes bauen die ihren Fertigungsprozess, das ist zumindest meine laienhafte Vorstellung.
Nee, die erklären das auch da drin. Also sie haben dann so eine Slide, wo drauf steht Größe von unserer DAI, Größe von den anderen DAIs. Und gehen da ein bisschen drauf ein, warum das interessant ist. Also das steht da auch alles noch drin. Oh, nur ist es jetzt schon eine Weile her, der Artikel ist schon ein bisschen älter.
Ja, ja.
Ist auch geil für AMD, wenn du allein den Aktienkurs anschaust, im Februar 2016, also letztes Jahr, waren die bei 1,80 pro Aktie. Aktuell sind sie bei $13. Hm. Also ja. Wenn du da $1,000 reingesteckt hast, hast du jetzt 10.000 oder so.
Knapp. Ja. Ja, und um den Faden zu Intel wieder zu spannen, was Intel sonst früher in der Vergangenheit, soweit ich das gesehen habe, immer gemacht hat, ist, sie haben immer so ein Flip-Flop-Dings gemacht. Sie haben einmal, ein Jahr haben sie ein Die-Shrink gemacht, dann haben sie im nächsten Jahr, haben sie ihre Architektur ein bisschen optimiert und dann im nächsten Jahr wieder ein Die-Shrink gemacht. Und aktuell scheint es jetzt auf einem Level zu sein, wo sie jetzt quasi zum zweiten Jahr hintereinander eine Optimierung ankündigen, weil es jetzt, glaube ich, gerade in Bereiche kommt, wo es nicht mehr so trivial möglich ist, jedes Jahr oder alle zwei Jahre.
Ja, da ist die Physik 14 Nanometer ist halt doch nicht so viel.
Ja, irgendwann, also ich glaube, das wird exponentiell schwieriger, den Prozessor kleiner zu kriegen. Deswegen versuchen sie jetzt halt da noch weitere Optimierungen mit in die Architektur des Prozessors einzubauen, statt jetzt den Fertigungsprozess umzubauen, dass man Dinge kleiner tun kann. Kleiner
machen. Geiler Artikel durchlesen.
Ja, ne? coole Sache. Machen. Auch mal ein bisschen Hardware. Ich habe schon lange nichts mehr mit, also außer Quadrocopter zusammenbauen, habe ich schon lange nichts mehr mit Hardware gemacht.
Ja. Habe ich nachher noch einen Pick, wenn jemand was mit Hardware machen will. Die Software da drauf, aber da kommen wir nachher dazu.
Ja.
Jetzt kommen wir zum
ekelhaften Teil.
Ja, vielleicht. Richtig.
Also ich weiß nicht, ich finde das immer wieder faszinierend, wenn Leute so Dinge beschreiben, wie es denn ist, bei wirklichen Scheißfirmen zu arbeiten. Und ich glaube, so dass der Prototyp für eine Scheißfirma ist halt zum Beispiel Uber.
Aktuell leider ja.
Ja, also ich weiß nicht, wie das früher war. Ich war auch erstaunt, wie viele Leute da arbeiten. Wenn man so diesen Blogpost liest, dann haben die da allein schon in ihrer Site Reliability Engineering Abteilung irgendwie 120 Angestellte. Das ist so, okay.
Ja. Die heuern auch extrem an und die geben extrem viel RSUs, also extrem viel Aktien und versuchen da Leute irgendwie an sich zu binden. Also das ist immer... Ja, die Sache ist dann halt, dass die meisten Leute jetzt Aktien nie bekommen werden, aber wir sehen, also ich sehe auch immer, wie viele Leute bei uns anfangen, die vorher bei Uber waren und sagen, nee, war doof.
Ja.
Scheißfirma, ne?
Ja. Das ist ein Artikel, der vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Der ist geschrieben worden von Susan J. Fowler. Mhm. Die hat auch irgendwie coole Bücher bei O'Reilly veröffentlicht und so, also die kann auch wirklich was. Und ja, also da geht's halt ein, das ist halt so eine Beschreibung ihrer Erfahrung in einem Jahr, in dem sie bei Uber gearbeitet hat. Und das beginnt irgendwie damit, dass ihr Manager, der in einer offenen Beziehung lebt, anbietet oder sie einfach mal casual fragt, ob sie denn gerne Sex mit ihm haben möchte. Weil seine Frau kriegt immer nur die guten Lover ab, aber er halt nicht und deswegen muss er sich jetzt irgendwie jemand auf der Arbeit suchen. Und es geht dann weiter über irgendwie HR-Menschen, die dann leugnen, dass es jeweils mit diesen Mitarbeitern Problem gegeben hat und Vertuschungsversuche und so weiter und so fort. Und also ich war hart am Kopfschütteln, als ich diesen Artikel gelesen habe, aber ich glaube, es ist es wert, das mal zu verbreiten, dass man halt sagt, okay, das ist so eine Firma, deren Produkt vielleicht man auch nicht verwenden will, wenn sie so mit ihren Mitarbeitern umgehen. Ich weiß nicht. Also ich keine Ahnung, ob man das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich weiß nicht, hier bei uns in der Gegend ist gerade Lüft der heiße Scheiß, hat wahrscheinlich andere Probleme, aber.
Naja. Ja, die sind ein bisschen netter zu ihren Leuten wohl. Und ich denke, wenn ich es kann, nehme ich auch einen Lyft, aber Lyft gibt's halt leider nur in den USA, bedeutet, wenn ich irgendwie nach Irland fliege oder so, dann gibt's da halt Uber und dann nimmt man halt das.
Gut.
Oder in Deutschland MyTaxi, aber da kommt das Taxi dann nie, das ist dann auch doof.
Ja, das ist auch so ein bisschen schwierig. ja, also ich glaube, über so Taxiunternehmen, bei uns ist es so, die meisten Fahrer, die man so sieht, haben beide Aufkleber so irgendwo am Auto dran. Die haben einfach beide Apps am Laufen. Das heißt, aber ich habe da auch schon, es gibt so viele Artikel, die irgendwie beschreiben, wie scheiße denn Lyft ist und was da irgendwie so die Executive League irgendwie böse Dinge tut, von Journalisten erpressen, mit irgendwelchen Bewegungsprofilen über ihre Leute kündigen, weil sie zufällig, also Fahrer kündigen, weil sie zufälligerweise in der Nähe von irgendeinem Protest war, von irgendeiner Demonstration waren, wo es um Taxigehälter ging und
Die sind alle, wobei ich glaube, jede große oder viele große Firmen haben sowas, aber ich glaube, gerade wenn so schlecht läuft, also wenn sie das jetzt so gemacht hat und HR wirklich inkompetent war, Ich hoffe, es kostet sie einige Leute und das ist auch so, es ist zwar blöd und trocken zu sagen, aber das ist die einzige Möglichkeit, warum sich so eine Firma ändert. Weil, also Firmen, ich meine, wenn sie kein sehr ethisches und anständiges, keine sehr ethische und anständige Leitung haben, was ganz ehrlich wahrscheinlich die wenigsten,
nicht der Fall ist,
ja. Was die wenigsten Firmen haben, aber ganz besonders bei Uber nicht, dann muss man zumindest, also super geil, dass die es veröffentlicht hat, dann gibt's halt was aufs Dach.
Ja.
Kann man nichts machen.
Ja.
Außer halt nicht benutzen, ja.
Ja, oder halt in dem Fall, wenn man da arbeitet und tatsächlich solche Probleme hat, dann auch gehen. Also ich finde es auch immer noch krass, dass sie da ein Jahr ausgehalten hat bei den ganzen Problemen, die sie da hatte.
Ja. Also ich meine, es ist auch halt so HR. Die meisten Leute sagen halt immer, HR ist nicht da, um dir zu helfen, sondern um die Firma zu schützen, in Anführungszeichen.
Was ja,
prinzipiell auch stimmt, aber ganz ehrlich.
Aber ist es nicht auch die Firma zu schützen, um dafür zu sorgen, dass solche Probleme nicht auftauchen, weil sie werden früher oder später eh nach außen dringen und dann ist richtig. Es halt ein PR-Desaster.
Das ist halt also, das Gute, dass es jetzt ein PR-Desaster ist und dass es nach draußen gedrungen ist. Also Kudos, dass sie das da veröffentlicht hat.
Ja.
Und gute Sache. Ist jetzt, glaube ich, bei Stripe was Nettes. Mhm. Also hat es jetzt angefangen. Also,
ja, Stripe ist diese nette Geschichte, die man so oft bei Coffeeshops oder sonst irgendwo sieht, wo man dann auf dem iPad unterschreiben darf, um seine
Kreditkarten zu haben. Haben auch so Payments APIs und haben glaube auch angefangen jetzt so Payroll-Zeug zu machen.
Moment, ich verwechsle gerade Stripe und Square. Square war diese Geschichte mit dem im Coffeeshop unterschreiben. Stripe ist eigentlich ein ganz nettes Unternehmen, was so Online-Kreditkarten-Processing, Online-Payments quasi.
Ja, bringst du nur so ein bisschen JavaScript rein, auf einmal kannst du Zahlungen entgegennehmen.
Ja, genau. Also die haben auch scheinbar ganz coole APIs und die übernehmen dann diese ganzen nervigen Dinge wie so sichere Kreditkarten-Storage-Geschichten oder Subscriptions und so weiter für dich. Habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, dass es jetzt Stripe Atlas gibt, was quasi für dich so als, wie soll man sagen, das ist so ein Unternehmensgründung as a Service Dings.
Ah, okay. Yeah.
Also die besorgen dir dann quasi ein Bankkonto. Das ist so ein bisschen so eine Art, wie soll man sagen, Venture-Kapital, sondern das ist vielleicht so ein Startup-Accelerator ohne diesen Venture-Kapital-Scheiß. Also die regeln dann quasi für dich so Dinge wie dir ein Geschäftskonto erstellen, irgendwelche Dokumente bei IRS einreichen und so weiter und so fort. Ist gerade irgendwie ein Preview. Habe ich letztens in einem anderen Artikel gelesen, wo es drum geht, wo einer mal, kann ich mal verlinken.
Das sind auch US-Firmen, also das ist dann, wenn du irgendwo in Europa sitzt oder in Ghana und auf einmal sagst, ich hätte gerne Firma, aber gerne US-Firma, weil das ist für mich mit den Steuern besser und was weiß ich was. Da bietet dir das Stripe auch an. Also es ist ganz interessant, das zu machen. Und sie sagen halt auch, ja, also von Preis her ist es auch, das Pricing ist ganz interessant. Also coole Firma.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Frau in dem Artikel von mit der Reuse, die Frau, die diesen Reuse-Artikel geschrieben hat, die arbeitet übrigens auch bei Stripe.
Ja,
also Stripe, scheint irgendwie ganz
interessant. Stripe hat auch, was glaubt Stripe, die diesen, wie heißt er? Für diesen Jepsen Dingens, wo der immer diese verteilten Datenbanken testet.
Ich bin mir nicht sicher, ob der bei Stripe arbeitet, aber
Stripe du meinst oder Square haben ihn mal
Kyle irgendwas heißt.
Genau, der ist immer immer schwer, dem auf Twitter zu folgen, weil er immer so
BDSM-Bilder postet.
aber
kann man schon machen.
Richtig. Was man auch machen kann, ist Nginx und HAProxy benutzen, um bei S3 Downtimes nicht immer so doof dazustehen. neulich war ja S3 mal
gar keine so schlechte Idee, ja.
Passiert mal, das ist so ein ganz netter Artikel, sentry.io, wie die ihre Infrastruktur machen und wie die dieses S3 mit Nginx und HAProxy proxien. Und eigentlich ein recht coole Architektur, weil S3 ist natürlich geil, weil du quasi unendlich viel Speicherplatz hast und sie haben dann so ein bisschen Latenz, also am Anfang so ein bisschen Latenz-Tests gemacht und haben so gesehen, ja, das ist gar nicht so schnell von da, wo wir unsere Daten herbekommen wollen, von unserem Datenzentrum. Bedeutet, wenn dann jeder Request halt irgendwie die Profilbilder irgendwie runterlädt und dann irgendwie wieder weiterschicke, dann ist das gar nicht so gut. Oder gerade auch, wenn es irgendwelche Logdateien, wenn da Leute Analysen drauf machen wollen und wir halt 38 Mal dieselbe Logdatei runterladen, dann ist das alles recht langsam. Aber das Gute an S3 ist ja, dass das alles HTTP ist. Bedeutet, du kannst da einfach so ein HTTP-Proxy davor frickeln. Und auf einmal ist deine Performance von, keine Ahnung, geht deine Performance halt von 30 Millisekunden auf 3 Millisekunden runter. Und HTTP ist recht einfach zu cachen und du musst gar nicht so viel machen, weil gerade Nginx zum Beispiel schon so einen Proxy, Reverse Proxy mit Caching integriert haben kann.
Und die Semantik ist ja halt auch relativ klar, dadurch, dass es halbwegs wohl definierte Caching-Header in HTTP gibt, weiß der Proxy im Normalfall auch, was er cachen darf und wie lange.
Genau, und die sagen dann auch selber, ja, wir wissen auch, wie unsere, im Normalfall unsere Daten aussehen und wie lange wir was cachen können. Also da können sie auch noch ein bisschen selber mit rumfrickeln, aber ist auf jeden Fall recht cool. Und die haben jetzt einfach so sich einen Server hingestellt, haben einen, einfach so Server, da hängt eine Platte dran, 750 Gigabyte und maximal 30 Tage. Also wenn es nach 30 Tagen nicht mehr benutzt wird, dann ist es halt weg. Und Nginx cached den halt einfach alles. Und eigentlich eine recht coole Geschichte, wenn du viel auf S3 speicherst oder S3 quasi so als nie endenden Datenstorage verwendest, aber eigentlich die Dateien gar nicht so oft rauslädst.
Ja, wenn S3 quasi dein permanenter Speicher ist.
Genau, also da könnten, also gerade wenn du, keine Ahnung, Podcasts auf S3 hochladen, aber S3 ist recht teuer, wenn du von denen quasi das Serving übernimmst, also wenn die Leute direkt von S3 laden, bedeutet, du kannst dir irgendeinen Billiganbieter nehmen, der halt dir deine 3-4 Terabyte im Monat für irgendwie einen Zehner gibt oder so, stellst du auf so eine Krepel-VM einen Nginx, der auch nicht so viel CPU braucht, und kannst dann quasi dein komplettes Archiv auf S3 haben, wo es gar nicht so viel Geld kostet, es auch längere Zeit da zu lagern. Aber dein Transfer ist dann auch, wird irgendwie halt pro Folge, lädtest dein Cache einmal runter und händet es dann aus. Und dann kannst du irgendwie quasi mit deinem einen Server quasi alles ausliefern, aber nicht so viel Geld zahlen.
Ja.
Coole Idee eigentlich.
Ja, ist eigentlich eine coole Idee, die wir auch schon für Podcasts hatten, aus irgendwelchen Gründen nie umgesetzt haben. Ist auch wieder so ein gutes Beispiel für Overengineering, wo ich dann gedacht habe, ach ja, das schreibe ich mir doch mal selber.
Richtig, da machen wir den transparenten Proxy mit
Pipapo bauen, und... Ja, wir bauen uns doch einfach mal den Proxy und dann bauen wir da auch einfach nochmal ein Statistiktool mit rein und sonst was. Und was letzten Endes daraus geworden ist, dass es nie fertig geworden ist und es deswegen, deswegen eigentlich immer noch auf unseren irgendwelchen V-Servern rumkrepeln. Wobei wir eigentlich vielleicht S3 als Backend benutzen könnten und dann halt das Hosting oder den Datentransfer dann von anderen Servern übernehmen können. Ich habe jetzt allerdings noch eine Frage, und zwar steht da jetzt auch noch Nginx and HA Proxy. Wofür brauchen die dann einen HA Proxy, wenn man dann jetzt noch irgendwie einen Nginx davor hat?
So weil der HA-Proxy Balance zwischen S3 und Nginx bedeutet, wenn der HA-Proxy merkt, dass dein Nginx down ist, weil du vielleicht irgendwie die Box gerade upgraden willst oder so, dann merkt er das und holt sich direkt von S3 und ansonsten holt er sich direkt von Nginx.
Also ich meine, okay, Nginx könnte eigentlich auch Load Balancing machen, aber gut, ist in dem Fall jetzt wahrscheinlich nicht gefordert, weil man ja dann, wenn der Nginx mal weg ist oder wenn da der Server irgendwie mal rumkrepelt, dann möchte man da ja auch, dass das ein anderer merkt und im Zweifelsfall dann umleitet. Okay,
genau. Verstehe. Und das ist halt ganz cool, weil auch transparent, also wenn die ihren Server irgendwie den Kernel updaten wollen oder so, dann machen die das einfach und dann ist es gut. Gut, sie müssen dann natürlich den HA-Proxy irgendwie wieder, aber naja, gibt Schlimmeres. Aber so einen transparenten S3-Proxy, ganz cool. Und gerade als neulich den S3 irgendwie down gegangen ist, gut, man konnte natürlich nichts mehr hochladen, aber zumindest konnte die Webseite noch gut ausgeliefert werden.
Ja, ich habe das halt schon. Auch schon bemerkt, so wenn man dann irgendwie sich lustige Bilder im Slack rumschicken will über die S3-Outage Slack nicht mehr funktioniert, bei Slack kein Bilder-Upload mehr funktioniert, weil Slack auf S3 aufbaut.
So wütend.
Ja, also es waren große Teile des Internets kaputt. Ich kenne Leute, die auch unter anderem Dinge bei Amazon aufbauen und auf S3 bauen, und die haben halt so gemeint, nee, wir sind dann halt mal in eine längere Mittagspause gegangen, weil wir konnten überhaupt nichts mehr machen. So.
Ja, passiert.
Das war dann halt irgendwie, ja. Ja.
Du kommst dran. Thoughtbot.
Thoughtbot. Oh ja, hier is your site leaking password reset links. Das ist ein ganz interessanter Artikel über ein Sicherheitsproblem, was ich bis dahin noch nicht so ganz bedacht hatte. Nämlich, sag mal, du hast jetzt irgendwie eine Webseite wie zum Beispiel Binärgewitter.
Pfui.
Wobei, ja. Bei Binärgewitter zählt es nicht, weil unser Hosting ist quasi statisch und wir haben jetzt keine irgendwie eingeloggten oder sonst irgendwelche, also wir haben kein User-Management. Sag mal, du hattest jetzt irgendwie so ein WordPress und so und du lädst jetzt deine Assets, so dein JavaScript-Framework, was du hast und irgendwelche, sag mal, du hast deine Bilder, die du so deinen statischen Assets auf irgendeinem Content Delivery Network. Mhm. Und du bietest aber sowas an wie einen Password-Reset-Link. Also so, du kannst sagen, ey, du hast dein Passwort vergessen, klick doch mal da drauf und dann gib deine E-Mail-Adresse ein und dann kriegst du einen Link per E-Mail. Mhm. Auf den Link klickst du drauf und damit kannst du dir ein neues Passwort setzen. Was du dann aber letzten Endes machst, ist, wenn du nicht furchtbar aufpasst und dein Webserver da im Zweifelsfall die richtigen Header setzt, ist, du kannst dein Passwort-Reset-Link an alle deine CDNs oder JavaScript Library Provider rausleaken, weil der als Referrer mitgegeben wird. Also das heißt, wenn dann quasi dein Benutzer auf den Link klickt, dann sendet der Browser dieses Benutzers den Link als im Referrer Header mit. Mhm. Wenn irgendein Asset von deinem Content Delivery Network geladen wird. Und dann könnten theoretisch böse Leute in irgendeinem Content Delivery Network diesen Link missbrauchen, um da irgendwie Schabernack zu treiben. Also ist vielleicht ein sehr theoretisches Beispiel, weil man davon ausgehen muss, dass jetzt irgendwie Leute, die irgendwie bei, was weiß ich, bei Amazon oder bei, was gibt's denn da sonst noch, Google oder sonst wo, irgendwie Leute bei Firmen arbeiten, die Content Delivery Networks implementieren. Sollte man davon ausgehen, dass es vielleicht nicht unbedingt ein Problem ist, es sind aber trotzdem eigentlich vielleicht Informationen, die man nicht unbedingt nach außen leaken möchte.
Ja, es ist ganz interessant, drüber nachzudenken.
Ja, habe ich gelesen, habe ich kurz danach auch in einem unserer Produkte gefunden und ist mittlerweile auch gefixt.
Ausgezeichnet.
Glücklicherweise. Ja, es ist interessant, muss ich sagen.
Ja. Was auch interessant ist, sind Markov-Ketten. Ich habe den Link nur zum Google Cache gemacht, weil aus irgendeinem Grund war der originale Artikel nicht mehr da. Bin nicht sicher, warum. Vielleicht ist ja alles falsch, was drin steht, aber ja, ist auf jeden Fall verschwunden. Aber im Google Cache ist er noch. Da hat einer drüber geredet, wie er Markov-Chains verwendet, um Passwörter zu cracken. Und zwar Markov-Chains ist so die Idee, dass du mit Wahrscheinlichkeiten arbeitest, wenn du Wörterlisten generierst. Also zum Beispiel, du trainierst deine Markov-Kette einfach mit irgendwie dem kompletten deutschen Wörterbuch und dann weißt du irgendwie die Prozente, wenn jemand einen R als Buchstabe hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass danach ein Z kommt? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit danach, dass ein A kommt? RA kommt wahrscheinlich recht oft vor. RZ vielleicht ein bisschen weniger oft. Bedeutet, der hat jetzt mit so Wahrscheinlichkeiten Wortlisten generieren lassen, mit denen er dann quasi versucht, existierende Wörter zu knacken. Ich meine, du kannst ja, wenn du irgendwie so eine, keine Ahnung, MD5, nicht verschlüsselt, aber MD5 gehashtes Passwort hast in irgendeinem Passwortdump, dann kannst du natürlich versuchen, einfach anfangen mit A, dann B und dann A, 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 B, kannst du alle durchmachen. Aber dein Schlüsselraum ist dann halt sehr groß. Und wenn du stattdessen diese Markov-generierten Ketten nimmst und er sagt dann, okay, er hat dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie jemand seinen Geburtstag irgendwie noch mit reinmacht. Das packt er dann auch noch dazu. Und er hat also quasi diese Ketten so ein bisschen angereichert mit allen Arten von Informationen. Hat er wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass er die Passwörter knacken kann. Und als mit komplett random oder random mit einem Geburtsdatum hinten dran. War ein ganz interessanter Artikel zu sehen, wie er das gemacht hat. Und es gibt auch noch irgendwie einen GitHub-Link unten dran, wo mit den Daten, mit denen er da gearbeitet hat.
Cool.
Und
das setzt jetzt aber voraus, dass die Passwörter, die verwendet werden, auch irgendwie in irgendeiner bestimmten Sprache Sinn machen, oder?
Richtig, was irgendwie bei 30% aller Leuten wohl so ist. Also es ist quasi ein bisschen bessere Dictionary Attack. Mhm. Ich glaube, er hatte irgendwie, der Artikel war falsch, der irgendwie, das ist 200-mal schneller oder so, und hat in den Kommentaren auch jemand gesagt, deine Mathe stimmt nicht so ganz. Das hat er aber, glaube ich, hat er schon korrigiert, zumindest im Google Cache, und ja, ist ganz cooler Artikel, kann man sich mal durchlesen, wenn man so ein bisschen Security-Zeug sich anschauen will.
Gute Sache, gute Sache.
Genau, was als nächstes, das ist jetzt, glaube ich, der letzte Artikel, den ich hier noch eingefrickelt habe. Incident Management at Google, Adventures in SRE Land. Ist ganz interessant, so ein Einblick in das Leben eines SREs zu bekommen.
Was ist denn ein SRE?
Ein Site Reliability Engineer. Das ist so, ich mag das nicht ganz so, wie Google ihre SRE-Organisation aufbaut. Also ich war auch mal ein SRE bei LinkedIn, bin jetzt PE, Production Engineer bei Facebook. Und SRE bei Google ist quasi ein Software Engineer, der irgendwo zwischen Software und System Engineer ist, aber bei Google haben die einen recht hohen Fokus auf Operations. Und da bin ich immer so, ja, das kann halt auch schnell mal nach hinten losgehen. Also sie haben recht gute, was heißt denn Remediation? Recht gute Sachen gefunden, wie man verhindern kann, dass das nur so eine glorified Operations-Rolle ist. Aber es gibt so einige Sachen bei den Google SREs, die mir nicht ganz so gefallen, wo ich da ungern arbeiten würde. Aber nichtsdestotrotz ist der Artikel recht gut. Der erzählt so ein bisschen, wie das SRE-Training bei Google abläuft. Einige Sachen wie Wheel of Misfortune wird zum Beispiel drüber geredet. Ist ganz cool. Das ist so, du drehst quasi ein, so wie bei Glücksrad, nur dass halt jedes Feld, auf dem der landen kann, ist eine andere Outage. Und das ist dann quasi so Dungeons and Dragons mäßig. Mhm. Also jemand bereitet die vor und ein neuer kommt dann halt rein. Und das ist quasi so spielmäßig so, hey, du hast eine Applikation und aus irgendeinem Grund sind deine hat die Replikation aufgehört zu funktionieren und du bekommst einen Alert. Was passiert? Was machst du? Und du musst dann quasi also sagen, hier, ja, ich würde mal die Replikationslogs schauen, und du hast dann quasi diesen Dungeon Master, der dann sagt, okay, du siehst nichts in den Replikationslog, gar kein Text. Aus irgendeinem Grund haben die um 16 Uhr aufgehört. Und so geht es dann quasi weiter. Und das ist ganz cool, das ist auch alles in diesem SRE-Buch, das Google gemacht hat, erzählt. Aber hier, es wird quasi anhand von einem Incident mal so durchgegangen, was man denn den ganzen Tag macht und wie so ein Incident eventuell aussehen kann. Ist ganz nett durchzulesen, sind vielleicht irgendwie 2 Seiten oder 3 Seiten mal. Kann man mal machen. Finde ich gut.
Interessant. Also dieses Wheel of Misfortune, war es das, der richtige Begriff?
Ja.
Das ist quasi so ein bisschen Chaos Monkey, ohne dass es tatsächlich stattfindet. Also es gab ja von Netflix dieses Chaos Monkey Projekt. Das ist quasi so eine Art, wie soll man das sagen, das ist ein Stück Software, was man bei sich in seiner Infrastruktur mit reinstecken kann, was man zufälligerweise dann irgendwelche Verbindungen zu bestimmten Dependencies deiner Dienste kappt, um zu gucken, ob deine Dienste da noch irgendwie operativ sind.
Ja, oder er startet halt den Server neu.
Ja,
also
genau.
Facebook, wir stellen ganze Datenzentren ab. Mhm. Also wir sagen einfach Datenzentrum in der Firewall, hier geht nichts mehr rein und raus.
Jo.
Tschüss.
Und dann mal gucken, wie dann die Systeme reagieren.
Genau, und Wheel of Fortune ist tatsächlich auch Glücksrad, die TV-Sendung.
Ja.
Also das Unglücksrad, da ist es eher so als Training, so ein bisschen, um Wissen weiterzugeben. Da denkt sich einer oder denkt sich nicht nur aus, sondern jedes Mal, wenn du irgendwas hast, wo du halt 8 Stunden rumdebuggen musstest, schreibst du das vielleicht als Story für Wheel of Misfortune auf und dann, wenn du nächstes Jahr einen einstellst, der das noch nie gesehen hat, dann kannst du quasi das so als Lernmittel kommunizieren, dass du sagst, okay, du musst halt irgendjemand haben, der entsprechend gute Antworten geben kann, irgend so ein Senior-Typi. Und kannst du quasi als Möglichkeit verwenden, das als Anschauungsunterricht zu machen. Mhm. Ist ganz cool.
Köstlicher Anschauungsunterricht.
Genau.
Ja, ich habe mal den Chaos Monkey verlinkt.
Ja, das geht halt auch nur so. Also Chaos Monkey ist schon ganz nett vom Prinzip, aber funktioniert halt auch nur, wenn deine Anwendung halt komplett ausfallsicher sein soll und du all deine Applikationen in dieser, also auf so Amazon AWS-Style Architektur aufsetzt. Das bringt recht viel, wenn du Amazon AWS verwendest, wenn du echte Server verwendest mit Redundanz und doppeltem Netzteil und doppeltem Backup, optimierst du eventuell ein bisschen auf was Falsches.
Wo wir wieder bei Overengineering wären. Man sieht den roten Faden.
Genau, der rote Faden. Oh. Genau. Aber jetzt ist mal gut mit diesem Lesefu hier, ja?
Ja, jetzt geht.
Mach doch mal das Mimimi.
Jetzt wird gemotzt. Jetzt
gejammert.
Ja, das Problem ist, also ich glaube, mein erstes Gejammer ist auch, keine Ahnung, gibt es einen Artikel zu? Mhm. Nämlich, dass Passwortregeln Quatsch sind. Also so, man kennt das vielleicht so, ja, du musst mindestens einen Großbuchstaben, einen kleinen Buchstaben und irgendwie ein Sonderzeichen haben und mindestens so und so viele Zeichen haben. Jeff Atwood, also den man vielleicht kennt, weil er so Dinge wie zum Beispiel Stack Overflow gegründet hat oder jetzt mittlerweile Discourse heißt es, glaube ich, diese Forumsgeschichte, Forum-App. Mhm. Ja, und ich finde es immer sehr faszinierend, wie Jeff Atwood mit sehr vielen Beispielen und was ist, wenn du Unicode benutzt und was ist, wenn du jetzt irgendwie japanische Zeichen benutzt und wie lang ist dann das Passwort wirklich und so weiter und so fort und was ist, wenn du Emoji benutzt und ja, und das ist eine sehr, sehr nette Ausführung, warum man eigentlich hauptsächlich gucken sollte, dass Passwörter lang genug sind oder einfach einen Indikator bieten sollte, wie viel Entropie ein Passwort enthält, statt einfach stur irgendwelche regulären Ausdrücke anzuwenden, die im Zweifelsfall überhaupt nichts über die Sicherheit des Passworts aussagen. Und das ist ein Mimimi, weil ich ständig auf, also ich erinnere mich nicht mehr, was mein letztes, der letzte Fall war. Ich erinnere mich nicht mehr, was für eine Webseite das war. Ich hatte einen Fall, da habe ich irgendwie, so wie man es halt so tut, irgendwo ein Passwort, einen Account angelegt und da halt auch ein Passwort gesetzt. Mhm. Und dann kommt so, ja, nee, das super sichere, zufällig generierte Passwort von deinem Passwortmanager ist nicht sicher genug. Es ist nicht, dass es nicht sicher genug ist, es ist zu lang.
Ja, da kannst du natürlich
nicht. Da geht mir halt dann schon das Messer in der Tasche auf.
Da weißt du, die hashen das nicht, wenn es zu lang ist, weil alle Hashes sind gleich lang.
Ja, ich glaube, es gibt ja schon so Dinge, dass halt zum Beispiel sowas wie Bcrypt wird irgendwann sehr langsam, wenn das Passwort sehr lang ist. Und ich glaube, Bcrypt hat auch eine technische Maximallänge, aber die liegt irgendwie bei, ich glaube, 96 Zeichen oder sowas. Auf jeden Fall, wenn mir irgendeine Seite sagt, mein Passwort darf maximal irgendwie 16 Zeichen lang sein, dann denke ich, das ist erstmal echt scheiße. Dann sage ich meinem Passwortmanager, okay, dreh doch mal bitte deine Passwortlänge von dem zufällig generierten Passwort auf 16 Zeichen runter. Füge dieses Passwort ein, sagt er, nee, darf's nicht, ist immer noch zu lang.
Ah.
Okay.
Da, 15 Zeichen.
15 Zeichen, jopp, nimmt er.
Einmal mit Profis.
Das sagt dann halt auch, sehr viel über die Qualität dieser Webseite aus und dass du vielleicht echt den Teufel tun solltest, dieses Passwort irgendwo wieder zu verwenden.
Aber es ist besser, dass du einen Passwortmanager dafür hast und nicht ein anständiges Passwort da.
Aber letzten Endes ist es halt so, Jeff Atwood geht da echt ins Detail und bringt halt auch sehr viele Passwörter, die total cool, also bringt dann halt auch Beispiele für Passwörter, die anhand von bestimmten Regeln, die auf sehr vielen Seiten gelten, eigentlich total cool sind, aber eigentlich voll unsicher sind. Ja, bringt einfach, also kommt halt zum Schluss, dass solche Regeln kompletter Quatsch sind und dass man im Endeffekt, wenn man was enforcen will, dann soll man eine Mindestlänge von Passwörtern enforcen und man soll den Benutzer vielleicht einen Indikator geben über die Entropie in diesem Passwort und nicht nur stur irgendwelche, ja, du musst das und du musst das und du musst das machen, weil im Zweifelsfall ist so dieses, was war dieses XKCD-Beispiel, Battery Horse, irgendwas,
Stable.
Ja, Correct Battery Horse Stable. Correct Horse Battery Stable was. Da ist im Zweifelsfall sehr, obwohl es keine Sonderzeichen und keine Groß- und Kleinschreibung enthält, ist da sehr, sehr viel mehr Entropie drin als in irgendeinem achtzeichigen Passwort mit Sonderzeichen und Groß- und Kleinschreibung und shit.
Ja.
Ja.
Richtig. Buh, Passwörter. Oder Passwort. Einschränkungen.
Ja, das, weißt du, wir haben irgendwie das Jahr 2017 und das ist immer noch ein Thema, was Menschen wahnsinnig macht. Das nächste Mimimi wäre, dass ich bis jetzt noch keinen Passwortmanager gefunden habe, den Menschen aus meiner Verwandtschaft tatsächlich benutzen würden. Ich sehe das immer bei allen möglichen Nerds aus meinem Umfeld. Die gehen dann an Weihnachten zu ihren Eltern und ja. Richten ihnen OnePassword oder LastPass oder sonst irgendwas, KeePass X oder wie es ja auch immer heißen ein und speichern da ihre Passwörter rein und um dann festzustellen, dass die liebe Verwandtschaft diese Passwortmanager einfach ignoriert. Konsistent und man dann quasi das nächste Mal, wenn man an Weihnachten wieder bei seiner Familie ist, alle Passwörter updaten kann, weil die Verwandtschaft ihre Passwörter weiterhin in irgendwelche Notizbücher oder in Post-it-Notes auf Post-it-Notes draufschreibt.
Ja, wenn sie sie zumindest in Notizbücher schreiben, dann immerhin ist es dann vielleicht mehr als eins. Mehr will ich ja gar nicht.
Ja. Ja, das
Hauptsache nicht dasselbe überall.
Ja, aber dann ist halt das Problem, okay, hier ist irgendwie eine App, die ist cool. Okay, dazu brauchst du dann dein iTunes-Passwort. Was ist denn dein iTunes-Passwort? Und dann steht es jetzt in deinem Notizbuch unter iPod oder steht es unter Apple-ID oder steht es unter... Und ich glaube, vielen Menschen ist dann die, wie soll man sagen, der Zusammenhang unklar.
Ja, gut. Es ist ganz ehrlich, ist aber auch teilweise, also gerade Apple, wie schlecht ist Passwortmanagement? Also fucking alle 12 Tage Apple TV so, oh, bitte log dich neu ein oder mein iPhone gestern irgendwie während im Auto fahren, mit Navigation auf einmal poppt dieser Kack iTunes-Ding auf und so, gib mal dein Passwort ein.
Ja.
Ich so, warum?
Ja, ich hatte da auch mal so eine Geschichte, dass meine Apple ID alle 2 Tage gelockt war. Und ich dann hier, jetzt gib mal bitte dein Passwort ein. Resette komplett dein Passwort und dann sagen alle meine irgendwie 5 Apple-Devices, hey, übrigens, du log dich doch mal hier neu ein, du hast dein Passwort geändert, das ist nicht mehr gültig. Dann logge ich mich in alle Devices ein und krieg eine Notification, dass mein fucking Apple-Account wieder gelockt ist, weil ich mich auf zu vielen Geräten eingeloggt habe.
Ja, deswegen. Ich verstehe schon, dass Leute sowas nicht machen wollen, aber ist schwer.
Ja. Vor kurzem war auch aus irgendwelchen ungeklärten Ursachen mein US iTunes-Account gelockt. Und ich musste dann in einem sehr seltsamen Gespräch mit einer Supportkraft reden, die sich angehört hat, als wäre sie ein Roboter. Weil entweder meine oder ihre Leitung so schlecht war, dass die Kompressionsartefakte so ein bisschen alles Menschliche aus der Stimme entfernt haben.
So will ich mit Menschen reden. Die müssen an sich hören wie Roboter.
Auf jeden Fall.
Tut's beim Schreien auch nicht so leid.
Genau.
Du Kackroboter. Nein. Was auch scheiße ist, ist, Achtung, Überleitung, Netzwerkkamera-Software.
Ja.
Irgendwie... Also ich habe mir noch nicht mal so eine Kamera gekauft. Blink ist ganz cool eigentlich, $100, glaube ich. Und ist eine Kamera, die mit Batterien betrieben wird, WLAN hat und H264 Videos quasi aufnimmt. Also prinzipiell schon mal richtig. Aber das ist halt so eine proprietäre Geschichte. Bedeutet, das geht wunderbar, da gibt's eine App für und Die kannst du, die hält, glaube ich, auch 2 Jahre auf einem Satz Batterien oder so. Und ich verwende die Kamera dafür, um das Eichhörnchen aufzunehmen, das immer auf meinem Balkon läuft. Was ja prinzipiell ein super guter Einsatz für eine Kamera ist.
Das ist die Squirrel Cam, richtig?
Das ist die Squirrel Cam, okay. Genau. Das muss man benutzen. Okay. Kann man auch mal hier Blink, wie heißt es denn? Blinkforhome.com, genau. Ich pack das mal rein.
Kannst du ja auch mal irgendwie.
Und das funktioniert ganz gut. Aber das Blöde ist natürlich, dass das alles so proprietär ist und ich kann dann immer, wenn ich die Push-Message kriege, irgendwie sage, ja, und jetzt speichere mir das noch, aber irgendwie hätte ich gern die Videodateien. So als Nerd will man ja gern einfach mal eine Datei auf einer Festplatte haben und nicht irgendwie bei einem Cloud-Provider, der alle 2 Monate pleite gehen könnte. Und deswegen habe ich gedacht, klar, super, $100 für so eine, in Anführungszeichen, miese Kamera ohne Nachtsicht, ohne alles. Ist auch recht teuer. Kaufe ich mir einfach noch eine. Dieses Mal irgend so ein blödes China-Modell. Aber das blöde China-Modell hat natürlich einen RTSP oder HTTP Livestream, also eine URL, wo du quasi das aktuelle Kamerabild dir holen kannst. Und da habe ich gedacht, ja, da gibt's doch sicher jetzt irgendwie so Open-Source-Zeug, das dann die Bewegungserkennung macht. Weil mit der proprietären Version habe ich jetzt auch das Problem, dass wenn der Baum im Hintergrund, wenn er mal Wind kommt und der wackelt, kriege ich halt auch die Push-Message, wo dann drin steht, hier Bewegung entdeckt, hier ist ein Video. Bedeutet, ich habe mir irgend so eine billige Krepelkamera gekauft und habe gedacht, jetzt gibt's doch da sicher irgendwie eine Möglichkeit, das Motion Activated zu machen. Aber irgendwie habe ich nichts Schickes gefunden. Es gibt irgendwie ZoneMinder, aber ZoneMinder ist das heftigste Webinterface der Welt und ist auch eher darauf ausgelegt, 38 Kameras zu haben als eine. Und irgendwie habe ich es mal versucht einzusetzen, aber dann einen Docker-Container gestartet und er wollte da nicht zur Netzwerkkamera connecten oder hat irgendwie gesagt, er könnte den Stream nicht finden, obwohl ich den wunderbar lesen konnte. Und das war alles ein bisschen kreblich und irgendwie fehlt mir noch so die Lösung. Ich glaube, es gab ein so ein Open-Source-Tool, das hieß, glaube Motion einfach nur, das sich darauf spezialisiert hat, diese Bewegungen, ja, motion.sourceforge.com. Aber es ist halt dann, es ist jetzt ein Motion Project, wurde dann nach GitHub umgezogen und ist auch so mäßig maintained, glaube ich. Und irgendwie fehlt mir da ein gutes Projekt. Und ich habe keinen Bock, das selber zu schreiben, aber ich hätte gern eins. Und was ich im Endeffekt machen will, ist, ich will 38 Videos pro Tag von diesem Eichhörnchen haben.
Und dann nur will ich vom da Eichhörnchen.
Nur die vom Eichhörnchen und dann will ich darauf irgend so einen, Deep Convolution, was weiß ich was, Learning Network, bla bla bla, laufen lassen, dass er auch das Eichhörnchen erkennt und dass er dann nicht, wenn ich auf den Balkon gehe und mich da hinlege, irgendwie in die Sonne, dass er dann nicht mir ein Video von mir selber schickt, wo er sagt, da bewegt sich was, sondern nein, ich will nur das Eichhörnchen haben. Und es gibt sehr viele Paper, wo sie versuchen, Katze und Eichhörnchen zu erkennen. Also die theoretischen Grundlagen sind da, aber ich habe irgendwie noch keine gute Software gefunden. Es gibt wohl ein paar von meinen Kollegen, benutzen irgendeinen auf dem Mac, die läuft dann halt irgendwie auf dem Mac Mini, aber ich glaube, die benutzen auch ZoneMinder und das ist ein bisschen einfacher einzurichten, aber bisher habe ich irgendwie nichts gefunden, was dem gerecht
wird. Ja, also was ich da halt kenne in der Richtung, wo man solche Sachen mit implementieren könnte, wenn man denn auf Schmerz steht, ist OpenCV. Das ist auch so eine Open Source, wie nennt man denn das? Das ist so, damit kann man so alles mit Computer Vision, damit kann man so Object Tracking machen und kann irgendwie so auch Bewegungserkennung und Zeug könnte man damit implementieren, aber das ist halt eine sehr low.
Kann man
schon, wenn man irgendwie das, ich weiß nicht, wenn einem Eichhörnchen-Videos einen signifikanten Zeit seiner Freizeit wert sind, dann kann man das wahrscheinlich
schon. Genau, ja, und ich bin, da ich bald auch heirate, bin ich eher damit beschäftigt, Flüge und Hotels zu buchen, als OpenCV zu hacken. Aber ich will trotzdem die Eichhörnchen-Videos.
Ja, ich meine, Eichhörnchen sind wichtig.
Eichhörnchen sind wichtig.
Ich würde dann auch so stehen lassen.
Also optimalerweise würde ich sogar diese Eichhörnchenerkennung, wenn es dann läuft, einen auf Facebook live packen und dann eine Facebook-Seite machen, wo jedes Mal, wenn das Eichhörnchen kommt, es live gestreamt wird. Und ich denke, da wäre ich, was Unterhaltungsmedien angeht, ganz vorne dabei.
Ja, das wäre auf jeden
Fall. Aber genau, falls jemand was weiß, in die Kommentare.
Ja, ist vielleicht auch ein super Use Case für so Deep Learning Networks und hier Cloud Computing und sonstige Dinge.
Es gibt auch so von Microsoft, glaube ich, gibt es auch eins. Es gibt so APIs, wo du quasi Bilder hinschicken kannst, und der dann sagt, ob da ein Eichhörnchen drauf ist oder nicht. Oder Facebook hat auch so ein paar. Aber ich will auch nicht unbedingt den gesamten Tag irgendwie H264-Video in die Cloud streamen. Also eventuell, wenn die Motion und dann lade ich es hoch. Aber ich glaube, wenn du so ein Netzwerk lokal trainiert hast, dann sollte das auch.
Ja, ich meine, im Zweifelsfall, es ist ja jetzt auch kein großes Datensatz, was du da trainieren willst. Du willst Eichhörnchen oder kein Eichhörnchen? Das ist hier die Frage.
Und ich brauche nicht mal mehr, also Nachtsicht bringt recht wenig, weil das Eichhörnchen nachts nicht auf den Balkon kommt. Bedeutet, es ist dann auch immer recht gut belichtet und naja, sehen wir dann mal. Also wenn einer von euch da draußen eventuell weiß, vielleicht gibt es da irgendwie einen Fork von Motion, der super gut ist oder irgendwas anderes, dann in die Kommentare damit.
Ja.
Eichhörnchen.
Was habe ich denn noch? Achso, genau. Bluetooth. Ist generell ja eigentlich eine ganz gute Idee, so Dinge kabellos zu machen. Mhm. Ich habe mir jetzt vor kurzem, weil so langsam das Telefon meiner Frau gestorben ist, habe ich mir jetzt so ein iPhone 7 gekauft. Ist ein ganz nettes Device, hat leider keinen Kopfhörerausgang mehr.
Ach so,
ist so ein bisschen blöd. Jetzt habe ich natürlich das Problem, was heißt das Problem? Es ist mehr so ein Luxusproblem. Ich besitze diverse qualitativ hochwertige Kopfhörer, die ich jetzt nicht deswegen einfach in den Müll werfen will. Und ich finde irgendwie diese komischen Apple $10 Adapter, die man da für den Lightning Port bekommt, finde ich hier so ein bisschen albern. Also zum einen, weil die so sehr flimsy, was sind da das deutsche Wort, sie wirken nicht besonders vertrauenserweckend. Und das andere ist, ich meine, wenn man dann schon mal auf kabellos umsteigen kann, dann könnte man das ja schon auch mal machen und es mal ausprobieren. Ich habe mir deswegen, also ich hatte schon Sachen hier rumliegen, ich habe vor einer Weile mal ein bisschen rumgemacht mit so Bluetooth, wie heißt es, APTX Receiver und Kopfhörer.
Das ist diese Low Latency Erweiterung.
Genau, von Bluetooth. APTX ist quasi noch ein weiteres Set von Codecs, die man auf Bluetooth aufbauen und benutzen kann. Da gibt's auch einen APTX Low Latency Standard, den ich dann mit einem Fire TV benutzt habe. Und da habe ich mir so einen komischen Bluetooth-Receiver-Transmitter-Umschalt-Nupsi gekauft, den man halt so hin und her schalten kann. Den brauche ich mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt direkt mit dem Bluetooth-Kopfhörer an mein Apple TV gehe und es gut genug ist, weil der Apple TV weiß, dass er mein Bild um ein bisschen verzögert, damit da keine Latenz...
Funktioniert.
Also funktioniert tatsächlich auch besser als dieser Low-Latency-APTX-Standard, weil... Dieses APTX-Zeug, das kann dir zwar dann die Latenz auf, ich glaube, es war irgendwas zwischen 30 und 50 Millisekunden runter bringen. Es ist, wenn man drauf achtet, merkt man es immer noch. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, ich gucke jetzt einen Film und dabei werde ich wahnsinnig, weil Audio und Video komplett out of sync sind. So ist es nicht, man kann das durchaus benutzen. Wenn man drauf achtet, merkt man es. Wohingegen, wenn man das auch irgendwie auf dem Apple TV benutzt und der Apple TV einfach das Videosignal entsprechend der Latenz so ein bisschen... wie soll man sagen, verzögert, dann ist es eigentlich relativ sahnig. Ja, und jedenfalls, ich hatte diesen Adapter, den habe ich dann mal so probiert, um dann so, wenn ich nachts mein iPhone am Ladekabel habe, dass ich dann abends noch Podcasts hören kann, währenddessen, was halt so das andere Problem ist, wenn ich halt mein Telefon lade, dann ist halt auch der Headphone-Port belegt. Klar gibt's da irgendwelche komischen Adapter und so weiter, die sind aber entweder teuer oder umständlich oder scheiße oder funktionieren nicht besonders gut oder alles. Ja, also habe ich diesen Adapter probiert, schalte den auf den Receiver-Mode, koppel den mit meinem Telefon, hab ein Brummen auf dem Ohr. Also das ist so irgendwie so ein niedrigfrequentes Brummen, plus dieser Adapter hat auch keine Möglichkeit, am Gerät selber die Lautstärke lauter, leiser zu stellen, und dann ist es das nächste Problem, wenn ich die Lautstärke am Handy verstelle, ist die entweder zu leise oder zu laut, so diese Abstufung ist halt irgendwie, ich hab empfindliche Ohren und ich, was heißt empfindliche Ohren? Ich möchte in einem stillen Raum nicht irgendwie laut Podcasts hören, vor allem wenn ich gerade im Einschlafen bin, was immer so ein bisschen so ein Problem ist. Dann habe ich mir nochmal irgendwie so einen $15 Adapter-Nupsi bei Amazon bestellt. Der ist auch ganz gut, solange man sich draußen bewegt. Wenn man in einem stillen Raum ist, wiederum das Problem hochfrequentes Fiepen. Kein Brummen mehr, sondern hochfrequentes Fiepen. Und ich zweifle jetzt gerade, ob es irgendwie Bluetooth-Adapter-Nupsis gibt, die, ich möchte gar nichts Besonderes. Ich möchte, dass sie mir durch ihre Warntöne beim Ein- und Ausschalten nicht das Trommelfell rausblasen. Weil das ist so ein anderes Problem, was viele solche Dinge haben, dass einfach diese Warngeräusche, wie gesagt, ich habe empfindliche Ohren und diese Warngeräusche sind meistens so laut und lassen sich nicht aus- oder leiser schalten, dass sie irgendwie mich wahnsinnig machen. Ich möchte gerne einfach nur einen Track vor, einen Track zurück und die Lautstärke regulieren können an einem Bluetooth und da irgendwo einen Kopfhörer, den ich bereits besitze, anschließen.
Ja, das ist immer, es ist auch so ekelhaft, weil die meisten Adapter, die kommen halt irgendwo aus China und die sagen dann, ja, Bluetooth 4.1 oder so. Und aber es gibt da noch so viele Extensions und irgendwelchen anderen Kram und das ist so schwer rauszufinden. Ich habe auch mal versucht rauszufinden, an was es denn liegt, dass der Apple TV und ich habe jetzt so einen Bose-Lautsprecher, so einen kleinen, dass der mit dem wunderbar klarkommt und dieses Delay da irgendwie wunderbar durchkalkulieren kann. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel neulich, ich hatte mal irgendeinen anderen Lautsprecher, irgendwas Boom, halt auch einer von diesen, keine Ahnung, kostet auch einiges an Geld, aber da ging das ums Brecken nicht, da war das einfach super asynchron. Mit dem Amazon Fire TV und diesem Bose Lautsprecher, den ich habe, geht
das
auch nicht.
Fire TV kannst du komplett vergessen mit Bluetooth. Also das ist so meine Erfahrung.
Genau, und ich weiß halt nicht warum, weil es ist Bluetooth und ich habe auch irgendwann mal, ich habe es erst bei Reddit mal nachgefragt, so, ist es irgendeine Erweiterung, ist es irgendein Teil vom Standard, irgendein Profil, das das andere Gerät implementieren muss? Ich habe nichts
also gefunden. Also wenn ich das richtig verstehe, muss der Apple TV ja irgendwie in der Lage sein, die Latenz zwischen Kopfhörer und Apple TV zu messen, damit der das Video entsprechend verzögern kann, damit ansonsten nicht das Video vor deinem Audiosignal ankommt. Oder?
Genau, aber es gibt halt auch keine irgendwie Bluetooth Extension Latency, sonst was.
Keine Ahnung.
Ja. Vielleicht macht er ganz irgendwie so ein Bluetooth Pan auf, so ein Datennetz rein zufällig und da kannst
vielleicht,
du dann den
vielleicht Ping hat er irgendwie eine Möglichkeit, oder? Vielleicht benutzt er irgendwelche obskuren Schnittstellen, um dann Ping zu implementieren. Das könnte ich mir vorstellen.
Genau, und das ist immer das Ekelhafte bei Bluetooth, dass es halt so mäßig funktioniert.
Ja.
Wobei, das Apple hat jetzt ja auch dieses proprietäre, was war es, K1,
meinst N1 oder sowas. Meinst du das, was diese AirPods haben?
AirPods, ja. Die würde ich mir auch gerne kaufen, weil die EarPods bei mir wunderbar funktionieren, so vom Ohrpassform her. Aber die gibt's nicht. Also hier selbst in den USA, selbst im Apple Store bei Apple, ist halt immer so, ja, wir kriegen die manchmal rein, aber die sind auch super schnell weg. Und wenn du es online kaufst, sagen sie, ja, 6 Wochen.
Ja, also ich kenne da auch so Leute, die haben sich dann gleich 3 oder 4 Stück bestellt, als sie angekündigt wurden, und um sie dann irgendwann später gewinnbringend bei eBay zu verkaufen.
Ja, da bin ich zu faul, weil die kosten $100. Aber genau. Bluetooth ist ekelhaft. Was auch ekelhaft ist, ist Android-Tablets.
Warum tust du denn sowas?
Ich denke immer, ich habe so ein altes iPad Mini 2, sonst was.
Also das ist noch so ein iPad Mini, was noch scheiße ist, ohne Retina und so. Oder hat es schon Retina?
Ich kann das nie sagen, ich glaube, meine Augen sind schlecht. Aber was gut ist, weil mir das dann völlig egal ist. Aber nee, es ist halt so ein altes iPad und immer wenn ich benutze es im Grunde nur irgendwie, wenn ich in der Badewanne was lesen will, so dieses Lesefu, was wir manchmal machen. Oder im Flugzeug, um mein Onboard-Entertainment mir selber mitzubringen, falls ich alle Filme schon kenne oder so. Und gerade wenn ich fliege, dann fliege ich meist nach Dublin von hier und das sind dann irgendwie 10-11 Stunden und ohne Filme ist es doof. Ja. Auf dem iPad, ich habe nur 32 Gig Speicher, 16 Gig Speicher oder so, auf jeden Fall mit all dem Geraffel und den Podcasts und so da drauf, da hat es nicht viel Platz. Und ich könnte mir jetzt entweder ein neues iPad Mini kaufen. Mini ist eigentlich ganz cool von der Passform her, finde ich. Ein bisschen größer wäre nett. Also so 8 Zoll statt 7 irgendwas, was die haben. Also ich habe eigentlich nach was 8 Zoll Größe gesucht, was viel Speicher hat, aber da ich es nie verwende, also ich verwende es halt für Instapaper, Twitter und manchmal Filme, bedeutet, ich habe keinerlei Ansprüche an irgendwas eigentlich, habe ich gedacht, gut, kaufst du jetzt mal so ein Android-Tablet, $200 oder so, da gibt's einen Micro-SD-Slot, da kannst du 128 Gig reinklatschen und kannst da Zeug drauf machen. Aber, ich habe mir das Nvidia Shield K1 gekauft. Ich bin halt auch zu Wirecutter gegangen und habe irgendwie Best Android-Tablet eingegeben. Und
was man so tut.
Haben die gesagt, hier, das ist nicht das Allerneueste, aber es ist eins der besten, geile CPU, erweiterbar, cooles Display, bla bla bla. Hat die neueste Android, was auch immer, 6 oder so, aber boah, was ein Krepel. Also ich habe es installiert, gut, so ein bisschen, ich bin jetzt auch auf Pocket Casts umgestiegen von Shifty Jelly. Hab dann gedacht, geil, dann könntest du da Podcasts quasi so auf beiden und die synchronisieren sich dann über irgendeinen Webservice. Cool, cool, cool. Aber allein schon Amazon Video. Denkst du so, ja gut, Amazon Video würde ich auch gern. Die können ja offline speichern, das ist ganz nett. Gibt's natürlich jetzt nicht im Apple Play Store. Wenn du Amazon Video eingibst, gibt's natürlich 38 Resultate, die alle Amazon Video heißen, aber dann steht halt irgendwie Amazon Video Guide oder Amazon Video Overview oder Amazon Video Client, was dann aber nichts mit Amazon Video zu tun hat.
Also ich habe das mal bei meiner Schwiegermutter eingerichtet. Die hatte auch irgend so ein komisches Krebel-Tablet. Und da musst du dann halt irgendwie, okay, da musst du deinen Code-Signing-Gedöns ausmachen, dass du Third-Party-Zeug außerhalb dieses Google Play Stores installieren kannst. Und dann musst du,
du kannst den Amazon Store runterladen.
Genau, dann musst du den Amazon Store runterladen. Genau. Und dann musst du es aus dem Amazon Store deine Amazon Video App runterladen, weil Amazon ja keinen Bock hat, Google Geld für den Play Store zu geben.
Irgendwie sowas. Genau, das habe ich dann auch gemacht und okay, das ging dann, dann hast du zumindest dieses Amazon Zeug. Tja, aber vielleicht wäre ich da noch klar gekommen, aber dann ging es los mit WLAN. Ich habe bei mir den Access Point im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, wo auch hier mein Bad ist, da hinten, da habe ich mäßigen Empfang. Also ich kann mit dem iPhone und mit dem iPad Mini kann ich noch okay, Twitter kann ich kann sogar YouTube-Videos schauen. Aber ich kriege wahrscheinlich da hinten noch 5 Megabit oder so. Was okay ist, komm ich mit klar, ich mache halt keine großen Downloads, aber ich kann im Grunde alles streamen und anschauen, was ich will. Das Android-Tablet, Twitter war kompliziert. Und alles andere ging nicht wirklich. Und du denkst dir auch so, fuck, mein iPad ist, glaube ich, 2 Jahre älter als dieses Android-Teil. Das Android-Teil ist größer, hat also irgendwie 8 Zoll und was weiß ich was. Aber allein schon WLAN, ging halt einfach nicht da hinten und war auch Dualband, also könnte irgendwie theoretisch 5 und 2,4 Gigahertz und ich habe diesen Ubiquiti Access Point, der ist also auch was Anständiges, aber irgendwie geht's halt nicht und hatte echt keinen Bock dazu. Hab's dann irgendwann, weil ich den, vom Design her hat's mir nicht so gefallen, gut, Eingewöhnungssache, aber selbst Hardware war scheiße, Software war voll mit Krepelzeug und irgendwie du konntest gute Software schlecht kaufen. Das war dann alles so free mit irgendwelchem In-App-Scheiß. Und ich habe es dann zurückgeschickt. Und jetzt mal schauen, Apple hat jetzt irgendwie ein neues iPad, ein 10 Zoll, 9,7 Zoll, halbwegs günstig, $300 oder so, rausgegeben. Eventuell schaue ich mir das mal an. Oder halt ein neues Mini. Mal gucken.
Also ich habe da ja mein iPad Air 2,
genau,
glaube ich.
Das ist jetzt abgelöst worden von diesem neuen.
Ja.
Also das gibt nicht mehr, sondern nur noch das iPad.
Ja. Also ich weiß nicht, mit meinem Air bin ich echt super zufrieden. Ich benutze das recht oft und meine Frau auch. Also das ist bei uns eigentlich in regen Gebrauch. Ich gucke halt recht viel so YouTube-Zeug und was weiß ich, lese irgendwelche Dinge, höre ab und zu mal Podcasts und meine Frau benutzt so viel zum irgendwelche Sachen browsen, wenn sie jetzt keinen Bock hat, einen Laptop auszupacken und so, gerade so irgendwelches, was weiß ich, mal irgendwie Dinge nachrecherchieren oder sowas. Mhm. Von der Größe her ganz okay, ist leicht genug, also jetzt nicht so, aber ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht so richtig mitbekommen, dieses neue iPad finden Leute, glaube ich, nicht so gut, so im Großen und Ganzen, weil es halt irgendwie so, es ist ein bisschen billiger, aber dafür ist irgendwie das Display nicht mehr ans Glas laminiert und deswegen ist das Gerät schwerer als das iPad Air 2 und ist wieder auf dem Level von dem iPad Air 1 irgendwie so.
Okay.
Also scheint irgendwie das Display nicht so ganz ideal zu sein. Ich habe es mir noch nicht so genau angeguckt. Ich habe nur so ein paar Leute bei mir, also ich bin da in so ein paar Chaträumen, wo Leute über solche Sachen diskutieren und da waren...
Muss ich mir mal anschauen. Also ich habe auch schon so gehört, dass es teilweise so, ja, so ein halber Schritt nach vorne, aber auch teils schlechter. Also ich verwende es für nicht viel. Was mich ein bisschen stört ist, ich habe im Schlafzimmer haben wir so einen kleinen Pico-Projektor und total gut eigentlich, um eine komplette Wand vom Schlafzimmer als Bildschirm für irgendwie noch ein bisschen Netflix schauen oder so zu machen. Und mit dem iPad ist es immer der ekelhafteste Krepel. Dann hast du diesen Adapter von Lightning auf HDMI. Und dann gibt's aber auch noch den, dann kannst du es aber ja gleichzeitig nicht laden. Bedeutet, du musst dann auch noch das Ladekabel in diesen Adapter reinstecken. Und im Endeffekt geht es zwar, aber du willst es nicht wirklich. Bin jetzt echt am Überlegen, ob ich mir einfach noch ein Apple TV da reinstelle.
Das wollte ich gerade vorstellen. Kannst du dir nicht einfach einen zweiten Apple TV da hinstellen, da den Projektor dran anschließen und dann per, wie heißt dieses Protokoll?
AirPlay. Ja, wobei, wenn ich eine Apple TV sowieso da habe, dann könnte ich auch direkt...
Könnte es auch direkt da irgendwie Netflix...
Ich will halt nicht nochmal eine Fernbedienung, nicht nochmal. Also, wenn es nach mir geht, würde ich da einfach, keine Ahnung, mein iPad irgendwie anschließen. Aber es gibt... Vielleicht gibt es irgendwie so einen kleinen HDMI-USB-Adapter. Also der Apple TV, der nicht Apple, Fire TV, den konnte man da anschließen. Und dann konnte ich da AirPlay drauf, irgendein Android AirPlay-Krepel laufen lassen.
Ja.
Und es ging ganz okay, aber da das dann wieder übers WLAN geht und nicht direkt, also echtes AirPlay kann er ja so ein kleines WLAN oder ein kleines, entweder über irgendwie Bluetooth oder WLAN-Direktverbindung machen, das wäre dann okay. Aber die Krepel-Implementationen gehen übers zentrale WLAN, bedeutet, ich schicke von meinem iPad das schlechte Signal ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer schickt dann das schlechte Signal zurück zu einem Stick oder sowas in der Art.
Und das löst er dann auch nicht. Es gab ja diese SDKs, die zum Beispiel die Netflix-App oder die YouTube-App oder sowas implementiert haben. Da war dann aber das iPad in dem Sinne mehr so einen Remote für das Zeug, was du da hinziehst,
also aber der quasi Fire die URL oder so.
Ja, genau, aber der Fire TV holt ja die Inhalte selber ab.
Nicht mit AirPlay halt. Das ist halt das Blöde, glaube ich.
Ach so, du meinst jetzt mit, wenn du das mit dem Krepel, mit irgendeiner Krepel AirPlay
App. Apple hat halt keinen Krepel Stick, sondern da muss ich wieder gleich den. Gut, ich meine, der Apple TV ist jetzt nicht so hässlich. Das ist ein Stromkabel und ein HDMI-Kabel, aber. Da habe ich halt wieder die Fernbedienung, mit der ich da irgendwas machen muss. Und ich schaue da irgendwie alle zwei Monate.
Chromecast oder sowas?
Das weiß ich halt nicht, wie der Chromecast
klappen. Also ich meine, was willst du denn auf dem Gerät gucken?
Netflix und Plex.
Gibt's ja eigentlich Apps für ein Fire TV für beides.
Richtig.
Also du könntest dir ja auch sagen, okay, wenn dir jetzt, dann könntest du genauso ein Apple TV kaufen.
Eben, dann habe ich wieder die Fernbedienung.
Außer dass halt so ein Fire TV-Stick irgendwie ein Drittel davon kostet.
Ja, das wäre mir eigentlich egal. Aber ich will halt nicht noch mehr Zeug rumliegen haben. Ich habe schon ein iPad und ich habe schon ein iPhone. Und wenn ich jetzt noch einen Kasten und noch eine Fernbedienung und das kann ich alles machen, aber ich hätte es halt gern einfacher. Und es gibt auch keine anständigen HDMI nach Lightning nach DVI-Kabel und das ist alles ein bisschen komisch. Weiß nicht. Vielleicht wird es ja bald alles USB-C und dann kann ich da sowohl laden drüber als auch alles andere. Das wird alles gut. Naja, auf jeden Fall, Android-Tablets bin echt nicht zufrieden gewesen und selbst mit der neuesten Android-Version sieht alles komisch aus und
gut, das könnte auch eine Gewöhnungssache sein.
Ja, nee, es war aber auch alles so hakelig, dass irgendwie keine Ahnung, teilweise ist einfach nichts passiert und ich kenn's zumindest vom iPhone kenne ich es absolut nicht, dass da irgendwie Twitter halt hochkommt und sagt, oh, refreshing, und dann war das 10 Sekunden und dann mit der Hardware noch und allem, naja, mal schauen.
Alles nicht so ideal.
alles nicht so ideal. Und deswegen ist auch das Mimimi, da gibt sich ja auch irgendeine andere Lösung. Wenn einer weiß, wie man, ob es da irgendeinen kleinen HDMI-Computer gibt, keine Ahnung. Da gibt es auch selbst schon so Windows-Computer auf HDMI oder so. Irgendwelches anderes Zeug. Eventuell.
Frage ist, was für ein Problem würdest du damit lösen, wenn du dir jetzt statt einem Apple TV einen HDMI-Computer hinstellst?
Dass ich eventuell keine Fernbedienung mehr damit habe. Ich will die Fernbedienung nicht rumliegen haben, es nervt.
Ich mein, du könntest auch die Remote-App auf dem iPad benutzen.
Es geht ums Prinzip, Flydie. Da liegt die Fernbedienung. Irgendwo liegt deine
Fernbedienung. Ich will es immer sagen, nur so ein gewisses Maß an Redundanz, um dann irgendwelche, du könntest jetzt auch auf deinem iPhone dann, die Fernbedienung könntest du dann quasi als zweite Fernbedienung ins Wohnzimmer legen. Oder vorbereitend in eine Couch-Ritze stecken.
Wenn es, ich hätte gerne einen Apple TV, der mit USB betrieben wird, mit USB-Strom und HDMI-Ausgang.
Ja, das ist
also so wie der Fire TV, das will ich eigentlich. Und dann würde der auch, dann würde der lokal dieses hin und her machen können. Also selbst wenn ich dann AirPlay machen will, würde das gehen und müsste nicht über das zentrale WLAN, aber es gibt's nicht. Und deswegen, das prangere ich an.
Ja.
Genau. Aber weg von dem ganzen Schlechten, würde ich sagen, wir haben jetzt auch schon lang geredet, nicht, dass wir noch 3 Stunden voll machen. Pix.
Ja, also vorhin schon erwähnt, Greater Than Code Podcast. Ich habe vor einer Weile mal irgendwie mitbekommen, ich habe lange Zeit gerne den Ruby Rogues Podcast gehört, wo es halt auch um viele Themen, um Softwareentwicklung und Ruby und Rails und solche Sachen ging. Habe dann letztens irgendwie mitbekommen, dass sich da ein paar Leute von abgestoßen haben und jetzt ihren eigenen Podcast machen. Und habe gedacht, ach ja, die Leute sind doch ganz cool, hören wir uns mal an. Ist ein anderes Format, wo es jetzt nicht um so technische Themen geht, sondern mehr so um die Menschen, die technische Dinge tun. Und die, also ich habe dir jetzt mal die ersten paar Folgen gehört, da geht's immer so, also die haben immer Interviewpartner, wo sie irgendwelche Leute irgendwie aus der Software-Szene interviewen, die auf irgendeine Art und Weise coole Dinge tun oder irgendwie interessante Erlebnisse haben oder sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Habe ich mal mir angehört und ist eigentlich ziemlich cool. Also es ist so, wo wir auch schon vorher im Anfang der Sendung drüber geredet haben, über so die softeren Themen der Softwareentwicklung, wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht, wenn es um gute Angewohnheiten geht, um irgendwie, wie man bestimmte Probleme löst oder einfach auch nur als Minderheit in Softwareentwicklung irgendwie klarkommt. Ist ein cooler Podcast.
Als weißer Mann ist das natürlich schon hart sowas, ne?
Ich rede jetzt nicht als weißer Mann, aber im Zweifelsfall lohnt sich halt auch als weiser Mann Anfang 30.
Da hat das Leben aber ganz schlimme Kappen.
Ja, nee, im Zweifelsfall lohnt sich dann halt auch die Perspektiven von Leuten, die jetzt nicht so privilegiert sind, anzuhören.
Ja,
weil
klingt ganz gut.
Ja.
Audioqualität ist gut?
Ja, kann man hören. Also es gibt zwischendurch mal Gäste, wo es ein bisschen knackt oder so, aber im Großen und Ganzen ist die Audioqualität ganz gut.
Und die Leute, ich hätte so gerne diesen, es gibt einen Podcast von Merlin Mann mit zwei anderen, weiß gar nicht, wie der heißt.
Friday?
Ja, richtig. Kann ich nicht anhören, weil da ist eine Frau dabei, die so fucking viel lacht und so laut lacht und es macht mich wahnsinnig.
Das ist die traurige Geschichte, die ich heute gehört habe.
Ich habe es versucht. Das ist so ein guter Podcast. Ich lache da so gerne, aber die halt auch. Und dann ist es scheiße.
Okay.
Und immer so dieses Gacker. Also nicht mehr. Egal.
Also Pix. Ich hab den auch schon auf meiner Liste, den Podcast. Ich habe den noch nicht angehört, aber wenn er lustig sein soll, probiere ich es mal. Und hoffentlich
ist super gut. Ich finde gerade die beiden. Ich glaube, der Typ ist, der hat irgendwie Cards Against Humanity erfunden oder so. Macht es.
Cool.
Und dann ist Merlin Mann und die zwei zusammen wäre mein Traum-Podcast. Und das ist diese andere Person, die immer gackert. Naja,
okay.
Zu guten Dingen zurück. Unraid. Ich habe mein NAS. Ich habe ja so ein NAS gebaut, so einen kleinen Xeon-Prozessor, 32 Gigramm, was man halt so hat. Und ich habe am Anfang SnapRaid verwendet, was eine ganz coole Idee ist. Habe ich auch schon drüber geredet, muss ich jetzt nicht nochmal. Habe dann irgendwann, wurde es mir zu doof, das alles manuell zu machen. Weil ich hätte halt gerne eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn mir das Dateisystem um die Ohren fliegt oder so. Und das kriegt man zwar alles hin mit irgendwelchen Cron und Mail und aufs Bla-Bla, aber hatte ich keinen Bock zu. Hab dann irgendwann mal gewechselt und habe einfach gesagt, gut, ich mache jetzt ButterFS, wollte eh ButterFS lernen. Hab dann so einen ButterFS RAID 10 über 4 Terabyte Platten, 2,5 Zoll, alles schön klein, gemacht. Und es war alles ganz cool. Und ich habe dann Docker-Container, all mein Zeug, was ich hier drauf laufen lasse, in irgendwelche Docker-Container reingefrickelt, habe Portainer benutzt, um die zu managen oder zumindest so mal drauf zu klicken, um Logdateien anzuschauen. Das war alles ganz cool. Dann habe ich das aber ziemlich verkackt, indem einer von diesen Docker-Containern war schlecht. Der hat irgendwo so einen CH-Own gemacht auf eines der Verzeichnisse, die man da reingelinkt hat. Und ich habe das aber irgendwie, weil Docker-Container, die kannst du nicht so anständig irgendwie einen neues geteiltes Verzeichnis reinmounten. Du musst jetzt irgendwie den Container stoppen, von Hand die Config-Dateien zusammenfrickeln oder einfach dieses Docker-Kommando neu eingeben. Auf jeden Fall habe ich da irgendwas verbockt und habe dann wohl root gebindmounted in irgendein Unterverzeichnis. Und der hat dann halt alle meine Dateien einfach chown user 99 auf slash gemacht. Und blöderweise läuft Docker als root und dieser Benutzer lief auch als root, dieser Container. Ich habe halt alle Dateien auf meinem Dateisystem Benutzer 99, ja.
Benutzer und 99 for the win.
Richtig, der existiert dann halt auch nicht auf meinem Dateisystem. Und das Gute war, dass alles, was aktuell lief, lief noch. Das Schlechte war, dass ich die Chance, dass ich die korrekten Dateiberechtigungen wieder hinbekommen hätte, wäre wahrscheinlich gegen null gegangen. Da habe ich gesagt, fuck it, ist mir alles zu doof. Ich hole mir jetzt so eine vorgefertigte NAS-Lösung, weil eigentlich, es hat schon Spaß gemacht, das zu machen, aber so langsam will ich es einfach mal laufen haben. Und da kommt mein Pick rein, Unraid. Unraid, also ich habe mich zwischen Unraid und FreeNAS entscheiden müssen. FreeNAS, FreeBSD basierend, ZFS, Unraid, Linux basierend, ich glaube Slackware basierend, was schon ziemlich krass ist.
Slackware.
Fuck yeah. Aber vorgefertigt und benutzt was ähnliches wie SnapRaid. Bedeutet, der hat alle deine Festplatten als ein JBOD quasi da drin. Und er hat eine Paritätsplatte, wo er quasi Mitternacht oder so, wann auch immer du das haben willst, über deine Festplatten drüber geht und die Paritätsinformation einmal pro Tag schreibt. Also nicht Realtime, aber gerade für so Urlaubsfilme oder Linux-ISO-Dateien, die ändern sich nicht so oft. Und ganz ehrlich, wenn ich da einen Tag verliere, ist mir das völlig egal. Ist ein ganz cooler Trade-off, weil du halt alle deine Dateisysteme sind ganz normale XFS-Dateisysteme oder so. Du hast kein MD-ADM, kein RAID-Scheiß. Das ist einfach nur ein Dateisystem. Und der macht es für dich und der kann sogar eine SSD da reinklatschen als Cache. Bedeutet, dass alle Schreibvorgänge als Cache erstmal auf die SSD gehen und über Nacht schreibt er es dann von der SSD auf die Festplatte. Also du hast einen gesamten Tag über ein superschnelles System und über Nacht macht er es dann quasi in den Long-Term-Storage, wo du dann Parität und Speicherplatz hast.
Wie ist das, wenn dir da jetzt so eine Platte abraucht? Gibt's da dann auch Tools, um die Daten dann wieder herzustellen und so weiter?
Genau, also das macht der für dich. Du sagst okay. Dann Take Array Offline, ziehst die Platte raus, packst die andere rein. Er sagt dann, oh, da ist eine Platte, die kenne ich gar nicht. Soll ich da von der Parity das Zeug wiederherstellen? Dann sagst du ja, und dann macht er das für dich. Dauert dann halt irgendwie einen Tag, weil meine Platten sau langsam sind, aber würde problemlos gehen. Also ich habe auch keine Ausfallsicherheit. Wenn die Platte weg ist, dann ist das System erstmal scheiße drauf.
Das ist aber ein Problem, ja.
Ja, aber da mein Zeug nicht wirklich wichtig ist, so, also schaue ich halt irgendwie einen Abend kein Plex, sondern Netflix, das geht schon. Ist das für mich eigentlich die gute Lösung? Und das Schöne ist, der hat nicht nur so diese ganze Speichergeschichte und hat ein Webinterface für das Ganze, sondern er hat auch die Möglichkeit, Container laufen zu lassen. Da gibt's eine recht große Community, die da für das Ding selber Container baut, als auch irgendwie linuxserver.io, die ganzen Container, die da gehostet werden, keine Ahnung.
Also es ist dann wahrscheinlich so irgendwie so ein Docker unter
der. Genau, also das ist Docker, siehst du auch alles. Und er übernimmt es aber für dich, dass er sich quasi merkt, wie der den Container erstellt hat. Standardmäßig speichert er alle Konfigurationsdateien, also deine, wenn du SAB, NZBD läufst, deine Server und deine Einstellungen und alles, speichert er in ein Verzeichnis außerhalb des Containers, das reingemountet wird. Bedeutet, du kannst auch von diesem Verzeichnis einfach Backups machen. Und du weißt, wenn du den Container irgendwo neu aufsetzt und das Verzeichnis da hast, dann hast du deine Einstellung wieder, alle. Und er macht dann so Sachen wie den Container automatisch starten, was ja schon mal ganz nett ist. Da musst du kein Frickel-Bash-Script schreiben, der es das für dich macht. Du kannst den Autostart halt an- und ausmachen in einem Web-UI. Er bietet dir die Möglichkeit an, im Nachhinein den Container zu verändern. Also wenn du sagst, ah ja, hier, ich habe einen Container für BitTorrent Sync, wo ich halt meine Sachen irgendwie im von irgendwelchen Servern backuppen oder von irgendwelchen Servern das Zeug rübersynken und keine Ahnung, die Squirrelcam, die lädt per NFS auf dieses NAS hoch und macht's dann halt per BitTorrent Sync, kann ich mir das auf dem Handy anschauen. Funktioniert alles ganz gut und ist alles recht nett. Und Nachteil ist, das Ding kostet Geld. Kostet irgendwie, keine Ahnung, $60 oder so einmal. Ist es mir aber wert, gerade weil die das recht gut machen und auch in mein Modell gerade gut reinpasst. Bietet so Ein-Klick-Time-Machine-Backups an. Sagst du halt hier, neuen Share, Time-Machine enablen, 500 GB Speicherplatz maximal. Das funktioniert dann einfach. Finde ich gut. Hat auch so Container für Crash-Plan oder was auch immer du machen willst. Und das ist so mein Pick. FreeBSD sah auch nett aus. Kann auch, also sorry.
Meintest FreeNAS, ja.
Genau, auf FreeBSD aufsetzend. Sah auch nett aus. Kann jetzt auch Docker und ist Linux-kompatibel. Also die haben diese Linux-Binary-API-Compatibility, was ja cool ist, weil die meisten Docker-Container bringen ja so ihr Userland-Zeug mit intern. Mhm. Bedeutet, du kannst dann super deine Linux-Docker-Container laufen lassen. Er kann sowohl Unraid als auch das andere können auch irgendwie eine Windows-VM zum Beispiel da drin laufen lassen, problemlos.
Aber ist dann irgendwie KVM oder so, oder?
Ja, QEMU halt, irgendwie oder sowas. QEMU. Mhm. Genau, aber das ist ja schnell ziemlich und per RDP kannst du halt darauf zugreifen. Für so Sachen wie meine Holde macht irgendwie recht viel mit so Genetikdaten, wo du dann halt auch öfter mal so ein 30 GB Genetik-CSV hast, wo du irgendwie irgendwelche Sachen drüber laufen lassen willst. Das ist ganz angenehm, dass der Xeon im NAS macht gegenüber dem Laptop. Bedeutet, das ist eventuell richtig, das auch noch ein. Und das würde auch auf FreeNAS gehen, aber was mir halt das Problem ist, ZFS ist einfach nicht so gut für das, was ich haben will. Also das ZFS kann zwar ganz cool die SSD als Cache machen, was nett ist, das wäre cool, aber du kannst halt die Drives nicht anständig upgraden. Also du kannst, wenn du unterschiedlich große Dateisysteme hast oder Festplatten hast, dann geht es mit Unraid echt gut, weil du, das Einzige, was die sagen, halt deine Parity-Platte muss die größte Platte sein. Alles andere ist egal, aber die muss größer als alle anderen sein und dann kriegen die das irgendwie hin. Und da könnte ich, also wenn ich jetzt von den 4 Terabyte Platten eventuell mal auf 6 oder 8 gehen will, falls es dann mal größere gibt, könnte ich die halt eine nach der anderen austauschen. Und das funktioniert wunderbar. Und gerade weil das halt auch nicht als RAID läuft, müssen bei mir tagsüber die meisten Festplatten kann in Ruhezustand gehen, weil im Zweifelfall immer nur von einer Platte gleichzeitig gelesen wird. Weil halt die Datei ist auf einer Platte und dann ist die noch als Parity irgendwie woanders. Aber prinzipiell müssen von diesen 4 Platten, die drin sind, im Normalfall halt läuft eine. Oder vielleicht noch die zweite Parity-Platte, wenn er gerade was macht. Aber entweder es kommt von der SSD oder einer der Platten, dann bleibt das Ding auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen kälter. Und mit ZFS ist das eher weniger möglich, so wie ich mir das angeschaut habe. Du kannst dann im Nachhinein noch upgraden, indem du einen neuen Storage Pool machst, aber habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Was machst du denn, wenn du die Parity-Platte updaten willst? Also geht das so ohne weiteres? Könntest du jetzt sagen, okay, ich steck mal eine zweite Platte rein und sync mal die Parity-Daten da drauf? Oder kannst du einfach sagen, ich ziehe die raus und steck eine neue rein und sag, jetzt mach mal hier Snapshot?
Ja, das kannst du machen. Also entweder du machst Snapshot, das dauert eine Weile, oder ich habe in meinem NAS habe ich 6 SATA-Stecker und aktuell benutze ich da nur 4 von.
Ja.
Und da so ein M2 SSD-Dingens.
Okay.
Aber da könnte ich dann einfach sagen, hey, ich mache jetzt noch eine neue Platte daran, kopiere all meine Parity-Informationen rüber und tu die quasi als Parity-Platte einspannen. Mhm. Oder ich sag halt, ja, fuck it, die Parity-Platte. Ich packe eine neue 8 Terabyte rein, sag, das ist jetzt die Parody-Platte und die alte Parody-Platte ist jetzt einfach nur eine Datenplatte. Das geht auch. Also du bist da komplett, kannst du komplett machen, wie du willst. Und ist ganz praktisch.
Ja. Interessant. Ja, ich bin ja schon lange am Rummachen. Also ich habe ja mein Home-Server aufgelöst, als ich hier in die USA gezogen bin, weil ich den einfach nicht mitschleppen wollte. Und ja, alte Hardware, ich habe die Festplatten noch hier rumliegen, die sind auch noch, die sind alle, es ist irgendwie verschlüsseltes RAID, die sind auch noch alle irgendwie am Start. Und ich habe halt jetzt hier einen Haufen 2-Terabyte-Platten rumliegen, wär vielleicht auch mal eine interessante Option für mich, dann zu sagen, okay, das ist ja wahrscheinlich irgendein Standard-Linux.
Slackware, ja.
Ja, dann könnte ich halt da sagen, ja, ich baue mir doch mal so irgendwie einen Server zusammen, pack da mal irgendwie so ein paar 4-Terabyte-Platten oder 6-Terabyte-Platten oder sowas rein, sync den Scheiß darüber, also bau mir quasi einen Array aus den neuen Platten.
Ja.
Pack die Daten von den, mounte die, das alte RAID, pack die Daten von dem alten RAID auf das neue Unraid-Zeug und fügt dann nachher die alten 2-Terabyte-Platten Stück für Stück in das neue
so
System mit.
So habe ich es auch gemacht. Ja. Also ich habe ja, die waren ja alle in einem ButterFS-Dateisystem und wie ich es gemacht habe, war ganz assi eigentlich.
Ganz assi.
ButterFS, wenn du RAID 10 hast, kannst du nicht einfach sagen, ja, mach doch mal eine Platte weniger. Also du hast zwar durch die Paritäten und so geht es, also das bleibt dann auch noch aktiv, du kannst dann da weiter, du kannst es immer noch als Read-Only mounten und das geht wunderbar, aber es gibt keine Möglichkeit, die Platte so wirklich zu entfernen aus dem RAID. Bedeutet, was du machst, ist, du unmountest das Ding, du benutzt einfach WipeFS oder DD oder sowas in der Art und bläst einfach eine der Platten komplett weg, dann mountest du das wieder mit dem RO degraded. Also du sagst ihm, bitte mount mal mein RAID 10. Ach so, mount es also read-only, weil eine Platte ist kaputt.
Ja.
Macht er dann und dann habe ich halt, okay, das ist jetzt die eine Datenplatte und ich habe noch nicht so viel Daten da drauf. Mhm. Bedeutet, ich habe dann halt von diesen drei anderen Platten alles auf diese eine Platte geschoben und habe dann halt quasi die drei anderen Platten angemountet, weggeblasen, gesagt, okay, jetzt ist von diesen drei Platten eine Parody, die zwei anderen zu Daten und ab dafür. Dann hat er, ich glaube, den Tag am Stück oder so, oder fast noch länger, hat er da so rumgerödelt und hat wunderbar funktioniert, die Migration.
Bisschen tricky.
Der einzige Nachteil ist, der verteilt die Daten nicht selbstständig. Bedeutet, ich habe jetzt eine Platte, wo noch irgendwie 700 Gigabyte frei sind und drei Platten, wo, keine Ahnung, terabyteweise frei ist. Aber er load balanced beim neu draufschreiben. Bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie neues Zeug da reinbekomme, dann geht es zuerst auf die leeren Platten. Wobei es prinzipiell eigentlich keinen Sinn macht. Eigentlich sollte ich alles auf eine Platte packen, weil dann ist die Chance, dass er weniger Platten am Laufen hat, recht groß.
Auf der anderen Seite ist dann halt auch die Chance, dass alle deine Daten flöten gehen, wenn die eine Platte verreckt, recht groß, oder?
Weil, gut, ist ja alles auf Parity, also.
Na gut, aber das mit Parity funktioniert ja, nur, wenn da noch Daten auf anderen Platten liegen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Weil die Parity-Platte, nee, das ist ja keine, die hat ja nicht die vollen Daten, eigentlich.
Ich glaube, wenn er nur, also je nachdem, wie viel Speicherplatz du noch darauf abbilden willst, ich glaube, der macht 1:1 Kopien bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Oh, verstehe.
Also du sagst ihm dann einfach, glaube ich, also ich habe es noch nicht geschaut, aber er sagt dann halt, ja gut, ich habe so und so viel Daten, die ich hier parityen muss. Ja, super geil, da habe ich genügend Platz, da packe ich einfach alle Daten rein. 1:1 Kopie und je weniger du hast, musst du halt nachher mit
Ich weiß nicht, ja.
Mit so Paritäten wirklich klarkommen.
Ja, weil, also so wie ich das halt kenne von irgendwelchen RAID-Systemen, ist es ja im Normalfall so, du hast irgendwie, sagen wir mal, ein Standard-RAID 5 mit drei Platten und dann macht er dann halt ein XOR von den Daten und verschiebt die Daten oder du hast die, die liegen auf einer Festplatte liegen die Daten selber. Nee, Moment. Er macht ein XOR, teilt die Sachen quasi auf und schreibt jeweils die Daten auf eine auf Moment, ich krieg's halt nicht mehr zusammen. Er macht ein XOR zwischen was macht er denn XOR?
Ich glaube, er macht wahrscheinlich kein XOR, er macht irgendwas anständiges Erasure Coding oder so, aber ähnlich.
Ja.
Genau. Nee, auf jeden Fall so ist der Gedanke und du kannst halt bei diesem Ding, das ist ja quasi auch nur ein RAID 10 mit bisschen Delay oder so. Und solange deine, ja, egal auch, ja. Ja,
wir passen zusammen, wir wissen nicht, wie ein Raid funktioniert.
Doch, ich weiß schon, wie Raid funktioniert. Wir wissen nicht, wie ein Unraid funktioniert.
Ja.
Wir wissen nicht, wie ein Nicht-Raid funktioniert.
Ja.
So.
Naja, ich weiß, egal. Ich kann jetzt auch nicht erklären, wie ein Raid 5 funktioniert. Raid 10 vielleicht schon, aber, ja.
Eben. Das war mein Pick, Unraid. Ich bin recht zufrieden mit, ich bin noch aktuell in der Trial, du kriegst so 30 Tage. Er bootet auch übrigens vom USB-Stick und er weigert sich von irgendwas anderem zu booten.
Ist das gut
und,
oder ist
was gut ist, weil dann, das ist gut, weil dann habe ich die M2 SSD, wo ich mein Betriebssystem drauf hatte, habe ich jetzt als Cache-Platte drin.
Auch nicht schlecht.
Kann man lassen, genau. Und ich kaufe es mir wahrscheinlich, ist schon ganz gut. FreeNAS sieht besser aus, ein bisschen polierter, aber ZFS.
Weiß ja, nicht. Ich bin da jetzt auch gerade im Überlegen. Ich meine, so videomäßig bin ich komplett auf irgendwie Paid-Content von irgendwie Netflix, Amazon und HBO umgestiegen. Ich habe gerade so ein bisschen, mich nervt es irgendwie, dass ich überall USB-Platten für Backups rumliegen habe und dann ist es jetzt, keine Ahnung, meine Frau hat vor kurzem mal angefangen, irgendwie auch so ein bisschen Videoschnitt und Zeug zu machen, wo halt auch relativ große Datenmengen anfallen und so, da wäre es vielleicht auch nicht schlecht, dann mal für so ein Videoarchiv oder sowas dann irgendwie Backup, nicht ein Backup, Storage zu haben. Aber ich weiß nicht, ich bin gerade sowohl zu faul als auch zu geizig, um mir dann nochmal irgendwie einen Server zusammenzubauen und dann da alles drauf einzurichten und so. Was hat denn das bei dir zeitlich so ein bisschen gebraucht, um den ganzen Spaß so einzurichten, den man so braucht?
Also inklusive Hardware an allem oder einfach?
Nö, so einfach so Computer zusammenbauen, Zeug drauf spielen, einrichten.
3 Tage.
Ja.
3 Wochenenden, also ja. Samstag, Sonntag und ein weiterer Samstag, okay. Wenn man es am Stück machen würde. Wobei ich natürlich auch noch mit allem, also mit dem ganzen Zeug zusammensuchen, irgendwie welche Komponenten und dann die möglichst billig bekommen irgendwo. Es geht auch schneller, aber ja.
Ja.
Pick doch du mal, Jaybird X3.
Ja. Ich habe vor kurzem jemand anderem Bluetooth-Kopfhörer schenken wollen. Diese Person mochte sie dann nicht so besonders. Dann habe ich sie mal ausprobiert und fand sie eigentlich ganz gut. Und das sind diese Jaybird X3 oder X3 oder wie auch immer man sie aussprechen will. Sind ganz nett. Das sind so Sportkopfhörer. Die sind auch so schweiß- und wasserresistent. Haben eine ganz nette Batterielaufzeit und so ein paar ganz nette Features. Also ist halt so ein, mit so einem, so, wie nennt man das? Das ist so ein, mit so einem Kabel im Nacken. Also ja. Du hast halt so 2 Kopfhörer, die so durch so ein Nackenkabel verbunden sind. Hat so diese, was wie man es auch von Apple Headsets bekommt, so eine 3-Button-Control-Geschichte. Du hast einen Button, wo du den ein- und ausschaltest, wenn du lang drückst. Wenn du kurz drückst, kannst du irgendwie Siri anmachen. Ich glaube, wenn du kurz drückst, kannst du Play-Pause machen. Und wenn du die Volume-Buttons lang drückst, dann kannst du so vor-zurück skippen. Ist ganz nett. Gibt's irgendwie einen Companion iOS-App, mit der man dann so seine Soundprofile einprogrammieren kann. Da kannst du sagen, hey, ich möchte irgendwie vorausgewählt oder ich möchte sagen, wie viel Höhen und wie viel Bass und so man haben will. Da kann man auch selber so ein bisschen sein Profil einstellen, wie man das gerne hätte. Ja, ist jetzt nicht unfassbar teuer für so einen Bluetooth-Kopfhörer oder Headset, kostet irgendwie $130 bei uns oder alternativ das gleiche in Euro, wenn man es jetzt irgendwie bei Amazon.de kauft. Hat so Gumminoppen, die dann so den Kopfhörer im Ohr drin halten, was manche Leute unangenehm finden. Ich finde es ganz praktisch, dass der so nicht rausfällt.
Batterielaufzeit?
Also, ich würde mal sagen, irgendwie, ich glaube, angegeben sind 8 Stunden ununterbrochene Laufzeit. Für mich, wenn ich so morgens zur Arbeit fahre und wieder heim und vielleicht zwischendurch noch ein bisschen spazieren gehe oder so, ich lade normalerweise mein Headset am Wochenende und dann hält es mir bis freitags oder so hält die Batterie.
Und die haben so ein kleines USB-Ladedingens wahrscheinlich.
Ja, das ist so ein bisschen blöd. Da ist eigentlich kein, USB-Stecker an dem Teil dran, sondern du hast so einen kleinen Clip-Adapter, den klippst du an die Fernbedienung, also an diese Kabelfernbedienung ran und dann hast du dann Micro-USB, wo du halt irgendwas anschließen kannst. Ja, okay. Also es wäre cooler, wenn das Teil selbst einen USB-Port hätte, aber ich glaube, dazu ist es zu schmal, als dass der da reinpassen könnte. Ich bin immer wieder erstaunt, wie in so kleine Dinger so viel Akku reinpasst oder so eine lange Akkulaufzeit. Also ist momentan, klingen ganz gut, die Soundisolierung, wenn man jetzt irgendwie beim Busfahren oder so im Verkehr ist, ist ganz gut. Töne beim Vor- und Zurückskippen sind mir ein bisschen zu laut und ich hätte gerne, dass man sie entweder leiser machen kann oder abschalten kann. Ansonsten insgesamt, also ich bin bei Kopfhörern eh nie zufrieden, aber es ist momentan irgendwie ganz, ganz akzeptabel, ein ganz cooler Kopfhörer, den ich auch wieder kaufen würde.
Ich weiß, das ist immer, ich auch, also wie gesagt, ich will diese, weiß gar nicht, ob ich es in der Sendung erwähnt habe oder vorher, die AirPods. Ich finde die Ladeschale ziemlich cool, dass sie nur so reinmachen muss, dann sehr aufgeräumten Laden da auch. Und wenn der halt, also wenn die wirklich so halten, ein Kollege von mir hat sie, der kann den Kopf rumwackeln, wie er will, die fallen nicht raus. Das ist ganz cool. Was mich immer ein bisschen fertig macht, ist, dass die Dinger, da gibt's 38, wenn du jetzt bei Amazon auf Bluetooth-Headsets umgehst, 38 Headsets, die alle gleich aussehen und die gehen von 19 bis 130 Euro. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen denen ist. Also klingen die jetzt wesentlich besser oder halten, also länger halten?
Also ich habe jetzt der Person, der ich da Bluetooth-Kopfhörer schenken wollte, jetzt mal noch andere gekauft. Die haben jetzt irgendwie $35 gekostet, was schon mal eine ganz andere Preisklasse ist. Also da ist halt so zum Beispiel diese $35 Kopfhörer, da ist halt so diese, was Bluetooth 4 mitbringt, diese, dass das seinen Batterieladezustand ans Handy zurückliefert.
Anzeigt,
und das ja. Im Handy anzeigt, das ist komplett erfunden. Also die Batterielaufzeit ist niedriger, sie klingen schlechter, finde ich. Also so sehr komischer, hoher, also sehr bassbetont. Manche Leute mögen das, aber das Klangprofil ist irgendwie nicht besonders ausgeglichen.
Ausgeglichen, ja.
Also genau diese Batterieanzeige, die funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Manchmal ist es einfach so, dass das Handy anzeigt, oh ja, da ist noch voll, der Akku ist noch voll, aber das Teil geht dann halt irgendwann aus. Solche Sachen und ansonsten, ja, es ist immer, also was mir zum Beispiel besonders bei Amazon.com aufgefallen ist, ist, es gibt dann halt so, wenn du nach Bluetooth-Headsets guckst, die gute Bewertungen haben, da findest du immer den größten Scheiß für irgendwie $30, $35, weil die Leute sich das halt kaufen und 5-Sterne-Bewertung geben, weil das Zeug halt billig ist. Ich hatte auch schon so diverse Sachen, wo ich dann halt Zeug bestellt habe und es kam schon an und war tot. Also so, ich habe mal testweise so ein Bluetooth-Headset, wo man so einen, auch im Zweifelsfall den Kopfhörer, der mitgeliefert wird, rausziehen kann und mit dem Klinkenstecker einen anderen reinstecken kann, habe ich mir auch mal bestellt gehabt, kam einfach tot an. Ja, also ich kann es jetzt gerade, also meine Vermutung ist, man macht es dann, die Soundqualität ist wahrscheinlich ein Faktor, Batterielaufzeit ist ein Faktor und die generelle Haltbarkeit. Also ich habe dann auch schon von so Bewertungen irgendwo gesehen, wo dann halt irgendwie so nach 2-3 Monaten Kabelbruch und so. Auf der anderen Seite hatte ich das auch schon bei normalen kabelgebundenen Kopfhörern, die irgendwie 100 Euro gekostet haben. Also
ja, muss ich auch mal schauen. Ich hätte es gern bei mir fürs Fitnessstudio. Das ist hier bei uns unten im Haus eins und ich bin da eigentlich immer alleine, also ich kann auch aus dem iPad das rausplärren lassen, wenn ich da irgendwie Netflix auf dem Laufband anschauen will. Aber es kommt nicht so, also es ist zu leise, gerade durch die ganzen Schritte und so. Und Kopfhörer ist dann immer zu lang und das Kabel. Und ich hatte schon so Bluetooth-Kopfhörer, aber irgendwie waren die alle scheiße, so unangenehm zu tragen und selbst mit Nackenkabel irgendwie komisch und sind immer rausgefallen und Jetzt mal schauen. Vielleicht komme ich ja, laufe ich jetzt mal nach Palo Alto rüber und schau mal, ob die
Airbnb. Ja, also ich habe diverse Leute bei mir auf der Arbeit oder auch Freundinnen, Bekannte, die AirPods haben. Also jeder, der sie tatsächlich hat, hat bestimmte Dinge daran auszusetzen, würde sie aber jederzeit wieder kaufen. Also ich glaube, das ist schon ein ganz guter Indikator, dass okay, die Leute cool, sie eigentlich ganz gut finden. Ich sehe auch ständig da irgendwie hier in der Stadt Leute damit rumlaufen, wo du denkst, das sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus, weil du halt irgendwie so einen Kopfhörer drin hast, wo halt kein Kabel, also du hast halt irgendwie so einen weißen Bobble im Ohr rumhängen.
Ja, sind wie die Earpods halt, nur ohne Kabel.
Sieht ein bisschen komisch aus. Ich habe bis jetzt noch recht wenig Geschichten von Leuten gehört, die sie verloren haben. Das wäre so bei mir die größte Angst, dass du die Dinger einfach drin hast und nicht merkst, wenn dir eins rausfällt, weil du vielleicht mal zwischendurch den Ton ausmachst oder so und dann vergisst, dass du Kopfhörer drin hast. Ja, ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, drauf an. Also ich kenne auch Leute, die auch diese Earpods, also die normalen, die mit dem iPhone zum Beispiel mitgeliefert werden, diese Kopfhörer, die ganz furchtbar finden, weil die ständig aus den Ohren rausfallen und so, ist bei mir jetzt nicht das Problem. Ich finde nur, dass sie sehr schlecht klingen. Also für das zum Podcast hören und so oder zum irgendwie Videos gucken ist okay. Ich finde aber, wenn ich Musik höre, klingen die nicht so toll. Oder zumindest für das, was ich jetzt irgendwie gerne hätte.
Ja.
Tja.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich glaube, die idealen Sachen gibt's jetzt nicht. Ich habe mir mal diese Jaybird gekauft, weil die in relativ vielen Review-Seiten ganz gute Bewertungen hatten. Mhm. Weil ich auch Freunde habe, die den Vorgänger, den X2 haben und damit ganz zufrieden sind. Und das einfach mal gucken, das sind, glaube ich, auch 5 Jahre Garantie oder so drauf. Ich glaube,
im Zweifelsfall kann ich mir Bluetooth-Dingern.
Ja, also ich glaube, im Zweifelsfall kann ich mir dann einfach mal die austauschen lassen, wenn da irgendwie mal ein Kabelbruch oder sowas sein sollte.
Kommt schon mal. Gut. Okay, Flydi, ja. letzte Pick. Wir haben 3 Stunden schon voll.
Oh Gott, eigentlich hatten wir uns vorgenommen, mal irgendwie so eine kürzere Sendung in Anführungszeichen von irgendwie vielleicht einer Stunde oder sowas machen. Philips Hue Dimmer Switch.
Yep.
Ist ganz nett. Also ich habe hier im Haus mittlerweile so ein paar Philips Hue-Birnen verteilt, so Schlafzimmer, Wohnzimmer und Zeug. Hab öfters dann mal so den Use Case, ich will nicht ständig um einfach mal das Licht ein- und auszuschalten. Manchmal habe ich dann einfach mein Handy auch nicht im Raum liegen oder ich will es nicht ständig aus der Tasche holen oder sowas. Und es ist total cool, dass man irgendwie in dem Philips Hue-Zeug irgendwie Lichtprofile und sowas einprogrammieren kann oder dass man dann alle Lampen im Raum gleichzeitig schalten kann. Es ist nur immer so ein bisschen nervig, dass man halt ständig ein Smartphone braucht oder ein iPad oder sowas, um das zu tun. Und habe mich da vor einer Weile mal umgeguckt, was es da so gibt. Und es gibt da so mehrere Philips Hue-Schalter, die man kaufen kann. Es gibt einmal diesen, ich glaube, da hat der Matt in Binärgewitter Talk schon ein paar Mal drüber geredet. Es gibt diesen, der so Tab. Mit Piezo,
ja.
Den Tab, genau.
Den hatte ich auch.
Wenn du da mit Piezo, also wenn du da drauf drückst, dann erzeugt quasi ein Piezo-Kristall den Strom, den er braucht, um Dinge zu senden, um die Signale an die Base Station zu senden, damit die weiß, okay, jetzt mal Licht ausmachen und shit. Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass es manchmal mehr und manchmal weniger zuverlässig funktioniert. Und zudem kostet dieses Tab-Teil, glaube ich, $50, wenn mich nicht alles täuscht. Hab dann gesehen, okay, es gibt dann auch einen, da ist dann so eine Knopfzellenbatterie, die Ewigkeiten hält drin. Du hast 4 Knöpfe, die kannst du, wenn du, es gibt auch noch so eine iOS-App, damit kannst du die auch noch so erweiterter programmieren. Ja. Du kannst dann sagen, ja, okay, jeder Knopf, wenn du mehrmals drückst, kann dann eine andere Bedeutung haben und so. Mhm. Ist auch ganz cool, das Ding, das kommt in so einer Halterung, die ist magnetisch. Die hat so ein selbstklebendes, also doppelseitiges Klebeband hinten dran, kann man an die Wand pappen. Man kann das Teil aber auch abnehmen und als Art Fernbedienung benutzen oder man klippt's in diese Halterung mit dem Magnetenteil und dann ist es halt ein Wandschalter. Mhm. Und du kannst es halt mit der Philips Hue App, wenn du diese extra iOS App nicht kaufen willst, dann kannst du die halt mit der Philips Hue App sagen, okay, einmal anklicken, macht das Ding an, zweimal klicken, schaltet dieses Preset an, dreimal klicken, schaltet das andere Preset an, und dann kannst du noch mit den anderen Tasten die hoch und runter dimmen, und dann hast du noch einen Off-Button, und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Und für mich ist es halt einfach, es ist praktisch, ich komme ins Wohnzimmer rein, ich klicke auf den Button, mach die Lampe an, dimm die irgendwie so hin, wie ich gerne hätte, mach vielleicht das Farbprofil, wie ich es gerne hätte, und ich muss halt nicht ständig mein Telefon suchen und dann irgendwie, also ich benutze ja schon dieses Apple Home Zeug.
Ja, also das ist Version 2 von diesem
ja, genau.
Hub.
Also ja. Da, das macht's, Apple HomeKit macht's schon ein bisschen praktischer, weil man kann einfach so diese untere Slide, Lasche hochziehen, ja. Und hat dann quasi so direkten Zugang im Lockscreen auf mach mal Lampe an, mach mal Lampe aus oder mach mal ein bestimmtes Preset an, wenn man die in diesem HomeKit registriert hat.
Ja.
Schalter macht das Ganze noch ein bisschen bequemer. Ich find's ein bisschen absurd, für $25 einen Lichtschalter zu kaufen, damit ich meine Internet-Aware.
Das ist Birnen, aber nicht so teuer. Also ja. Normale ja. Lichtschalter kosten auch, wenn du die guten Lutron, ich habe hier neulich mal ein paar gekauft, die kosten auch $15-$20.
Okay.
Also jo. Und ja. Gut, da ist
was so. Ich halt so ein bisschen absurd fand, war, okay, du musst jetzt wieder einen Wireless-Lichtschalter kaufen, damit deine Lampen, die du übers Internet schalten kannst, auch über einen Schalter schaltbar sind.
Ja.
Ist ganz cool. Habe ich irgendwie auch mal mit einem Kumpel, der hier in der Gegend wohnt, drüber geredet. Der hat sich auch welche gekauft. Ist auch ganz happy damit.
Ja, wir benutzen für fast, oder jetzt wirklich alle unsere Lichter, Amazon Echo, die kleinen. Ist super geil. Kommst halt rein und sagst dir hier, hey, turn on the lights in the living room, und dann gehen die auf einmal alle an. Und du kannst halt auch, gerade durch das HomeKit, kannst du dir auch diese Szenen einrichten, dass er halt weiß, also wenn du Living Room sagst, dann meinst du alle Lichter im Wohnzimmer. Und du kannst die auch einzeln benennen, aber es geht auch anders. Und ich habe dann einen Raum, der heißt, glaube ich, Everything. Und da habe ich einfach alle Sachen reingetan. Und dann kannst du am Ende abends, wenn du ins Bett gehst, sagst du hier turn off everything, und dann macht sie okay, und dann geht einfach komplett alles in der Wohnung aus. Geilste Gefühl, dass ich nicht mehr aufstehen muss, ins Wohnzimmer laufen.
Das ist nicht schlecht, ja.
Ja, und die kosten ja auch wenig, also die kosten ja was unter 50, glaube ich, die Echos. Und du hast halt auch, kannst NPR drauf hören, kannst Podcasts drauf hören, kannst was auch immer.
Ja, Dinge. Also ist eine valide Alternative. Ich weiß nicht, ich bin da gerade an so einem Punkt, was solche Voice-Activated, wie nennt man das?
Gadgets
angeht. Also kleiner, runder Zylinder, schalten wir mal irgendwie Dinge an oder aus. Ich find's ganz cool. Ich habe das auch schon bei diversen Leuten in irgendwelchen Podcasts gehört, so von wegen, ja, wenn du das mal hast, dann willst du es auch nicht mehr hergeben. Bei mir ist es gerade so, will ich da irgendwie pro Raum jetzt irgendwie $50 investieren, um dann irgendwie ein Device zu haben, wo Amazon in meine komplette Wohnung reinlauschen kann? Oder Google, oder ja, ist halt die Frage, ist das den Trade-off wert oder die Bequemlichkeit wert, die mir das Ganze dann bringt oder nicht? Für mich ist es momentan so.
Ich glaube, nur fürs An- und Ausschalten denke ich eher nicht, aber also wir benutzen es wirklich, Amazon Music habe ich da drauf laufen, habe den Familienaccount, also das steht auch bei meiner, ihren Eltern steht da so ein Ding, das halt auch hier mit drauf läuft. Du kannst dann jedes Musikstück dem Ding einfach sagen, hier spiel doch mal, und dann macht er das. Der große Lautsprecher hat eine gute Qualität, der kleine ist okay. Also mir reicht's, weil ich nicht so sonderlich auf Audioqualität aus bin. Aber da kannst du auch was dran anstellen. Ich benutze es im Bad zum Beispiel. Einfach morgens, wenn ich, beim Duschen Nachrichten hören will oder so, oder beim Fertigmachen, dann sage ich dem Ding, hey, Newsflash, und dann rödelt er mir alles runter und rödelt es über einen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher, der in meiner Dusche steht. Bedeutet, ich kann da
Ich habe interessanterweise auch einen wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher in meiner Dusche stehen.
Das ist wichtig.
Ja, also weißt du, great minds think alike und so.
Ja,
eben. Ich hab den dann einfach, ich leg dann mein Handy irgendwo auf den Badschrank, der halt nicht in der Dusche steht und mach dann halt den Bluetooth-Lautsprecher an, der koppelt sich mit meinem Handy und dann habe ich da halt irgendwie Musik laufen
ja,
oder so.
Das ja, war mir zu viel Gefrickel gerade, weil ich dann immer noch die NPR-App starten muss und dann Bluetooth an und ich laufe jetzt rein und sag einen Satz und dann läuft das.
Ja, okay, das kann ich schon verstehen, dass man dann so, ich hätte da gerne ja mehr Automation. Ich hätte dann gerne sowas wie einen Feuchtigkeitssensor an meinem Bad, der dann den meinen Abluftventilator automatisch wieder ausmacht, wenn die genau. Feuchtigkeit einen bestimmten Schwellwert unterschritten
das,
hat.
Und das so. Habe ich theoretisch alles mit diesem Samsung Smart Things, wobei das nicht sonderlich, also keine Ahnung, ich muss mal schauen, Home Assistant ist auch so ein Docker-Container, den ich jetzt gerade auf mein Android gepackt habe, wo du auch alles reinfrickeln kannst und dann irgendwie das lokal machst, weil SmartThings macht halt immer noch viel irgendwie auf irgendwelchen Servern und ist ein bisschen langsam und es geht schon recht gut eigentlich und auch mit Batterie-Backup und allem, aber es ist noch nicht ganz da. Also es ist schon noch ein bisschen frickelig. Also ich habe einen Bewegungsmelder hier im Raum, wo ich dann sage, hier, wenn einer den Raum betritt, mach doch mal die Lampe an.
Und wie macht der dann die Lampe an? Ist das dann eine Philips Hue oder ist das dann irgendwie...
Das ist ja so eine, keine Philips Hue, sondern so eine GE Link.
Ja, aber auch so eine, irgend so eine Zigbee, die mit deinem Philips Hue Hub spricht, oder?
Genau, oder mit dem SmartThings Hub.
Oder mit dem zumindest. Smart, okay, ja.
Genau, richtig. Und das geht okay, aber naja.
Ja, also Home Automation ist definitiv auch ein Thema, wo wir mal drüber reden könnten. Das Problem ist bloß, meine Erfahrungen mit Home Automation Dingen beschränken sich auf, ich habe smarte, in Anführungszeichen,
Glühbirnen, ja.
Glühbirnen und ich habe ein paar so Steckdosen-Dinger, also so, du kannst jetzt hier
draufsetzen,
ja. Ja, genau, so ein Steckdosen-Dings und du kannst es dann halt irgendwie über dein Handy steuern. Das ist so, dass
Das macht er bei mir zum Beispiel morgen um 7.30 Uhr geht bei mir in der Küche die Kaffeemaschine an, weil ich keinen Bock hatte, dass die ganze Zeit Wasser warm hält, wenn ich nur einmal am Tag einen Kaffee trinke zu Hause.
Jo.
Und das klappt ganz gut. Also morgens geht das Licht in der Küche an die Kaffeemaschine. Bedeutet, wenn ich rauskomme, ist das Wasser eigentlich schon am Kochen und ich kann einfach draufdrücken und kriege einen Kaffee. Das ist ganz praktisch, aber das ist auch so das Maximum, was ich damit mache. Und es geht halt auch nur bedingt, es geht dann halt, keine Ahnung, neulich waren mal meine Schwiegerleute da und da ist dann immer so, ach, ja, die Kaffeemaschine ist ja aus, wo kann man die, hier hinten an der Steckdose. Also es ist schon, zu zweit, alleine geht's super, zu zweit geht's okay, wenn Besuch da ist, sind alle eher verwirrt.
Ja, hast du dann auch so Steckdosen, wo man dann so auch an der Steckdose selber draufdrücken kann?
Und genau,
dann
also da ist ein so ein, ich habe meistens die Steckdosen, diese Z-Wave-Dinger, wo du quasi auf die Steckdose draufsteckst. Auf einer Seite ist Z-Wave gesteuert, die andere Seite hat Dauerstrom und in der Mitte ist ein Knopf, der die Z-Wave-gesteuerte auch an- und ausschaltet.
Genau.
Schaltet. Genau, das geht gut. Da habe ich hier zum Beispiel den Fernseher und Computer, auf dem ich theoretisch irgendwelche Spiele spielen könnte, aber niemals anhab, der ist da auch dran, dass der nicht grundlos Standby-Strom zieht.
Ich habe da irgendwas von, wie heißt denn, TP-Link ist es, glaube ich. Ist ja, das TP-Link? Ist, da, wo man
aber die WLAN-basierten, ne?
Ja, ja, genau. Das ist, also ich habe da eine, die lockt sich halt ins WLAN ein. Kannst du auch über hier A-Amazon-Zylinder-Frau ansteuern? Amazon-Zylinderfrau. So können wir sie nennen.
In Zukunft. Große Amazone.
Die große Amazone. Wie gesagt, habe ich halt nicht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Wi-Fi-Dings nicht mit Apple HomeKit funktioniert. Deswegen muss ich da, wenn ich diese Steckdosen schalten will, dann muss ich das wieder über eine eigene App machen, die man dann auch wieder starten
kann. Das ist halt so, Apple HomeKit ist so poliert genug und wahrscheinlich ist der Standard auch anständig, dass das alles theoretisch funktionieren sollte, aber...
Aber es gibt nicht so viele Devices, die dann tatsächlich gut damit funktionieren.
Genau, und die es gibt, musst du halt immer doppelt so viel zahlen wie für alle anderen. Also so Apple TV ist super geil, weil der musst du sich nicht mit großartig viel unterhalten. Aber so alles andere, was Apple produziert, was dann mit irgendwelchen anderen Dingen reden müsste, ist immer so leicht schmerzhaft. Naja. Jo. Okay, Pleidi, ich glaube, wir sind durch.
Wir sind durch.
3 Stunden 17, sagt meine Aufnahme.
Ja, meine auch.
2 Minuten Pabalapap davor.
Ja, also ich würde mal behaupten, wir sollten öfter senden, damit die Sendung kürzer werden. Die Frage ist, ob wir das hinkriegen oder nicht.
Genau.
Ja.
Ja, war am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen langatmig, aber wir
haben uns wieder gefangen. Wir haben ja schon lange nicht mehr gesendet. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oder ich wusste nicht mehr, wie das geht.
Jetzt wir hatten ja nichts.
Ja.
Ja. Genau. Okay, genau. Also über Feedback wären wir dankbar und hoffentlich haben wir beide anständig aufgenommen, dass das funktioniert.
Ja, das hoffen wir auch. Wir sagen jetzt einfach mal Tschüss. Wir müssen uns noch irgendwie so eine habt Spaß am Gerät oder sowas. Wir müssen uns noch irgendwelche Begrüßungen und Verabschiedungsfloskeln ausdenken. Die existieren noch nicht, weil es ein neues Format und deswegen schauen wir mal.
Genau. Dann würde ich einfach sagen, Tschüss.
Tschüss.